Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 336, heute mit Felix.
Hallo.
Und Felix.
Hallo.
Und Markus.
Hallihallo.
Und meiner einer, ich bin auch da. Und wir haben uns zusammengefunden zu unserer traditionellen Vatertags-, Männertags-, Runde, genau. Das Problem ist, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich werde heute nicht viel trinken.
Nicht viel trinken, okay, das ist in Ordnung.
Ja, vielleicht verschwinde ich nachher nochmal und hole mir wenigstens einen Cuba Libre oder sowas.
So. Ich habe gedacht, einmal kurz kotzen. Und ist
wieder. oder ein Rotwein oder so, aber ich glaube, mehr ist bei mir heute nicht drin. Ich bin irgendwie...
Wir zwingen hier niemanden zum Trinken.
Ich bin irgendwie ein bisschen angeschlagen. So ähnlich geht's dem einem Felix auch.
Das würde mir nie passieren.
Ihr müsst also für uns mittrinken.
Nein, ich habe hier abgelehnt. Den Felix mitgebracht. Felix wird für mich trinken.
Ja, das, Namensvetter trinkt.
Genau. Wo ist dein Ingo? Ingo.
Ingo. Neben dir ist der andere Ingo.
Ja, wo ist dein Ingo? Ingo.
Ach so.
Du brauchst einen Ingo, der trinkt für dich.
Ein Double bräuchte ich.
Ein Ingo-Double.
Ja. Ingo-Double, ja.
Ich finde das voll gut, wie wir hier Alkohol...
nicht so glorifizieren.
Super glorifizieren.
Ach so,
und wenn du das gleiche mit Heroin machst oder so, sind alle so, bah, das kannst du nicht tun, das ist voll
lame. Hast du es mal ausprobiert? So. Du sagst es jetzt so.
Ja, habe ich schon ausprobiert.
Ach so, ja, okay, dann.
Finden Leute immer nicht so lustig. Aber ich dann immer Impact, so, hä?
Da gab es diesen einen Sketch von halt auch Browser härter, Ballett, oder? Das war mit Heroin, glaube ich.
Weiß ich nicht, aber es gibt diese Hustle-Memes, wo es darum geht, dass, so, wenn du heroinabhängig bist oder so, dann sagst du halt nicht irgendwie, ja, ich habe heute keine Lust und so, sondern die Frage ist so, du gehst raus und du schaust, wo du dein Heroin herbekommst. Und ich finde es schon ein bisschen zu lustig, ein bisschen lustiger, als es eigentlich ist.
Kulturgut Heroin war das.
What?
Ich hab's
sicher nicht monetarisierbar, was wir hier machen.
Was? Wie monetarisierbar?
Wir machen ja, das alles. Ich, Felix, glaub, du hast natürlich in dem Punkt recht, dass Alkohol arg verharmlost ist schon, aber dass man auf Heroin nochmal empfindlicher reagiert, finde ich schon legitim, weil es halt...
Ja, ja, ist schon, aber ich finde es halt, es bringt halt einfach so den... Ich finde, es bringt's gut auf den Punkt, dass man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, ob man Alkohol so glorifizieren sollte und das so gut finden soll.
So ist es halt, ja.
Ja, das eine ist halt gesellschaftlich akzeptiert, das mit
genau,
dem
das andere
Kiffen noch nicht, aber das kommt ja jetzt in Deutschland auch, von dem her.
Wenn jetzt die ersten Pflanzen ausgewachsen sind oder so.
Wie ist das? Also ich habe tatsächlich Pflanzen bei mir auf dem Hof gesehen, also die haben sich selber ausgesät, ne? Aber
das werden ja die Vogelfutterdinger sein, die nichts tragen.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Das ist einfach nur normales Hanf.
Genau. Aber du siehst diese Pflanzen wachsen und denkst,
Das ist das, was jetzt legal ist, okay.
Das ist jetzt legal, diese paar Pflanzen, da sind bestimmt nicht legal, ja. Nur falls dann einer mal vorbeikommt, kannst du sagen, ja, sorry, ist ja jetzt okay. Ja, wie gesagt, deswegen trinken wir nur so ein bisschen und alles in Maßen, natürlich nicht in Massen. Gibt ja auch Studien, die sagen, so ein bisschen Wein ab und zu ist gar nicht schlecht.
Es gibt auch die Studien, die sagen, das bitte nicht.
Bitte nicht.
Das immer alles in beide Richtungen, je nachdem, wo du mal hinguckst gerade.
Ja, keine Ahnung, also muss auch jeder, also ich meine schlussendlich muss es auch jeder für sich selber wissen, aber ich find's einfach lustig, wie das eine halt super okay ist und gesellschaftlich so voll akzeptiert ist und andere Dinge dann einfach so, ja, aber das geht gar nicht und das so, okay. Aber
also funktioniert Gesellschaft, oder? Also jede Gesellschaft etabliert irgendwie so ihre Boundaries und
ja. Ich finde es halt einfach lustig,
Ich glaube, gerade dieser Anspruch, dass man so die Dinge mehr gegeneinander aufhängt und so, das sorgt für die Verunsicherung bei vielen Leuten. Oder die Überforderung vielmehr. Das ist eigentlich klar.
Dass nicht mehr klar ist, wer jetzt die Bösen sind, meinst du?
Ja.
Das war davor so einfach, ja. Diese bösen Kiffer. Und jetzt sind die, was machst du jetzt?
Ist einfach legal.
Tja, schon blöd.
Diese bösen Drogenabhängigen. Ja, ja. Und dann hat man trotzdem noch Leute, die alkoholabhängig sind und da findet man es nicht ganz so schlimm oder so. Ja,
zum Glück sind wir so ein Technologie-Podcast und reden gar nicht über so politische, soziale genau. Themen. Ja,
genau. Gesellschaftskritische also Themen hier, und
nix,
so.
Nix also. US-Drama. Wie war das?
Ach so, ja, Drama. Stimmt, deswegen machen wir es auch nur ganz kurz.
Ist nur Technologie,
ja. Ja. Ja, ist immer noch. Also ich glaube, das ist zusammenfassend, ist es noch nicht fertig.
Also ist das wegen dem Wiki oder was ist das Drama?
Wiki ist ja entspannt. Es gibt quasi jetzt ein offizielles Wiki. Das ist quasi das positive Ding. Das habe ich schon mal drüber geredet. Aber es war dieses andere Thema, dass es da dieses Ding gab mit diesem Funding und dass hier Waffen nicht in Ordnung sind, dass du von denen gefundet wirst und so. Und jetzt ist quasi die Nixus Community ist jetzt gerade dabei, ein neues Council zu wählen, was halt solche Sachen dann überwachen soll. Und das soll irgendwie aus der Community kommen. Und da gibt es einen Zulip. Zulip ist auch so ein Chat-Ding, was ich davor noch nie gehört habe.
Was? Und echt nicht? Doch, wir haben da hier da schon drüber gesprochen.
Da haben wir bestimmt drüber gesprochen.
Also es sieht ein bisschen aus wie diese anderen Chat-Dinger.
Ja, ja. Das ist auch alles das Gleiche, ist auch egal.
Ja, genau. Das gibt's jetzt auf jeden Fall. Und da soll quasi, da können die Leute sich ausdiskutieren, was jetzt quasi, wie es weitergehen soll und wie der Selection Process abgelaufen soll und keine Ahnung was. Es ist sehr, sehr viel. Und ich steig da auch nicht so wirklich durch. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann fertig ist.
Ja.
Und ich versuch's auch gar nicht zu verstehen.
Also das ist so wie die Piratenpartei und da gibt's irgendwie so ein...
Ja, es fühlt sich ein bisschen so an.
Liquid Democracy oder so und dann in Jahr 2 ist es einfach nicht mehr relevant.
Ja, also aber das ist schon...
spaltet das jetzt irgendwie die Community? Sind da jetzt irgendwelche...
Ja, die Community ist auf jeden Fall noch nicht klar. Also es gab jetzt quasi ein Ding, was passiert ist, quasi das Acknowledgement, dass das Leadership quasi ein Problem hat. Und der Elko Deutster, also der... quasi der Erfinder von Nix, der ist aus diesem Board quasi zurückgetreten, diese Foundation Board, glaube ich. Da ist er zurückgetreten und hat jetzt quasi keine Macht mehr, weil das eins von den Themen war wohl. Aber wie gesagt, ich war da vorher nicht so tief drin und ich bin da immer noch nicht so richtig tief drin. Wir haben einen Link geupdatet, weil ich da auf ein falsches Ding verlinkt habe. Das war irgendwie das falsche Open Letter. Es tut mir noch ein bisschen leid. Aber es, wie gesagt, ich check's nicht so wirklich auch, ja. Ich weiß auch nicht, wie es dann weitergeht und ob sich's jemals lösen kann oder nicht. Aber irgendwas wird irgendwie passieren. Wenn's gelöst ist, machen wir quasi so ein Aftermath, ja. So ein,
die große Auflösung.
Ja, quasi einmal versuchen, die Zeitlinie zusammenzubringen. Und der Lastus hat sich da schon bereit erklärt, wenn das jemals sich wenden würde, dass er da quasi sagt, was passiert ist.
Okay.
Das ist so der Plan, aber jetzt ist, wie gesagt, jetzt ist es gerade noch in diesem Prozess drin und ja, keine Ahnung.
Klingt gut. Was wir auflösen können, ist, wir haben in BGT 134 über Tulip gesprochen, wo es Open Source wurde, das erste Mal. Das habelt aber einfach schon fast 10 Jahre her. Okay. Darum, ist, glaube ich, fair, dass man das vergessen hat.
Hefte raus, OS2 installieren. Oh, schöner Titel.
Ja. Ich habe hier von lwn.net hat darüber geschrieben, dass Elko aus dem Nixus Foundation Board aus einen Stepdown gemacht hat. Das heißt, es ist irgendwas Wichtiges, oder? Wenn es bei LWN kam?
Naja, ich meine, wenn so ein Gründer abtritt, aus welchem...
Ist das schon immer, kann man schon mal drüber reden, oder? Ja. Und ja, da gibt es quasi auch so, ja, die zwei Gruppen, die jetzt quasi sehr, also zwei kleinere Gruppen von Leuten, die halt sehr aggressiv ihre Meinung vertreten. Und ist gerade sehr unschön auch. Also man kann das auch nicht wirklich verfolgen oder nachlesen, es macht einen wirklich nur unglücklich.
Weniger schön.
Ja, genau.
Das okay. aber wir machen dann nochmal ein Wrap-up, wenn es.
Ja, ja, genau.
Falls sich der Staub gelegt hat, dann, ja.
Falls sich der Staub, genau. Nee, sobald sich der Staub gelegt hat, weil irgendwann wird sich irgendein Staub legen und es wird irgendwas anderes passieren.
Aber Nixos ist sozusagen nicht in Gefahr. Es gibt jetzt.
Nee, es gibt da auch schon verschiedene Ideen, auch wie quasi mit Nix, also mit dem Tool Nix umgegangen wird. Das wurde jetzt auch schon geforkt und quasi ein Stable Branch gemacht, aber es das ist auch gerade nur eine Idee, also es ist noch nicht fertig, nichts ist fertig. Es gibt viel Aktion gerade und viele Leute, die sehr unglücklich darüber sind, über die Sachen und viel Drama, also viel so soziales Drama, kein technisches Drama gerade.
Okay, na gut, aber das kommt in allen Communities mal vor.
Ja, also genau, und das
ist halt menschlich.
Die Sache ist halt auch quasi, du liest dann sowas, was du den Leuten schreiben und denkst so, oh Gott, Leute, echt, das ist nicht cool. Ja, das, was da gerade geschrieben wird, das ist nicht cool. Und dann denkt man so, okay, dieser Person hätte ich das irgendwie nicht zugetraut, dass sie diese Meinung vertritt, diese, irgendwelche anderen Leute als irgendwie Vogue beschreiben und denkst so, oh Gott, Leute, das gibt's in den USA, das gibt's doch nicht hier in unserer Community.
Okay, dann ziehen wir da einen Schlussstrich drunter. Wir gucken da in ein paar Wochen nochmal drauf.
Ja, wir machen postpone das bis zu dem Zeitpunkt.
Wir machen hier mit OpenSSL und so. Wir machen einfach einen Fork, den wir nicht maintainen. Und das ist die Lösung. Problem gelöst.
Das ist die Lösung.
Wie hier freie SSL und was haben wir sonst noch geforkt? Audacity haben wir, glaube ich, mal geforkt.
Audio City, genau.
Audio
das können wir wieder in den Branch hochziehen, das ist eine gute Idee. Audio City.
Und wie nennen wir unseren Nixos Fork?
NixOS 2.
Binärgewitter OS.
BigitOS.
BixOS vielleicht.
BixOS.
NixOS. LMNO. OxOS. Ich bin noch nicht überzeugt. Vielleicht finden wir noch was.
HeroinOS.
Nein, das kann man nicht machen.
Wieso nicht? Das installiert dann jeder und sie sind alle gefangen und wir wollen es nie wieder runterschmeißen.
Sie können nicht. So, Audacity. Okay. So, hier kann man den Branch Sync Fork. Okay, was. Oh, fuck. Irgendwelche Discard 15 Commits. Ich habe 15 Commits gemacht?
Was?
Das kann doch nicht sein, dass ich.
Du hast 15 Commits schon gemacht.
Nee,
du bist jetzt 15 Commits ahead.
Ich habe was irgendwo einmal umgeschrieben.
23.000 down.
Nee, ja. ich muss einen clean Merge machen. Das ist natürlich jetzt unpraktisch.
Force push.
Open pull request.
Ja.
Nein, wie kann ich force pushen? Dann ist Audacity wieder zu Audacity wieder zu Audacity umgenannt. Das geht ja nicht.
Gut, wir hatten noch ein anderes Thema irgendwann mal in der Sendung. Da ging es um Grundwasserspiegel oder so.
Jupp.
Und Markus hat.
Ich habe gedacht, so schlimm kann es ja nicht sein. Und der Markus hat gesagt, doch, kann sehr schlimm sein.
Ja, und ich habe gesagt, es darf mehr als ein Jahr regnen. Und ihr habt mir irgendwie alle nicht geglaubt.
Ich habe dir nicht geglaubt, das stimmt.
Im Fediverse ist dann nochmal ein Bild an mir vorbeigeflogen, was wissenschaftlich fundiert vom Helmholtz-Zentrum aus Potsdam kommt, wo drin darauf visualisiert wird, wie denn so der Grundwasserspeicher in Deutschland ausgestattet ist seit 2002. Und das sah 2002 noch sehr gut aus, hat sich dann verschlechtert, hat sich auf 2010 noch mal ein bisschen verbessert und seitdem geht's wieder abwärts. Und zwar ist die Karte dann 2022 dunkelrot, 2023 etwas weniger dunkelrot, aber es ist weit davon entfernt, wieder so gut zu sein, wie es vor 20 Jahren mal war. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei. Und ja, das einfach nochmal so als Ergänzung. Ich verlinke es in den Shownotes. Wir müssen auf unser Wasser achten. Mm. Genau, was gerade, ich glaube, gerade auch so, was an Förderrechten an Industrie vergeben wird, da geht die öffentliche Aufmerksamkeit viel zu wenig hin. Und da muss man auch viel kritischer hinterfragen, für wen wird denn hier eigentlich welches Wasserrecht gerade auch zu welchem Tarif verbrieft? Und auf welche, das ist teilweise absurd, wie lang die Verträge dann laufen. Klar ist es für die Wirtschaft schön, das ist Wirtschaftsförderung, gar keine Frage, weil die haben dann Planungssicherheit, wie es immer so schön heißt. Aber es ist unverhältnismäßig dazu, was da gerade mit unserem Grundwasserspiegel passiert.
Tja. Wenn du dann noch so Firmen wie Nestle anguckst, die das Ganze dann noch in Afrika machen, dann ist sie ganz vorbei.
Nestle ist natürlich immer gern und schnell am Pranger gestellt da, das ist vollkommen richtig. Und was die machen, ist auch wirklich eine Sauerei, global betrachtet. Was dabei vergessen geht, ist, was hier bei uns, wo wir ja eigentlich genug Wasser haben, in Anführungsstrichen, aber diese Karte zeigt, dass es nicht so ist, dann auch chemische Industrie ist ganz aggressiv, weil oder in Berlin gab es ja so viel Wind um das Tesla-Werk. In unseren ganzen industriellen Prozessen wird wirklich verschwenderisch mit Wasser umgegangen. Das ist...
Was ist das nicht mit dem Wasser? Also ist es,
weil ich tatsächlich bei Tesla gelesen habe, dass sie 80-90% ihres Wassers, was sie im Prozess haben, wieder aufarbeiten und wieder nehmen. Also die brauchen, glaube ich, gar nicht so viel neues Frischwasser ständig. Aber ich meine, gut, wenn du irgendwie Klos für 10.000 Mitarbeiter und sowas betreibst, dann ist da natürlich trotzdem ein großer Durchsatz, ne?
Ja,
aber ich glaube, für die Produktion an sich ist es gar nicht mehr so viel.
Nee, diese Toilettenabwasser sind aber gar nicht das Problem meines Wissens nach, sondern wirklich das, was in der Industrie dann zum Teil auch so verunreinigt wird, dass du es nicht in der normalen Kläranlage wieder aufbereiten kannst. Und ja, die verwenden das viel für Kühlung und viel aber auch wirklich für Prozesse, wo das vermengt wird, wo Sachen ausgewaschen werden und so weiter und so fort.
Und dann, was passiert mit dem Wasser? Also.
Eben, sie werden es nicht wie in Fukushima in großen Containern lagern und wissen noch nicht, was sie damit tun. Ich glaube schon, dass sie da reinigen müssen. Die Frage, die sich meines Wissens nach da aber auch stellt, ist, bis zu welchem Grad sie es reinigen und wie verunreinigt sie es denn da zurückleiten dürfen.
Ja, aber die Sache ist ja quasi, hat es dann einen Einfluss, also wenn sie es wieder zurückleiten, hat es dann einen Einfluss auf den Grundwasserspiegel?
Ja, der Punkt ist, die pumpen aus dem Grundwasser hoch und leiten es in den Rhein zurück und da fließt es halt ab.
Genau.
Zum Beispiel jetzt. Dann ist es im Meer und dann ist es aus dem Grundwasser weg. Die pumpen es halt nicht wieder zurück in den Grundwasserspiegel.
Und dann hast du halt so Sachen wie wir hier. Wir haben jetzt zentrales Wasser, aber kein zentrales Abwasser. Das heißt also, das Abwasser wird dann mehrere Kilometer, hunderte Kilometer durch die Gegend gefahren und irgendwo eingeleitet. Dann ist es aber hier aus der Region jetzt erstmal weg. Das hilft halt dann auch keinem. Wenn du es hier hochpumpst und dann woanders entsorgst, ja, auch nicht so prickelnd.
Hm. Okay. Na gut, ist doof.
Jo,
kann man so sagen. Also wie gesagt, es kann noch ganz schön viel regnen, bis wir auf unser Grundwasser wieder so zurückgreifen könnten wie vor 20 Jahren, sagen wir mal so. Obwohl es dieses Jahr bisher ganz gut aussieht, aber ich meine, der Sommer steht ja noch bevor. Ne?
Ist jetzt schon sehr warm, ja.
Ja, das kommt noch dazu. Ja, das stimmt.
Und der Vorteil ist, dass man die Heizung fehlt, ist, dass irgendwer mal da irgendwie ein Konzept zulegt, wie gehen wir damit um? Also im Moment poppt es immer wieder hoch, dass wir da ein Problem haben, aber es gibt da noch nirgendwo einen Ansatz, wie ändern wir unseren Umgang damit nachhaltig? Also wie lassen wir das Grundwasser vielleicht auch erstmal in Ruhe und leben erstmal mit dem Wasser, was vom Himmel fällt?
Das wäre schön, aber ja, das glaube ich auch nicht. Dafür wird einfach zu viel Wasser an so vielen Stellen gebraucht und wie gesagt, schon das ganze Trinkwasser, was hier aus den Leitungen kommt, kommt auch irgendwo aus der Erde.
Ja. Entsiegelung ist ein großes Thema, glaube ich. Also, dass man mehr darauf achtet, dass Flächen wieder entsiegelt werden. Man sich vielleicht auch bei sich selber fragt, kann man nicht mehr Rasengittersteine verlegen, anstatt Fläche zu betonieren oder so?
Es betrifft euch als Großgrundbesitzer.
Ingo, was?
Ingo.
Und dein Schloss.
Du kannst hier gerne vorbeikommen.
Wie viele Flächen hast du denn?
Ja, ich habe die Fläche versiegelt, auf die die Häuser stehen. Ansonsten ist hier nichts versiegelt.
Die Häuser. Hört ihr das an? Der Typ hat Häuser. Er hat nicht ein Haus. Er hat Häuser.
Naja, ein Haus und ein Nebengebäude.
Und ein Nebengebäude. Und dann hier für die Angestellten natürlich noch was und irgendwie
so ein Gartenhaus. Und wenn man die hierher fliegt,
für die Kinder und was man halt so hat.
Was man
wenn
halt
man
so
seine Mitarbeiter schon einfliegen lässt, dann muss er auch gucken, wo die bleiben.
Genau. Ja, genau. Die kommen gerade alles im Spargelstechen hier.
Geil.
Ach, das hast du auch noch, das Feld, oder was?
Das ist aber, ich glaube, gerade so,
Spargel ist ekelhaft einfach.
Ist doch das auch, braucht doch auch ziemlich viel Wasser für mhm. Produktion.
Ingo, vielleicht stellst du mal lecker. Auf, zum Beispiel, worauf kann man umstellen? Klee? Stellst du mal auf Klee?
Klee habe ich ganz viel. Klee ist ganz viel.
Ja, okay. Solltest du dein Spargelfeld mal auf Klee umstellen.
Ja. Spargel ist voll lecker.
Mhm. Erzähl mir mehr.
Zum Beispiel über die nächste Kategorie. Erzähl mir mehr über die nächste Kategorie, Ingo. Wie heißt die?
Wie heißt Tote die nächste Kategorie? Woche?
Genau.
Das Schöne ist, zwar, ich habe die erste Kategorie auch schon nicht genannt, von dem her.
Naja, werden wir sehen, wie das funktioniert. Gestorben, X2, oder gestorben ist ein großes Wort, es ist so als deprecated markiert.
Ja, mein Gott, das ist ja mal abwärtskompatibel, also, ne, also auch einen X3 kann man genauso verwenden wie ein X2 quasi.
Ja.
Von dem her ist es jetzt irgendwie nicht so
ein großes Ding, aber es ist einfach so.
X2 war, das war noch alles ohne Journaling und so, ne?
Das hatte keinen, genau, das ist X2 ist ein X3 ohne Journaling oder ein X3 ist ein X2 ohne, mit Journaling. Ja.
Und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass irgendwie das iNode-Ding sie auf 32-Bit, 32-Bit-Dates limitiert ist. Das heißt, wenn hier dieses 2038-Problem ist, dann wird dann X2 dann ein bisschen komisch, vermutlich.
Wie ist es dann? Geht es dann wirklich kaputt oder ist es dann einfach nur die Zeiten alle komisch?
Ich gehe davon aus, dass es rappt und je nach Applikation ist das dann halt ein Problem oder nicht.
Okay.
Also ich glaube, für das Filesystem selber ist das halt kein Problem, aber für die Applikationen, die im Zweifelsfall auf das File zugreifen und sagen, ja, ich nehme aber das neueste File, das ist dann vielleicht nicht mehr unbedingt das neueste File.
So. Ich habe mal Audio City hochgezogen auf die letzte Audio City Version, aber es war voll kompliziert, ich muss irgendwelche Merges machen.
Ja.
Anscheinend, weil der Leadname da irgendwas reingeschrieben hat in die README dazu.
Das würde ich nie tun.
Naja.
So. Was sonst tut?
Was haben wir sonst?
Xamarin.
Xamarin, oder wie wird's ausgesprochen?
Ich würde Xamarin sagen, aber hier nochmal.
Ja. Das ist bestimmt ein X oder so, das X. So wie in Spanisch. Das ist irgendwie ein Xamarin.
Genau, was ist denn?
Xamarin.
I don't know. Also vermutlich nicht, aber.
Das war dieses C-Sharp-Mono-Dings.
Cross-Plattform.
Also .NET für Linux. Da kommt Xamarin her. Oder das war die Firma, die dahinter stand.
Genau, die hatten doch erst so eine Firma gegründet, genau, hier von Ned Freeman und Miguel de Casa. Die hatten auch vorher eine Firma gegründet, die von Novell gekauft wurde und dann waren sie da nicht glücklich und dann haben sie wieder eine neue Firma gegründet, die quasi genau dasselbe macht. Miguel de Casa ist der Typ, der auch GNOME gegründet hat. Damals, und genau, die sind irgendwie lange Zeit jetzt bei Microsoft angestellt gewesen. Und was, und die Firma ist jetzt pleite oder was? Nee, braucht keiner mehr.
Nee, die Firma gibt's ja, also ist ja ein Subsidiary und die sagen jetzt, Support for Xamarin endet May 1st, 2024. Und tja, du sollst .NET benutzen, gefälligst.
Ja, also vermutlich es gibt ja jetzt dieses .NET Core. Mhm. Was ja auch auf Linux läuft und ich nehme an, also keine Ahnung, ob es für Android, also Xamarin konntest du ja dann auch irgendwie für Android und iOS-Zeug machen. Aber ich weiß nicht, wie groß dieser Markt noch ist, um so Cross-Plattform-Apps zu bauen oder ob es da jetzt auch irgendwie so ein .NET irgendwas.
Ja, es gibt Xamarin Forms Apps und die kannst du jetzt nach .NET MAUI migrieren.
Ah ja.
Multi-Application ja, genau. Okay, Platform ja. UI, anscheinend.
Genau, es gibt irgendwie dieses .NET MAUI, was hier halt diesen Android iOS irgendwie auch funktioniert. Ja, und
genau. Aber auf jeden Fall, Xamarin, das war's. Mehr. Also wenn ihr Xamarin bei euch benutzt aus irgendeinem Grund, tja, das
müsst ihr updaten.
Müsst ihr wohl updaten.
Genau. Tja.
Das ist natürlich sehr traurig, aber was willst du machen?
Ja, ich brauche doch nicht auf Linux tatsächlich nicht, aber ja, okay.
Ja, das sagst du jetzt so.
Ja, die ein, zwei Projekte, die irgendwie Mono benutzt haben, weiß nicht. Ich hab's nicht so ganz verstanden, aber ich kann durchaus sein, dass irgendwie C Sharp eine Sprache ist, die man unbedingt braucht. Hat mir jetzt bisher, ich brauchte sie bisher noch nicht, Gott sei Dank. Von dem her hat mich das
Java,
immer nur so.
Aber in besser.
Was?
Ist wie Java, aber in besser.
Sagst du.
Wie? Das musst du erklären.
Was? Ja, was, also, du musst was sagen hier.
Du kannst all dieses Java-Zeug machen, aber es ist halt einfach ein bisschen besser. Besser Syntax, irgendwie ein bisschen moderner, es hat ein bisschen neuere Sprache, hat nicht so viel Legacy-Scheiß.
Ich habe das Gefühl, also, du willst
Java
nicht produzieren.
Aber einfach ein bisschen besser. Es funktioniert auch genau gleich. Es ist auch dieses, du schreibst diesen Code und dann wird es in so ein Intermediate-Ding, sie
ist quasi Python.
Transpiled und dann wird es irgendwie so ausgeführt.
Ja, ist quasi, auf einer
Runtime. Also es ist wie Java, aber besser. Oder schlechter von mir aus, aber.
Also es benutzt genauso eine Virtual Maschine und hat eine Intermediate Language, exakt.
Genau.
Es ist sehr ähnlich. Der Punkt aber besser, der interessiert mich. Also, weil ich meine, Sprachfeatures sehe ich ein, Java hatte da lange Zeit ein Thema, aber mit den neuen Versionen und dem neuen Versionsrhythmus tut sich da ja so einiges.
Ja, ja, also
das
wahrscheinlich haben sich deswegen auch nicht mehr so viele auf Mono jetzt zumindest konzentriert, aber gut und nett Leute und Entwicklungen da in der Richtung gibt's ja schon immer noch.
Ja. Also, keine Ahnung, das besser bezieht sich auch auf vermutlich mittlerweile vor 10 Jahren das letzte Mal, als ich irgendwie vor 10 Jahren habe ich irgendwie C-Sharp gemacht und ungefähr das letzte Mal vor, ich weiß auch nicht, 5 Jahren habe ich richtig Java gemacht. Also, I don't know.
Ja. Und ich meine, für den Windows-Kosmos ist .NET halt das die Plattform. Das ist
weil hier dieses Java dann immer irgendwie nicht auf meinem Linux funktioniert. Aber fairerweise muss man sagen, wenn, dann sind diese Apps meistens Java und halt nicht C-Sharp. Dementsprechend, ich kann nicht sagen, ob die C-Sharp-Dinge auf meinem Linux funktionieren, weil die gibt's nicht. Aber die Java-Dinge, die gibt's und die funktionieren dann nicht.
Ja. Deswegen sage ich ja, für Linux braucht man dieses C-Sharp nicht. Also ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, welche. Irgendeine Applikation, ich fand es dann immer seltsam, wenn irgendwelche .exe-Sachen in meiner... Ja,
das kenn ich. Ich habe gerade gesucht, was das war, aber ich finde nichts mehr.
Nee, es gab waren nicht viele Programme, aber irgendwas hat man mal...
Komm hier, dieses, wo du so Serien tracken konntest, glaube ich, oder so. Das was so eine Web-Application war, die in C-Sharp geschrieben wurde. Die hatte ich mal im Laufen.
Sonar oder sowas?
Ja, das klingt nicht so falsch, ja.
Eins von diesen R-Sachen.
Ja, Sonar und
Radar.
Ja, das kann sein, dass die...
Oder so. Genau, und das ist, glaube ich, C-Sharp. Also es ist eigentlich so ein Web-Ding. Aber, also das Interface-Zeug ist dann so ein Web-Ding. Aber, das Backend ist irgendwie in C-Sharp oder war damals zumindest in C-Sharp.
Ja, das kann sein. Ich erinnere mich auch an irgendwas, was dann so eine .exe hatte.
Genau, was irgendwie immer ein bisschen komisch ist. Ja, dieses Sonar ist C-Sharp.
Das ist C-Sharp, oder?
Ja.
Um deine also, keine Ahnung, die Sprache an sich...
Der Chat noch sagt noch, Open Simulator braucht auch irgendwie Mono oder .NET. Ja, also es gibt ein paar Programme, aber es fällt halt immer auf. Wie gesagt, fällt mir dann, wenn jemand PS macht und dann irgendwelche Excel-Dateien rumlaufen sieht, dann denkt man
zuckt schon, man immer erstmal zusammen.
Ja, ist schon eher komisch immer.
Ja. Genau. Okay, was haben wir noch? Was ist noch tot?
Was haben wir noch? Wir haben so viele Sachen.
Ah, nee.
HashiCorp.
Ah, HashiCorp. Ja, genau. HashiCorp. Für 64 Milliarden US-Dollar. Wurde
64 HashiCorp. Instagram oder was?
Ja, ja, wie, genau. Wie viel Instagram sind das? 64 Instagram?
Instagram sind immer eine Milliarde. Das ist sehr einfach.
Okay, also 64 Instagram hat sich IBM mal so ein HashiCorp gekauft. Mhm. Nachdem HashiCorp ja jetzt auch irgendwie.
Nachdem es jetzt Zeit sowieso irrelevant geworden ist.
Die haben irgendwie gesagt, wir machen unsere Lizenz scheiße. Bitte sehr.
Genau. Und
please buy our shit.
Die, die nicht gewechselt sind, die werden auch jetzt nichts wechseln, wenn sie jetzt bei IBM sind.
Außer sie sehen quasi das erste Mal den Preis, aber dann wahrscheinlich immer noch nicht.
Ja gut, IBM hat ja auch Red Hat und Co. gekauft, also die sind schon, die sind auch in diesem Open Source Feld ganz schön groß und die müssen da jetzt wahrscheinlich auch aus HashiCorp dann nicht so viel Geld rausziehen, wie sie das vielleicht als Einzelfirma hätten machen müssen, aber.
Ja, ja gut. Gut. Aber bei Red Hat haben sie ja auch geschaut, dass die jetzt ein paar Sachen umsetzen, ja,
das stimmt.
Gegebenenfalls problematisch sind für die Leute, die es davor.
Ja, das hatten wir ja auch öfter als Thema, genau. So wie das VMware jetzt auch geschafft hat. genau. Ich sag noch, irgendwann werden wir bei uns auf Arbeit doch noch Debian einführen. Ja, ich bin immer noch gespannt.
Irgendwann. Ja, wenn quasi bei Ubuntu alles Flatpak sind, quasi deine Bash ist Flatpak. Nee, Ubuntu
benutzen wir ja nicht. Wir benutzen ja nur Red Hat und
Ach so, das Red Hat-Ding.
Ja, okay. Genau, und ja, das, nachdem sie da ja die Daumenstrom immer angezogen haben, das ist so, genau. Ja, gucken wir mal, also Vault benutzen wir auf Arbeit tatsächlich auch, HashiCorp Vault.
Ja, gibt's, also ich meine, Terraform, gibt's dieses Open Tofu?
Genau.
Aber was gibt's bei Vault?
Nee, Vault? Bei Vault gab's jetzt noch nicht, gab's noch keine
Lizenz, oder?
Nee. Bisher wüsste ich nicht, dass es da einen Fork gibt.
Ich habe es gerade mal gegoogelt. Es gibt ein Open Bau.
Ah.
Aber wie sehr das
ja, hab
irgendwie
ich jetzt
im halben Jahr noch maintained ist, ist natürlich, also
ja, das ist eine gute Frage.
Sehe ich jetzt gerade nicht. Weil, also bei OpenTofu ist ja dann irgendwie
die Linux Foundation ist direkt dahinter.
Die Linux Foundation und da haben sich im Prinzip alle zusammengetan und gesagt, ja, maintainen wir weiter.
Genau, so wie das bei dem Redis Fork jetzt auch passiert ist. Das ging ja dann auch ganz schnell plötzlich.
Genau, bei den Dingen, aber ich meine jetzt so Vault ist halt ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, ist ein bisschen zu nischig. Für, auch wenn das irgendwie viele, ja, an vielen Orten eingesetzt wird, aber.
Ja, gut, aber kommen wir zurück zu dem IBM-Kauf. Was sagt uns das? Was bringt uns das? Ändert das irgendwas?
Es bleibt spannend, was IBM damit anstellt. Ich glaube, das ist der Punkt da dran eigentlich.
Ja, genau. Das sehe ich auch so. Wir wissen es nicht. Naja. Wir lassen uns überraschen.
Wir wissen es nicht. Nee, ich kann mir schon vorstellen, dass sie Terraform und sowas, ich meine, die haben ja auch Ansible, ne? Aber dass sie da da vielleicht irgendwelche Tools zusammenstricken, die dann irgendwie beides können, machen oder irgendein Paket schnüren, wo sie die dann das verkaufen. Sonst.
Aber es gibt doch schon diesen Ansible Tower, oder? War das nicht?
Ja, Ansible Tower gibt's, genau. Und davon gibt's aber auch noch ein Open Source, dieses AVX heißt das dann oder so. Okay. Aber kannst auch Ansible auch einfach so verwenden, musst ja nicht so eine Web-Oberfläche mit Clicky-Bundy verwenden, wenn du nicht willst. Ja. Ja, ich denke mal, kurzfristig wird sich nichts ändern, bis IBM das Ding entweder zerschlägt und in Teile integriert, wird noch eine Weile dauern. Ist auch die Frage, ob sie es machen oder ob sie HashiCorp als Firma erstmal lassen. Das,
oder ob sie es mit zu Red Hat dazu tun oder sowas, kann ja auch immer passieren, dass sie die Sachen da zusammentun.
Wie gesagt, extra Produkte müssen sie dann eh noch finden, womit sie das dann kombinieren, dass sie da dir dein RHEL, also Red Hat Enterprise Linux mit, weiß ich nicht, Vault oder Co. dann irgendwie verkaufen. dann wird es ja auf jeden Fall gehen. Ja. Aber die Aktionäre müssen noch zustimmen, also das dauert jetzt auch noch bis Ende 24, bis das alles durch ist. Genau, aber das war, ja, gab auch kurzen Aufschrei, habe ich auch gedacht, huch, nachdem HashiCorp jetzt so ja rigoros erstmal umgegangen ist mit ihrer Lizenz, dass sie sich jetzt haben kaufen lassen. Ich bin gespannt, wo die Reise dahin geht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Und auch, was IBM so treibt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dann schauen wir mal. Dann lassen wir uns einfach weiter überraschen.
Genau. Dann
so noch. Google
Fit API.
Nicht, dass Google Fit API. Hätte. Ja, das ist so ein Ding, so, ja, okay, es gibt Google Fit. Ich habe gedacht, es gibt nur eins bei Google und das wäre das gewesen. Aber anscheinend gibt es eine Google Health API und die ist eine andere als die. Und Google Fit API wird jetzt eingestellt.
Ist es, weil die hat nochmal Fitbit gekauft oder so? Ist es, kommt es aus der Richtung?
Unsicher. Ich bin mir unsicher, wie die Sachen zu sagen. Ich glaube, die heißt, das heißt nur Fit, weil das früher auch Fit war, oder?
Ja. Keine Ahnung. Ich kann mich nur erinnern, dass sie irgendwann mal dieses Fitbit gekauft haben. Könnte ja sein, dass das aus dieser Geschichte raus irgendwie diese API gab und sie danach erst diese Google Health API gebaut haben für auch, wir haben ja dann jetzt auch lauter Watches, ne, die ja auch irgendwie Fitness-Tracker sozusagen sind und ja, dass jetzt die alte aus Fitbit Geschichten rausgekommene Sache einfach nicht mehr.
Okay, also es sieht wohl gerade so aus. Es gibt Google Fit, was so die App von Google ist für diese ganzen Fitnessdaten. Die benutzt anscheinend diese Fit API. Und es gibt Health Connect von Google, was wohl der neue Scheiß ist. Und das mögen die Leute nicht so gerne, glaube ich. Und genau, das eine wird dann wahrscheinlich abgeschaltet in favor von dem Health Connect, was auch immer das ist dann. Ja, also ich finde es eh komisch, quasi seine Gesundheitsdaten irgendeinem Cloud-Anbieter in die Hand zu drücken, aber
das hat das Thema. Ja, das Thema hatten wir ja auch schon ganz oft. Mhm. Aber wenn du dir heute so eine Uhr oder so einen Fitness-Tracker kaufst, hast du ja fast gar keine andere Chance, ne? Also das ist
ja, du kannst Gadget-Dings nehmen, Gadget Bridge,
ja. Genau, ich habe für meine Amazfit Bip habe ich auch so ein Tool auf dem Telefon und muss das auch nicht in die Cloud geben, aber wer macht das halt, ne? Das sind weniger, die meisten.
Sehr wenige.
Lassen sich da irgendwie dann tracken. Und selbst, ja, bei den neueren Uhren ist es schon immer kompliziert, dann wirklich alles da rauszunehmen.
Ja, weil die halt auch so viel können, ja.
Dass du dann nicht getrackt wirst.
Ja. Oder hast dann halt mega die Einschränkung bei der Benutzung, was dann halt auch blöd ist.
Ja, Google Podcast wird auch eingestellt, ne?
Oh nein, Google Podcast, was ist das nochmal gewesen?
Ja, da konntest du deine Podcasts abonnieren.
Gibt es dafür einen Ersatz dann? Oder ist das
ja, du sollst weg? Jetzt ja, YouTube Podcasts, Video. YouTube Music Podcasts YouTube. Oder sowas verwenden. Ja. Das ist irgendwie, stellen sie auch einiges ein.
Ja, die haben halt auch schon viele Sachen doppelt einfach.
Naja, wenn man immer Sachen dazu kauft, ne, also das ist.
Und am Ende ist es halt so, dass quasi, es läuft ja normalerweise so, du hast irgendwie so eine Nischen-App und dann machst du irgendwelchen Shit dazu und dann kann sie immer mehr. Und dann hast du noch eine andere Nischen-App und da kommt auch immer mehr Zeug dazu und dann denkst du so, oh fuck, das sind beides die gleichen Sachen geworden. Naja.
Ja, jetzt muss ich mal gucken. Also wir waren ja auch auf Google Podcasts gelistet und ich habe dann immer so eine Mail gekriegt, wie viele Leute uns gehört haben. Ich weiß nicht.
Wie viele Leute haben uns da gehört?
Es waren nicht so viele, waren und irgendwie 40 oder sowas. Also 40. Irgendwas in dem Dreh. Wie gesagt, ich habe Google Podcast jetzt auch nicht wirklich verwendet. Ich hatte da bloß unsere Podcasts reingetan und habe dann ab und zu so ein Status-Report gekriegt. Ich weiß jetzt gar nicht,
wie das ist. War auch nicht lang jetzt, ne? Also veröffentlicht haben sie den Player 2018. Ja. Ich hatte nämlich das Gefühl, wir haben schon mal drüber gesprochen und ich habe mal gerade auf unserem Blog gesucht und wir haben 2018 drüber gesprochen, Google Podcast, Google veröffentlicht eigenen Podcast Player. Okay. Also hat jetzt auch nicht so super lang gedauert.
Okay, na dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da auf YouTube-Podcasts irgendwie auch kommen, keine Ahnung, ob das irgendwo was extra ist. Ich meine, wir haben ja unseren YouTube-Kanal auch tatsächlich und veröffentlichen da mittlerweile alle Sendungen, also alles, was wir alle extra Sendungen und ich habe jetzt tatsächlich auch die Radio-Tux-Sendungen sind da auch mit drin. Einfach, weil ich keine Lust hatte, zwei Kanäle zu bespielen. Ja, ist irgendwie einfacher. Genau, da wäre die Möglichkeit, dass ihr das auch gerne dort abonnieren könnt, wenn ihr jetzt dann von Google Podcasts weg müsst. Ich habe es nicht ganz verstanden, wie man jetzt ob YouTube Podcasts jetzt nochmal was extra ist, man sich dann nochmal extra für anmelden muss ich mal schauen. Ansonsten, ja, könnt ihr euch ganz normal auch unseren YouTube-Kanal angucken. Ich meine, da ist
oder unser jetzt keine, RSS-Feed wie normale Menschen.
Oder den RSS-Feed nehmen. Ja, aber es gibt ja tatsächlich Leute, die würden das lieber in einer App haben, die sie sonst auch immer benutzen und nicht irgendwie drei Apps verwenden. Und deswegen bieten wir natürlich auch die Möglichkeit an. Deswegen waren wir auch auf Google Podcasts und sind auch bei was
Spotify
und Amazon.
Dann sind wir noch auf dieser? Nee, das hast du mal nachgecheckt, oder?
Das war irgendwie, die weiß ich nicht.
Sie haben uns ausgecheckt, oder?
Genau, ach,
da war so irgendwas, gemein, echt.
Dieser doch, auf dieser sind wir.
Ich hab das doch,
genau.
Ja, aber
nicht. Ich hab das doch.
Das ist schon ein bisschen
was nicht diese, ja, als ich das angemacht habe vor ein paar Monaten, habe ich dann doch direkt mal auch nachgefragt, wie das ist mit unserer Präsenz da. Aha. Und da hattest du bestätigt, ja, wir sind da, du hattest es irgendwann mal eingetragen und genau. Ich folge uns auch da.
Okay. Ja. Gut.
Stimmt.
Dann geht
es. Nee, warte mal, aber das geht nur bis 299 gerade. Kann das sein?
Podcasts.
Warte mal, ein Podcast?
Nee, das letzte ist da.
Das ist richtig.
Ja, ist da. Ja,
hat okay. Funktioniert. Das heißt, du kannst uns da in diese anhören. Ja,
vielleicht hat jemand anders noch eingetragen und ich habe es dann nicht wieder geclaimed oder so. Das ist nicht schwierig.
Naja.
Genau, aber ihr könnt uns auf allen möglichen Plattformen folgen und wenn es nicht geht, dann gerne Bescheid geben, dann müssen wir nochmal danach fragen, wenn es irgendwie nicht geht.
Wie es so schön heißt, überall, wo es Podcasts gibt. Ich stolpert zurzeit des Häufigeren auf Podcasts, die keine Homepage und keine RSS-Feed haben. Und ich finde das eine Unart.
Dann ist kein Podcast.
Das ist
die Definition ist ziemlich einfach, wenn du so eine Webseite und so ein RSS-Feed hast und du da so das MP3 bekommst.
Dann ist
oder
ein Podcast.
Das OK, dann ist ein Podcast. Und sonst ist er einfach irgend so eine Audioshow, die exclusive bei Spotify ist oder so.
Ja.
Das ist auch okay, können Leute auch machen, aber es ist dann halt einfach kein Podcast.
Mhm. Ja, aber auch wenn sie über so Dienstleister gehen, mir fällt gerade nicht kein Name ein, die Podcasts dann auf allen Plattformen, also Spotify, Deezer, publishen, aber dennoch der Podcast selber kein RSS-Feed oder Homepage hat. Also ich meine, das dauert
ist kein
nicht
Podcast.
So lange. Ja.
Das ist kein Podcast.
Exakt.
So einfach.
Ja, ohne extra Webseite mit RSS-Feed kein Podcast. Merkt euch das. Ja.
Genau, wenn ihr einen Podcast machen wollt, dann achtet auf diese Sachen.
Dann macht einfach eine Webseite. Die muss auch nicht gut sein.
So wie ein RSS-Feed. So, hey, unsere ist voll gut.
Ja,
so viele Commits, wie die schon bekommen hat, ist die sehr gut.
Genau. Forked us on GitHub.
Genau.
Genau. Da können wir auch nochmal sagen, auch ihr könnt unsere Webseite verbessern. Ja, wenn ihr irgendwas habt. Wir sind ganz normal forkbar und man kann Pull-Request stellen und sagen, hier.
Genau, wenn ihr mal wieder gemerkt habt, dass bei uns irgendwie ein Link falsch ist oder so.
Ja.
Gerne.
Ja, ja.
Das geht immer sehr schnell. Viele Leute dabei, die ja gerne okay drücken.
Korrekt.
Ja. Auch immer wieder schön zu sehen, wenn ich auf unsere Webseite gehe, dass da jetzt steht live on air. Das ist schon ein bisschen cool. Unsere Webseite ist schon gut, muss man schon ganz ehrlich sagen. Die ist schon,
ja. Besonders wichtig auch der Redirect von krepe.us auf unsere Webseite.
No joke.
Immer noch funktioniert.
ich, also, wenn hier, wie heißt er? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der Krepel.us-Guy.
Was? Felix? Nee.
Nee, nicht Felix.
Hier.
Mark.
Der, ich nehme an, er zahlt das immer noch, dass dieses Krepel.us geht. Aber wenn er das mal abstellt, ich komme nicht mehr auf die Seite.
Ich auch nicht. Weil sie wird wie geschrieben mit, funktioniert das überhaupt? Ja,
genau. Kann man das schreiben? Das ist irgendwie .blog und das ist so lang und ich, Blog. Wirklich so in, wenn ich auf die Webseite gehe, ich gehe mir immer über Krepel.us.
Ja, ich auch. Ich habe da keine andere Möglichkeit, das zu erreichen.
Ja. Also du kannst es mit R schreiben oder auch ohne, es geht beides.
Also ich würde mir vielleicht einen Bookmark machen von der Binärgewitter-Seite und da als Tags krepel.us hinschreiben und dann würde ich das dann eingeben und dann komme ich dahin.
Ja, aber wenn das nicht, also genau, das schon,
ja, das ist schon sehr gut. Das ist schon essentiell. Marc, wenn du das abgeben musst, dann gib uns lieber die Seite, ich bezahle die weiter. Das ist okay.
Sehr gut. Haben wir das auch geklärt. Dann, was ist noch tot?
Gravis hatten wir letzte Woche drüber geredet, tot, oder?
Nee, ja, aber jetzt.
Gravis
ist tot?
Jetzt wirklich. Gravis. Das letzte Mal haben wir noch fabuliert, dass ich gerade erst in dem Laden gewesen ist und dann auch nicht ganz klar war, wie jetzt so die Timeline aussieht. Und jetzt gibt's die Schlagzeile, dass sie wirklich dicht machen von vorgestern. Und zwar zum 15. Juni, also ziemlich kurzfristig.
Mhm. Ja, wirklich traurig.
Ja. Tja, so ist es. Müssen wir, glaube ich, auch nicht groß drüber reden. War eher nochmal
so. Die Innenstädte sterben.
Ja, stimmt. Karstadt, Galeria, okay. Karstadt, Kaufhof, Quelle. Nee, wie heißen die? Da machen ja auch ziemlich viele dicht. Und jetzt auch noch Gravis. Kann man bald nur noch essen und trinken in den Städten.
Aber ist ja auch schön.
Aber auch nix.
Ich finde das nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also das, da würde ich mich mit abfinden, wenn ich einfach nur zu eine gute Zeit habe, zum gute Zeit haben in die Stadt fahre, anstatt dort einzukaufen. Was quasi das Gegenteil ist von guter Zeit haben.
Genau. In irgendwelchen Läden reingehen, shoppen zu müssen, das ist schon anstrengend.
Ja, genau. Ist auch nicht so, oh ja, komm, wollen wir nicht noch shoppen gehen? Nein, das geht nicht mehr. Alle Städte sind geschlossen. Sorry, alle Städte sind geschlossen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwo einzukaufen.
Ich mag das ja auch. Letztens war ich mal wieder in so einem, wie heißt dieser Saturn? Aber ich muss dann nichts kaufen, weil irgendwie alles, was ich kaufen würde wollen, gibt's dann, brauche ich gerade nicht oder kauf's mir dann irgendwann online später. Es ist zwar irgendwie, es riecht gut da drin und es ist schön, sich mal so Sachen anzugucken, aber es gibt irgendwie keinen Grund, da hinzugehen und Sachen zu kaufen, weil Festplatten oder alles andere oder ja, oder auch ein Fernseher würde ich da irgendwie nicht kaufen. Aber es ist schön, so zum Schnökern ist es irgendwie cool, aber
ja. Oh, mein IPv4 ist gerade abgestürzt. Das ist jetzt spannend, aber es funktioniert alles noch, von daher gehe ich davon aus.
Keine Ahnung, also ich habe ganz normal IPv6.
Ja. Also nee, ich habe gerade nur noch IPv6.
Ja,
ja, das reicht auch.
Ich habe nee, ja aber auch
also ein paar Seiten gehen dann jetzt schon nicht mehr.
Ja, das aber hier, also
ich wollte Pro Game spielen, Mann.
Ja.
Es ging nicht mehr.
Geht's nicht mehr.
Jetzt geht's wieder. Es war nur irgendwie eine Minute oder so. Keine Ahnung, was passiert ist.
Warum war dann IPv6 weg? IPv4.
Da fragst du mich. Gibt es dieses Resetten von diesen IP-Adressen noch? Es gab's ja früher, dass du jeden Tag eine neue IP-Adresse bekommen hast.
Ja,
war das jetzt auch so?
Die Zeit hängt echt vom Provider ab, also es ist nicht mehr alle 24 Stunden. Nee. Bei mir ist es so alle 5-6 Tage, glaube ich. Dass da
bei mir ist es eher alle 30 Tage, 40 Tage, irgend sowas.
Mhm.
Also ändert sich echt selten. Ich merk's gerade immer, weil ich eine Verbindung habe, wo ich dann mal wieder nachgucken muss oder da muss halt mal, ich muss die IP-Tables-Regel sozusagen neu setzen.
Immer klingt wenn gut, ich, ja. Klingt gut.
Ja, da merke ich es dann immer, dass ich wieder eine neue IP-Adresse gekriegt habe und das passiert selten. Also es ist irgendwie, es muss alle 40 Tage oder irgend sowas sein. Oder alle 60, keine Ahnung. Aber es ist nicht so, dass es einmal im Monat ist, sondern es ist mehr als oder es ist weniger als einmal im Monat, deswegen hatte ich das noch nicht automatisiert. Es fällt zu selten auf, dass diese IP-Tables-Regel dann immer mich dann nicht mehr kennt oder mein Keller.io nicht mehr kennt.
Ja. Ingos Keller.io. Oder haben wir schon besseren Namen?
Hm. Nee, haben wir noch nicht. Könnt gerne was vorschlagen.
Ihr könnt, genau, also die Zuhörer können gerne vorschlagen, wie Ingos Keller heißen soll. Wir freuen uns auf Zuschriften.
Genau, weil jemand anders hat schon Keller.io, deswegen, wenn, dann deswegen muss man es anders nennen.
Genau, aber Namen. Was Witziges.
Besseren Namen.
Und irgendwas mit Keller wäre gut. Auch wenn es quasi nur in Richtung Keller geht.
Nee, ist, ja. Ist, mhm. Ja. Ich bin eher gespannt, wie warm es da im Sommer wird. Ich bin, mal gucken.
Mhm. Bei mir ist, meine Keller.io hat nicht die Dimension von deiner. Im Wesentlichen ist es nass und, aber es ist im Nebenraum von den Wechselrichtern. Und diese zwei Räume vom Keller sind schon deutlich wärmer als der Rest vom Keller. Also ja. Auch den Winter über.
Also bei mir steht da auch der Wechselrichter drin ja. und die IT und ja, das da werden schon ein paar kW durchgeblasen in Wärme.
Ja.
Mal gucken, wie sich das im Sommer verhält oder ob ich dann da eine Kühlung einbauen muss. vermutlich wird das soweit kommen.
Wahrscheinlich reicht einfach nur ein Lüfter nach draußen, ist schon fertig, dann zieht es einfach irgendwo her, die Luft.
Ja, wenn draußen
auch Preise sind. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass du die warme Luft rausbekommst, sondern auch, wo kommst du kühlere Luft rein.
Aber 30 Grad ist ja nicht so schlimm, weil wenn du quasi in deinem Keller 50 Grad hast, dann kannst du die 30 Grad schon nehmen.
Ja. Ja, aber selbst bei 30 Grad fühlt sich nicht mehr alle IT so richtig wohl.
Dann musst du die austauschen gegen Sachen, die es mehr besser abkönnen.
Hilft ja erst nichts. Na, mal gucken.
Ja, ich bin gespannt. Also wenn deine Software anfängt, komische Dinge zu tun, solltest du vielleicht mal schauen, ob deine CPUs ein bisschen warm sind.
Ja.
Das, wie ich herausgefunden habe, dass mein NAS ein bisschen zu warm wird.
Okay.
Ja, aber Keller ist ja normalerweise eine gute Sache, weil du hast ja deinen Boden und Boden wird ja nicht so schnell warm wie alles andere.
Ja, aber ich hatte da jetzt auf jeden Fall die letzten Tage schon mal 23 Grad drin.
23 Grad ist...
Fand ich jetzt... Okay. Ja... Ja, aber dafür, dass es ein Keller ist.
Dafür, dass gemütlich. Es ein Keller ist, ja.
Fand stimmt ich 23 schon, ja. Grad dann schon ein bisschen viel. Mhm. Aber ja, gucken wir mal, wie sich das verhält. Gut, also Gravis macht dicht. Kommen wir zu Sony-Kameras.
Was ist mit denn?
Sony? Suchgitter bei Sony-Kameras.
Ach so, ja, genau. Also, folgendes. Ihr kennt ja quasi auf euren, weiß nicht, wenn ihr so eine Kamera habt, so eine DSLR oder eine normale oder so eine Handykamera, dann kannst du sagen, dass du so drei Striche oder vier Striche haben willst für den goldenen Schnitt oder so. Ja. Bei Sony-Kameras geht das jetzt nicht mehr, außer du wirfst den 150 Euro in den Rachen.
Echt jetzt?
Weil das ist schon super dreist einfach. Also, ja. Das okay. Ist quasi das.
Kaufe dieses Jamba-Spar-Abo, damit du jetzt auch
wieder
noch
Gitter hast, genau.
Gitter. Ey, das ist schon echt frech. Ich meine, das ist krass, programmiertechnisch ist das ja überhaupt nada, kein Aufwand, das irgendwie einzuschalten oder nicht einzuschalten.
Es sind 149 Dollar plus Steuern. Sorry.
Geil.
Und dann kannst du immerhin 4 PNGs hochladen, die dieses Gitter dann abbilden für dich. Das
immerhin heißt,
du kannst dich entscheiden.
Ja, aber immerhin ist so der Dollar nicht so hoch aktuell.
Ist er nicht? Wie viel ist er denn gerade? Nee.
Was auch immer.
Zu eins
es
oder
ist,
so.
Es ist trotzdem keine 100 irgendwas
Euro. Das ist, Dollar. Nee, es nee, ist gar nichts absolut. Wert einfach, ja.
Ja, aber der Dollar ist halt auch nur noch 91.
93, jetzt gerade bei Google, was auch immer das bedeutet hier. Trotzdem okay. Nicht in Ordnung, das ist doch scheiße.
Gibt's da schon irgendeinen Weg drumrum oder ist es jetzt, muss man damit jetzt leben?
Weiß ich nicht. Nee, es ist nur bei ein paar Kameras, also bei der Sony A1, A7 III, A4, A9 III. Was? Keine Ahnung, ich kenne die alle.
Das heißt aber, also, neue Kameras, bei neueren Kameras, die man jetzt kauft, müsste man aufpassen.
Genau, dann müsstest du aufpassen, dass du nicht dafür bezahlen musst, dieses Gitterbild zu haben. Hm. Ja, schon crazy.
Welcher Produktmanager sich auf die Idee kommt, das wäre ein cleverer Move. Das ist schon krass.
Das sind quasi DLCs für deine Kamera.
Mm. Ja. Ja, aber es ist eine Frage der Zeit, bis du diese Dinge auch einfach hacken kannst, glaube ich.
Ja, aber es ist doch scheiße. Ist
ja, natürlich scheiße, aber.
Definitiv.
du solltest das nicht müssen. Nicht für dieses Feature, ja.
Mhm. Okay. Gut, ich werde mir jetzt mal noch einen Drink holen.
Ja, mach das, Ingo.
Und ihr redet noch kurz über das NixOS Framework. So lange?
Ja. Yep. Was war das hier? NixOS.
Oder was trinkt ihr gerade eigentlich? Wir müssen
ich habe Cola und Bacardi habe ich.
Ein Gulch?
Was für ein Mühlkölsch, genau. Ein Mühlkölsch.
Ja. Ja. Auch aus
lecker. So, das ist nicht,
originalgetreu
das
aus
ist
so einem kleinen Glas, habe ich gesehen.
Ja, natürlich. Woraus soll ich, also man kann alternativ natürlich aus der Flasche trinken, ist ja schon Glas drum, aber so ein Schübses. Es ist sogar ein besonderes Kölschglas. Es ist nämlich das Kölschglas, wo das Kölsche Grundgesetz draufsteht.
Was?
Das Kölsche
Grundgesetz?
Was ist das Kölsche Grundgesetz?
Es ist, wie es ist.
Ach so, ja.
Et küt, wie et küt. Et hätt noch immer Joti Jange. Nix blieb, wie et war. Wat fort is fort. Hammer immer isu jemat. Also wenn er nicht versteht, müsst ihr sagen. Für nix küt nix. Ich kann aber auch nicht so flüssig Kölsch, von daher spreche ich es wahrscheinlich auch zur Hälfte falsch.
Du musst mehr trinken, dann geht's erst.
Ja, genau. Es ist die einzige Bier, was so heißt wie eine Sprache. Und was einem dabei hilft, die Sprache besser zu sprechen. Oh. Was nichts kostet, das ist auch nichts wert. Das ist auch nichts. Das Wert war dazu gedichtet. Jede Jack ist anders, mache Idiot, aber nicht so oft. haben wir nicht, brauchen wir nicht. Ja. Fort damit.
Fort damit.
Was ich gut finde, dass das sind Deutsche und dann sagen sie, dieses Schweizerdeutsch verstehe ich nicht. Aber die reden dann so. Hä?
Das macht Schöne, immer nur, wenn du danach fragst. Ja, sprich mal Kölsch. Mach mal für mich.
Mach mal Kölsch.
Hier. Das ist lustig.
Ich fand das in Basel ganz schön, dass ich da mir eingebildet habe, dass die Dialekte, dass man einen gewissen Verwandtheitsgrad erkennt und ich habe das von der Nähe zum Rhein, also durch den Rhein begründet. Ich glaube einfach, das ist den Rheinstrom runtergeflossen und hat den Einfluss gehabt.
Genau.
Die wohnen alle da in diesem Einfluss, die sprechen gleich.
Gut, ich hole mir jetzt auch nochmal was, dann können wir nochmal anstoßen. Wenigstens ein Drink trinke ich hier heute Abend. Wir sind ja schon auf Masse.
Du kannst auch einfach nur den Mixer trinken. Das ist kein Problem.
Genau, ich habe das oben auch schon verlinkt.
Ja, genau.
When was the last time you drank straight Mixer? Könnt ihr euch anschauen. Ist super kurz. Falls ihr dieses Meme nicht kennt, schaut euch das doch an.
Genau. Ich bin auf jeden Fall schon mal untröstlich, dass es nicht ganz so witzig wird wie die sonstigen Sendungen, weil wir einfach nicht so viel Alkohol trinken. Aber es hatten wir ganz am Anfang der Sendung. Passiert manchmal.
So ist es.
Wir werden auch älter, wir können auch nicht mehr so viel. Nicht mehr so doll.
Ja, es hilft einfach auch nicht, wenn man so erkältet ist und so. Habe ich gehört.
Das liegt an euch.
Ihr
seid nicht lustig genug.
Ja. Wir sind einfach nicht lustig.
Also ich hole mir jetzt mal noch kurz wenigstens eine Geschichte und ihr macht so lange diese NixOS-Dings. Bis gleich.
Was ist da los mit
Achso, nee, ich habe es falsch sortiert. Deswegen ist, das hatten wir da drüber schon. Nee, das ist was Positives, deswegen passt es da jetzt nicht hin. Es tut mir ein bisschen leid.
Ach so, das ist gar nicht so. Ja. Na, da müssen wir später.
Nee, es ist was Gutes. Hier,
Ingo kann jetzt halt nicht AI der Woche sagen, da das erste Überschriftsding sie nicht gesagt
Scheiße,
hat.
Ach du Scheiße, was machen wir denn da?
Ist halt, ich würde müssen sagen, wir sprechen jetzt über AlphaFold 3.
Nein, wir können nicht einfach weitermachen, das geht nicht.
Doch, also wir haben die erste Kategorie wir werden
haben wir noch ein paar Sachen davor irgendwie? Können wir über irgendwas nochmal reden?
Weiß ich nicht.
Es dauert zu lange auch, oder wir kriegen die Zeit nicht überbrückt. Na gut, wir müssen, ab und zu erkennt das ja eh nicht, von daher ist es auch nicht so schlimm, glaube ich.
Ja, also, ja Computer. Die Chapter Marks sind ein bisschen chaotisch.
Sind so gut, wie sie halt sind. Ja, was willst du machen? Ja, wenn dieses Whisper nicht gut genug ist, was tust du da? Ja, dann kannst gar nichts machen.
Genau, dann können wir hier AI der Woche blamen.
Ja, genau.
Aber hier habt ihr gesehen, AlphaFold 3.
Was ist das?
Also AlphaFold war dieses Proteine
Falten-Dingens, ja.
Dingens von Google. Was sie da entwickelt haben, wo man dann so Proteine falten kann und dann ist das halt super praktisch für so Medikamente entwickeln und so, weil du halt so das Zeug, also vorher war das halt super expensive, das weil du das dann halt irgendwie ausprobieren musstest und so und dann kam nicht das raus und du musst es nochmal ausprobieren und jetzt kannst du es halt einfach irgendwie ziemlich billig simulieren und das ist ziemlich gut. Es funktioniert ziemlich gut. Also gab obviously, wenn es hier AlphaFold 3 ist, gab es AlphaFold, AlphaFold 2, was jetzt auch schon wieder 2 Jahre her ist oder so, 4 Jahre. AlphaFold 2 war 2020.
Okay.
Und sie können jetzt irgendwie noch akkurater irgendwie Proteine folden wohl und irgendwie auch, ach, wie hieß das? Irgendwie komplexere Moleküle, also Dinge, die aus mehreren Proteinen bestehen, irgendwie, glaube ich.
Okay.
Können sie jetzt irgendwie auch so ein bisschen predikten, bis zu so einem gewissen Grad? Also, ja, komplexere Strukturen, was auch immer das dann genau in Biologie heißt.
Und was ist so der primäre Use Case gerade für dieses Proteine falten, so irgendwelche
Medikamentenentwicklung und so.
Genau, Medikamente. Und Medikamente Research. Gegen Krempel.
Genau. Und ja, ich meine, es ist ziemlich. Ah, Enzyme, glaube ich. Du kannst jetzt auch Enzyme irgendwie simulieren und predikten. Also du kannst dann halt irgendwie sagen, ja, was ist, wenn mehrere von diesen Proteinen miteinander interagieren? Was passiert? Und das funktioniert wohl ziemlich gut und das ist ja, das glaube ich eine ziemlich coole Sache.
Okay, nice. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was so eine
Schule ist. AI der Woche, ja?
Ja, wir mussten leider, weil ich habe das verkackt. Da war ja ein Herz dabei und ich habe gedacht, Herz ist klar, dass es nicht zu Tote der Woche gehört, aber es hat nicht ganz. Ich habe es falsch einsortiert. Okay, aber du hast Tote, sag mir nochmal Tote der Woche.
Nee, AI der Woche, doch jetzt.
Glück gehabt, ja. Du hast natürlich recht. Okay, zweimal gesagt, einmal muss es erkennen. Das passt schon. Wir waren bei AlphaFold 3.
Das habe ich mir fast gedacht. Trinken wir jetzt erstmal eine Runde hier? Prost?
Ja, natürlich. Immer wieder gerne.
Symbol.
Jetzt also ein Drink hier auf euch.
Genau,
auf euch Hörer da draußen.
Wird lustig. Also dann.
Auf die Hörer. Tschüss. Sehr schön.
Ja.
Genau. Auf euch. Ich hoffe, ihr habt auch schön gefeiert.
War die draußen ja. Eigentlich?
Ich war heute nicht draußen, ne.
Du warst heute nicht draußen, das war gutes Wetter, das weißt du.
Ich weiß.
Das war tolles Wetter.
Das war richtig tolles Wetter.
Aber wie gesagt,
ich habe eine wunderbare Fahrradtour gemacht und Eis gegessen.
Das gehört. Hört sich Premium an.
Frischluft.
Ja. So wäre eigentlich auch unser Plan gewesen, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen habe ich mir das heute geklemmt.
Das heißt, du durftest zu Hause bleiben.
Ich durfte zu Hause bleiben, genau. Musste nicht Fahrrad fahren. Ja. Na gut. Aber jetzt wenigstens einen Drink hier heute noch.
Was hast du dir denn geholt?
Ich habe mir einen Cuba Libre gemacht hier, ganz ganz klassisch. Sogar Eis.
Ist mit Eis.
Oh. Mit Eis, genau. Ja, ich habe irgendwie auch gerade, sonst mache ich immer einen Chunk, aber irgendwie habe leider keinen
Clubmate.
Keine Clubmate da. Die habe ich das alles getrunken. Alles. Letztens. ja, sonst hätte man das jetzt noch machen können, aber naja.
Da hatte der Ingo einen ganz interessanten Abend, als er alle Clubmate getrunken hat.
Genau, alle.
Da hat, alle, da hat er ganze Kasten Clubmate in
einem Zug.
In einem Abend getrunken und dann
alleine Clubmate trinken ist auch schon echt traurig. Ey.
Konnte er nachher nicht schlafen.
Denkst du.
So wieder bis 0:30 wach geblieben.
Ich kann ganzen Kasten Clubmate trinken und trotzdem schlafen.
Wow. Du bist schon so abgehärtet, oder was?
Ja. Yep. Genau, das hilft einfach nicht. Gut. Dann kommen wir zum DeepSeek. DeepSeek V2. Ja, nein, vielleicht.
Ah, ja. Doch, genau. Wir hatten es gerade mit AlphaFold und das nächste, was mir dann erst vor 4 Stunden oder so entgegengeflogen ist, DeepSeek V2, eine ChatGPT V4 Konkurrenz aus China anscheinend. DeepSeek V2 ist Open Source. Was
Ach, echt?
Das genau bedeutet. Könnt ihr da im Artikel lesen, aber so wie ich es verstanden habe, könnt ihr das Modell verwenden bei euch, wenn quasi eure krassen Grafikkarten dafür reichen. Genau, ist bei Hugging Faces runterladbar, die mit den Weights, also das ist ganz nice. Also ich meine, da spricht dir nichts dagegen. Die Frage ist halt quasi, wie es trainiert wurde und ob es dir immer sagt, dass irgendwelche Sachen in Tieren nicht passiert sind.
Genau. Das muss man halt mal gucken. Frag doch mal nach dem Platz des himmlischen Friedens.
Genau, fragt es doch mal wahrscheinlich. Es wäre schon interessant, wie das Modell antwortet. Kann man das irgendwo ausprobieren? Ja, es gibt eine API auch von diesem chinesischen Hersteller. Wie heißt denn der?
DeepSeek heißt die einfach. Dann IPv4 weg. Pass auf.
Oh nein, muss ich aufpassen. Das wäre echt unpraktisch.
Ja. Zweimal falsch geklickt.
Genau, aber mehr Modelle auf Hugging Face ist auf jeden Fall interessant. Man kann ja da, also sobald die Modelle da sind, sind sie auch dann verfügbar für Research. Und dann kann man sich ja schon mal anschauen, was da passiert.
Also die Modelle da sind, also ChatGPT ist ja ziemlich closed.
Ja.
Und dieses DeepSeek V2 ist dann auch.
Nee, du kannst es bei Hugging Faces, kannst du das DeepSeek-Modell runterladen, kannst du selber ausprobieren.
Ah, crazy.
Das ist, was ich gemeint habe. Also es ist nicht so, dass du da nur die API benutzen kannst und dann halt gebannt wirst, wenn du zu oft nach dem Platz des himmlischen Friedens fragst.
Ja. Ah ja, verrückt. Du kannst dann einfach das ganze Modell.
Genau, wow. Das ist schon gut. Und du hast auch quasi eine Coding-Variante, also quasi einer, der dich, so wie ich es verstehe, beim Programmieren unterstützt. Und von da ist es, also wie gesagt, das spricht nichts dagegen, das
mal auszuprobieren.
Ja, genau, das zu haben einfach auch. Jo.
Nice.
Also quasi eher in Richtung was Llama, also Konkurrenz Llama als Konkurrenz ChatGPT.
Ja. Wo Leute was dagegen haben, ist wohl die neue Collaboration von OpenAPI mit Stack Overflow.
Ist das so? Werden ja alle meine Stack Overflow Antworten geklaut und dann für AI-Zeug benutzt oder was?
Ich glaube ja. Das ist so ungefähr. Und ganz viele Leute finden das nicht gut.
Ja, ich meine.
Ja.
Aber das ist genau. Die haben das doch schon mal irgendwann angekündigt, dass sie da irgendwas mit AI machen wollen. Deswegen haben sie alle Leute gefeuert, oder? War das nicht, was die Firma oder was?
Habe ich nicht so mitbekommen, aber irgendwie jetzt war irgendwie vor ein paar Tagen war dieses Announcement, dass jetzt irgendwie mit OpenAPI, mit OpenAI irgendwelche New API Partnership haben, was auch immer das genau heißt. Aber ja, ich glaube, schlussendlich läuft es halt drauf hinaus.
Overflow AI.
Overflow AI. Was auch immer. Und zwar sehr war das 10/2023, wo Stack Overflow gesagt hat, dass sie 100 Leute gefeuert haben, weil sie gesagt haben, dass AI eh besser ist. Und ich habe gedacht, ich habe das schon mal gelesen und ich glaube, das war das.
Das kann schon sein.
Es waren halt 30% ihrem kompletten Staff, also schon eine Ansage einfach. Ja.
Ja.
In Deutschland kannst du es nicht so einfach machen. Also.
Ja. Ja. Aber ich meine, ja, Stack Overflow ist halt auch nur eine Firma, ne? Also von dem her. Ja.
Ja. Ist halt
Overflow AI. Okay.
Overflow AI.
Schade. Aber. Ja, es ist auch interessant, weil die Daten, glaube ich, irgendwie unter der was war die Lizenz?
Deine Daten, die du hochgeladen hast, oder was?
Ja, die Stack Overflow-Daten. Die sind irgendwie unter so einer Creative Commons Lizenz.
Echt?
Ja.
Ja, ja, gut, dann kann es ja eh jeder benutzen.
Ja, aber das heißt, auch alles, was damit irgendwie gemacht wird, muss wieder Creative Commons sein. Das heißt.
Nee, also je nachdem, wie oder das ist für eine Lizenz.
Share Alike ist es.
Ja, wenn es Share Alike ist, dann ja.
Ja, es ist. Ja,
genau,
seit
das ist eben der Punkt.
2018 CC BY SA.
Ja.
Genau. Und das heißt im Prinzip alles, was mit diesem AI-Ding ist, dann halt auch einfach. Share Alike, maybe?
Naja, die Sache ist ja quasi, dass...
Wie auch immer das rechtlich dann aussieht?
Ja, dass du quasi... Also aktueller Stand ist, dass alles, was AI generiert ist, dass du das nicht irgendwie... Es gehört niemandem, das ist nicht lizenzierbar.
Hm. Ja, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall interessant. Mhm. Aber ja, Leute sind halt pissed und ganz viele Leute sind irgendwie gebannt worden.
Aber ich für, also ich meine, das ist schon der nächste logische Schritt, weil was auch gerade in diesen ganzen Coding-Unterstützungssachen passiert, ist ja genau, dass du nicht mal auf Stack Overflow gehen musst. Und dass Stack Overflow sagt, okay, die Leute müssen nicht mal auf Stack Overflow gehen. Das heißt, wir müssen quasi das Gleiche machen. Das ist schon irgendwie, ja, der, für mich ist, ist es klar, dass es passieren muss. Ist halt blöd, aber ja, besonders wenn du halt so ein Super-User bist oder so. Also nicht jemanden, der irgendwie dreimal irgendwas irgendwo hingeschrieben hat, dann ist fertig. Sondern dass du da viel Zeit investiert hast und das eigentlich eher gesehen hast wie eine Wikipedia, die aber natürlich auch von diesem ganzen AI-Zeug angelernt wurde.
Genau. Ja. Aber ja, gut, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Aber irgendwo muss der Content für diese AI-Systeme ja auch herkommen. Und wenn diese AI sich einfach selber feeden, ich weiß nicht, wie lange das gut
ist. Da habe ich später noch einen Lesefunk. Heat Death of the Internet.
Dann no spoilers.
Spoiler, nur ein Teaser.
Teaser. Dann halluzinationsfreie RAG.
Was für ein Ding?
Ach so. Was? Wer halluziniert?
Ich hab das.
Du halluzinierst.
Genau, also wir haben ja quasi bei diesen Sprachmodellen, eins von den ganz großen Problemen ist, dass es sich ab und zu Zeug ausdenkt. Mhm. Also das sind Halluzinationen dort. Und das ist ein Riesenthema, weil du kannst quasi nie sicher sein, dass das, was es da dir gesagt hat, dass es überhaupt stimmt. Aber es könnte sich einfach irgendwo ausgedacht haben. Und deswegen gibt es jetzt natürlich viel...
Es ist fast so, als müsstest du das echte Source Material lesen und verstehen, so wie früher.
Ja.
Das ist voll schade.
Ja. Aber genau, es gibt jetzt quasi auch bei diesen Sprachmodellen viel viele Versuche, das deterministisch zu machen, also quasi die Antworten, dass man sicher gehen kann, dass es sich nichts ausdenkt.
Ja.
Und
aber das, also ich meine, das Problem, was du hier siehst, also ich meine, was sie ja da machen, ist, sie geben dir halt das Originalquote aus dem Paper oder so.
Mhm.
Was ja nice ist, aber schlussendlich, wenn du eine wirkliche Aussage machen willst, musst du ja vermutlich dann trotzdem eigentlich das ganze Paper lesen und verstehen. Und im Kontext kannst du dann beurteilen, was das heißt.
Ja, das stimmt schon, aber quasi überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu fragen, so, gibt's denn dazu irgendwas? Und er sagt, guck doch mal in die Richtung. Das ist doch genau das, was du haben willst. Das ist genau, was die Suchengine früher mal gemacht hat. Ja.
Genau, ich meine, das ist ein cooler Weg, irgendwie so ein Einstieg dir zu geben, dass du vielleicht gewisse Papers schon gar nicht lesen musst, weil du irgendwie von der ungenauen Zusammenfassung von deinem AI-Modell irgendwie schon sagen kannst, so, ah, das geht gar nicht in die Richtung, was ich mir anschauen möchte. Aber schlussendendlich, ja, es ist halt eine fancy Search Engine.
Ja, aber das ist doch genau das, was wir haben wollen. Wir wollen wieder eine Search Engine, die funktioniert, oder? Also weil aktuell Search Engines ist schwierig zu benutzen. Es ist richtiger Trash.
Und ja, alles, aber das hängt weniger mit der Search Engine zusammen, glaube ich, als mit, dass es halt irgendwie Google ist, die Geld verdienen wollen.
Ich weiß nicht, gibt es eine Search Engine, die es gerade besser macht? Ich habe mir sagen lassen, es ist gerade auch grundsätzlich schwierig,
glaub
auch bei Startpage.
Nicht, und ich glaube, diese, sobald sich das ein bisschen gesetzt hat mit diesen Open APIs, Open AIs und ChatGPTs und keine Ahnung was, wirst du da auch Werbung drin haben und Paid Search Results und Banner links und rechts für irgendwie hier besser, cooler, höher, weiter für Leute, die Geld gezahlt haben.
Wenn sich's quasi wieder in der Suchengine annähert, dann ist natürlich ein Problem. Ja. Aber das, was es jetzt gerade macht,
das wird passieren. Also sag mir einen Grund, warum das nicht passieren wird.
Na, aktuell machen die noch Geld mit ihren API-Krams.
Ja, aktuell. Und dann wollen sie, dass Leute das irgendwie benutzen können, ohne Geld dafür zu zahlen, und dann muss es irgendwie anders finanziert werden. Und wie wird es anders finanziert? Über Werbung. Und über Leute können halt
über deine Daten
Geld für zahlen. Daten, und über deine Daten.
Aber also ich muss sagen, aktuell funktioniert es besser, so ein Sprachmodell nach einer generellen Frage zu fragen, als Google. Wenn du bei Google die gleiche Frage eingibst, kriegst du einfach irgendwelchen Shit. Oder bei jetzt irgendwelchen anderen Search Engines. Ja, also genau die, wie du so ausformuliert, wie du reden würdest, ja. Das geht gerade nicht. Und
das ist korrekt, aber warum will ich die Frage ausformulieren, wenn ich irgendwie die 3 Stichworte bei Google eingeben kann und dann meine Lösung habe?
Weil du sie nicht hast. Das ist ja gerade das Problem, dass die Search Engines
also,
nicht gut
es,
genug
also,
mehr sind.
Also, ist nicht mein Problem offensichtlich. Also,
aber findest du noch Zeug bei Google? Also, ich finde es schwierig gerade.
Also, die Probleme, die ich habe, die gebe ich irgendwie die drei Stichworte ein, die relevant sind für mein Problem, und dann ist es normalerweise unter den ersten 2 Results.
Du weißt einfach noch, wie man googelt.
Aber das geht ja auch nicht mehr. Du kriegst ja keine exakten Queries mehr hin. Du kannst ja nicht mehr nach echten Quotes suchen. Das geht ja alles nicht mehr.
Ja, und also ich, ja. Aber es ist kein Problem für mich.
Na gut.
Das ist alles, was ich sage. Darum der Need für mich ist auch gar nicht so groß.
Okay. Also ich hätte gerne besseres.
Also ich sehe das, wenn du so eine Engine. Wenn du so eine Frage ausformulierst und so, klar, wenn du so generische Fragen hast, dann funktioniert diese Chatbots schon ziemlich gut und ist auch lustig. Und ist halt einfach Entertainment, I guess. Dass du da halt irgendwelche Dinge reinschreiben kannst, dann kannst du eine Antwort und dann kannst du was nachfragen und so. Das ist schon cool. Und das ist tatsächlich besser. Also, wenn du irgendwie beim Googlen was nicht findest, dann ja, dann musst du wie nochmal googeln. Und dann hat es keinen Kontext von der vorherigen Suche und so.
Ja.
Und bei diesen Sprachmodellen kannst du einfach so Nachfragen stellen.
Ja.
Das ist tatsächlich besser, aber es ist irgendwie wie sowas, was ich nicht oft brauche.
Aber es gibt hier einen Artikel, The Man Who Killed Google Search, der beschreibt quasi, an welchem Zeitpunkt laut diesem Artikel natürlich, laut diesem Blogpost, Google Search getötet wurde. Und das ist, wo von Google Ads quasi die Suche übernommen wurde. Also quasi Google Ads hat dann quasi gesagt, okay, wir sind jetzt quasi die Herrscher von Google Search. Und eins der der wichtigsten Sachen ist, dass wir mehr Werbung anzeigen. Und da ging es quasi bergab, laut diesem Post natürlich.
Dieser eine Typ im Internet.
Laut diesem einen Typen im Internet, genau.
Genau. Und also, ich meine, ich sehe einfach nicht, warum das bei diesen Chatbots nicht passieren soll. Also ich meine, Google war halt auch ein super cooles Search-Tool, bevor sie da super viel Werbung reingemacht haben. Und jetzt ist es halt ein shitty Search-Tool. Und genau das Gleiche wird mit all diesen Chat-Dingern.
Aber du hast gesagt, du findest alles immer noch.
Ja, also es funktioniert halt immer noch gut genug für mich. Ja,
gut genug, das ist genau das.
Ich muss halt
das
einfach
Thema,
in der Werbung vorbeiscrollen.
Ja, das ist aber nicht so ein großes Problem. Siehst du gerade Werbung? Ich sehe ja noch nicht mehr Werbung, ich sehe aber auch keine richtigen Antworten. Also, das ist ja mein Problem.
Ja, es ist echt schlechter geworden, das stimmt schon.
Ja. Hm.
Also Werbung sehe ich auch nicht, dafür gibt es ja Werbeblocker, aber
ja.
Aber auch genau, die Antworten sind nicht gut.
Dann sind doch wahrscheinlich die Antworten deswegen nicht gut, weil wir die Werbung blockieren.
Ach so. Die richtigen Ergebnisse.
Ah, die Antworten würden in der Werbung kommen. Ach mein
Na
Gott,
klar,
echt.
Na klar.
Ich bin doof. Ja, das ist dumm.
Die müssen doch ihr Geschäftsmodell schützen.
Das stimmt, ja. Nee, da denk doch mal an die Investoren. Denk an doch die an die armen Investoren, die kein Geld mehr machen, also weniger Geld mehr machen mit uns. Ja. Das geht nicht. Das geht so nicht. Denk an den Shareholder Value.
Das. Die ganze Zeit.
Ja. Traurig.
Gut.
Ja. Kommen wir zum Zeitzeugen interaktiv. Das klingt irgendwie interessant.
Ah, das ist ganz witzig, weil es auch gar nicht so viel AI benutzt an der Stelle, wie man von diesem Artikel hätte denken können. Und zwar geht es um Zeitzeugen im Sinne von Holocaust-Überlebende. Und hier gibt es quasi die Möglichkeit, diese Überlebenden Fragen zu stellen, also digital Fragen zu stellen, und du bekommst dann die Antwort auf deine Fragen. Und das funktioniert nicht so, dass es sich das Sprachmodell irgendwelchen Shit ausdenkt und dann dir das sagt, sondern sie haben quasi von einem Zeitzeugen 1000 Fragen gestellt. Und diese KI findet quasi zu deiner Frage die passendste Antwort von ihm.
Okay.
Und das finde ich schon okay. Also das ist nicht so, dass es sich irgendwelchen Quatsch ausdenkt, sondern dass halt
das besser nee, dass als das dieses Matching gemacht wird. Das ist echt gut. Also es ist ja eigentlich zum Verständnis der Frage dann.
Ja, genau. Und die Antwort ist ja eh so, dass die Leute dann halt einfach erzählen. Ja, also wenn du jemanden fragst, so ja, keine Ahnung, wie war das und das, dann fängt halt irgendwo an und nicht beantwortet genau deine Frage, sondern es mehr so, es passt dazu. Das ist schon gut.
Wir hatten das hier auch, oder? Mit dieser, wo sie so mit AI auch einfach so Leute aus der Geschichte.
Ja, aber also du kannst mit Leuten aus der Geschichte chatten, ja, genau. Das gibt
ja,
das.
Was aber halt super shitty war, weil die halt nicht unbedingt geschichtlich richtig repräsentiert wurden, sage ich jetzt mal. Mhm. Politisch sehr korrekt.
Das ist natürlich noch eine andere Sache, aber das finde ich eine ganz coole Sache, weil die haben quasi diese Fragen aufgenommen und matchen einfach nur deine Frage zu der nächstpassenden Antwort. Das ist schon cool. Das ist auch so, wie ich mir so sinnvoll KI-Verwendung vorstelle. Ja, also diese Transferleistung, dieses Matching zu Sachen, die es gibt, finde ich passt viel besser, als sich komplett irgendwelches neues Zeug auszudenken.
Ja, vor allem halt Zeug, was dann vielleicht einfach nicht stimmt.
Ja, genau. Und die Idee ist quasi dort, dass es an Schulen dann auch verwendet wird, um diese Zeitzeugen dann zu befragen. Das ist schon eine gute Sache dann. Aber dann kannst du quasi aus der Klasse kannst du dann quasi die Fragen hinnehmen und ist nicht so, okay, du guckst jetzt irgendwie anderthalb Stunden ein Video. Schon eine gute Idee auch, also quasi passt. Und es kommt aus Deutschland, das ist erstaunlich. Gute Ideen aus Deutschland, das manchmal ist es halt so. Du kannst es sogar jetzt schon benutzen. Du kannst jetzt schon auf die Webseite gehen.
Okay.
Ich mach das mal hier irgendwo hin. So.
Ja, also wie gesagt, also gerade für schulische Sachen ist das, glaube ich, ganz, ganz cool.
Ich habe hier einen Artikel gefunden mit diesem wie hieß das, Historical AI irgendwie, wo du da mit Leuten reden kannst. Okay. Historical Figures. Das Problem ist halt, dass die Antworten dann halt einfach AI generiert wurden und dementsprechend halt, ja.
Viel Quatsch beinhalten können, ja.
Sehr viele Dinge, die halt nicht
zu dieser Person wahrscheinlich dann auch passen würden oder so, wie die Person geredet hätte.
Genau, oder halt einfach geschichtlich falsch sind. Also geschichtlich und zum Teil auch einfach so, also einfach Fakten, die es halt so gibt und die man so kennt, und sie dann einfach sagen, nee.
My reputation as an anti-Semite is based on a few isolated incidents. Okay, es fängt auf jeden Fall sehr gut an.
Ja, und es ist halt wirklich einfach so, wenn du darüber dann halt irgendwie Geschichte lernst, ist halt.
Nee, das ist Quatsch.
Du chattest halt einfach mit einem Modell, was so roughly, ja. Aber das Problem ist, dass
ja, ein Spielzeug.
Ja, es ist halt ein Spielzeug und es ist kein Geschichtstool oder es ist halt kein Weg, um irgendwelche Fakten zu lernen. Aber das Problem ist, es ist halt schwierig zu unterscheiden dann für Leute. Und darum ist halt schon ziemlich gefährlich, wenn du dann deine Fakten halt aus so einem Chat hast.
Ja.
Was dann halt einfach das geschichtlich verzieht, weil das AI-Modell halt irgendwie, Ja, und ich
meine, weil es halt eine Basis hat. Das ist ja mal die Sache quasi, wenn du so ein Sprachmodell nimmst, dann hat es einen riesigen Korpus an Informationen und Daten, die es davor hat, bevor du quasi deine spezifische Information oben drauf tust.
Ja, genau.
Und deswegen kann das quasi, es hat immer das, was es kennt von diesem kompletten Internet und von Wikipedia und so, und da sind ja alle voll nett. Deswegen ja. Ich bin jetzt übrigens auf Mixer umgestiegen. Das reicht mir jetzt schon.
Nice.
Nur cool.
Ja, und ich meine, ja, für die kontroversen Leute wie irgendwie Hitler oder so, musstest du dann Coins ausgeben. Das war dann, glaube ich, auch so ein bisschen ihr Businessmodell. Mhm. Ja, alles so ein bisschen komisch. Und das andere klang auch zumindest von der Headline genauso, aber offensichtlich hat sich da tatsächlich mal jemand was überlegt, wie man das vielleicht ein bisschen
besser funktionieren könnte.
Besser macht und tatsächlich die Leute fragt und nicht einfach
irgendwelches
Modell fragt, was hätten die Leute dann vielleicht gesagt?
Ja, genau.
Das schon
besserer Ansatz auf jeden Fall.
Schon sinnvoller. So ein bisschen eine bessere Idee, glaube ich.
Okay, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Vorher trinken wir noch mal einen Schluck. Prost. Ich bin hier schon fast durch.
Wie gesagt, nur noch Mixer. Ich habe nur noch Cola jetzt, reicht mir.
Nur noch Cola. Ja, kommen wir schon in News.
Ich glaube, es hat sich verstanden. Sag's noch mal.
Kommen wir zu den News. News.
Okay, sehr gut. In der Hoffnung, dass es funktioniert.
Ja. Jetzt kommst du zu deinem Nixos-Thema.
Genau, und zwar, es gibt eine Partnerschaft zwischen der Nixos-Community und dem Framework, quasi diesen Framework-Firma, die diesen Laptop herstellt.
Ah.
Und das ist eine ganz coole Sache, weil die Idee ist, dass es quasi aus der Nixos-Community Leute gibt, die dieses Framework-Laptop bekommen und dann der für die Community, also quasi für die anderen Leute, bereitstehen für Fragen, wenn du da irgendwelche Probleme hast mit dem Laptop. Und das ist schon witzig einfach, ja. Der Ansatz auch allgemein. Es passt, es ist eine coole Sache und hier ist quasi das Announcement, habe ich da verlinkt. Und ja, also ich habe schon überlegt, ob ich mir so ein Framework-Laptop mal hole, aber es war immer so, ah ja gut, keine Ahnung, brauche ich es wirklich jetzt gerade? Die Antwort ist,
ja,
wahrscheinlich eher nicht, aber jetzt ist es quasi ein Grund mehr, warum ich es machen sollte, weil ich weiß halt, dass der Support da ist und dass auch quasi die meisten Sachen funktionieren werden. Also ist schon cool irgendwie. Das ist ja auch, also man kauft ja auch viele Laptops nicht, weil man jetzt denkt, okay, das ist so ein geiles Gerät und es hat besonders viele Cores oder besonders viele, was weiß ich, keine Ahnung, welche Dinge da drin, sondern halt, weil du weißt, dass der Support halbwegs anständig ist unter deinem Betriebssystem.
Genau.
Also jedenfalls unter Linux, unter Windows ist natürlich immer eine andere Sache, aber unter Linux ist es schon so, du kaufst die Laptops, weil du weißt, dass es funktioniert. Und deswegen kaufst du auch kein neues Laptop. Du kaufst niemals ein Laptop, was gerade rausgekommen ist. Ja, und bei Framework kann ich mir jetzt vorstellen, tatsächlich auch neue Laptops zu kaufen,
die direkt halt mit Linux vorinstalliert
werden. Genau.
Genau, das wollte ich jetzt auch fragen. Gibt es dann auch eine Framework-Option, wo du dann direkt Nixos preinstallt hast?
Warte mal kurz. Achso, wo oder du Nixos preinstallt hast.
Ja, ich glaub, genau. Also
eher so eine Community-Freundschaft. Es ist nicht komplett durch. Ich glaube, was verstehe ich jetzt hier gerade, was du machen kannst?
Weil das wäre ja dann eigentlich so der Next Step, oder? Das, ja. Du hast nicht nur Support, sondern du kannst es halt direkt mit Nixos kaufen.
Ja, gut, aber bei Nixos preinstallen ist ja auch immer so eine Sache. Ja, du brauchst es ja nicht preinstallt, sondern du hast deine Konfiguration und sagst dieses Ding bitte jetzt und dann boom, ist da. Das ist halt ein bisschen anders als bei Ubuntu oder so, wo du dann so erstmal so rumfummelst und sagst, ja, ich hätte gerne eine Gnome und irgendwas. Ja, und dann kribbelt sie einen halt ab, dass du deine Config wieder hast und so. Ist ja bei Nixos ein bisschen anders. Da geht es eher so darum, dass die Konfigurationsoptionen, die du halt brauchst, um ein perfekt funktionierendes System zu haben, direkt enabled sind. Ja, und das gibt es ein Repo, nennt sich Nixos Hardware. Und das hilft dir quasi dabei, die Konfiguration so zu setzen, dass es perfekt in Anführungszeichen läuft. Also das ist quasi so ein Serviervorschlag für dein System. Und da gibt es schon viel Framework, also viele Framework-Sachen mit drin. Und zwar, was gibt's da gerade? Das 13 und 16 Zoll und da 11., 12., 13. Generation des AMD, die AMD-Version für die 13 Zoll und für 16 Zoll jetzt auch gerade den aktuellen AMD. Und die Idee ist quasi, dass du dann dieses Profil nimmst und quasi bei dir aktivierst in deiner Konfiguration und dann ist es genau der Laptop mit all den Sachen, die du halt brauchst, damit es gut funktioniert. Also irgendwie, weiß nicht, Batteriesparmodus und diese ganzen Dinger, wo man sich halt sonst immer mega hinabkrepelt. Genau. Ich verlinke das hier mal kurz mit rein. So. Ja. Und das hier quasi ein Hersteller, also dass dieser Hersteller-Framework auf die Nexus-Community zugeht, das ist schon cool, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, ob welche Leute da am Werk waren, ob da irgendjemand die angehobelt hat und gefragt hat, so ja, es wäre doch eine coole Sache oder ob jemand kennt oder so. Ist ja auch egal, aber es ist cool. Und es ist vor so großen Distros wie zum Beispiel Debian, diese Partnerschaft. Was ist irgendwie interessant macht auf jeden Fall.
Na, und vor allem einfacher ist es wahrscheinlich eher auf so ein Canonical oder sowas zuzugehen, als auf so eine Community.
Auf eine Community, aber, ja, genau. Das ist schon richtig, ja.
Nee, von dem her ist es schon ganz cool. Ja.
Genau, und hier kann man sich jetzt quasi als Participant anmelden und kann man quasi sagen, warum, also dass du dort mit unterstützen möchtest. Genau. Das gibt es da jetzt quasi als Call. Das ist, wie gesagt, ist eine coole Sache. Wenn das öfter passieren würde, wäre natürlich cool, aber das ist, bei so großen Herstellern wirst du das selten dann sehen. Die gucken einfach nur, dass ihr Zeug funktioniert, dann ist fertig. Aber bei Framework als Firma, das macht sie halt direkt ein bisschen charmanter auch.
Ja, und haben ja also auch gezeigt, dass ihr Geschäftsmodell eine Weile funktioniert. Also
genau. 3 Generationen mindestens.
Genau, am Anfang war ich da auch ein bisschen skeptisch, aber die sind...
Das stimmt, ja.
Die haben es gezeigt, dass das funktionieren kann, von dem her ja, immer noch eine coole Idee und schön, dass es gut genug läuft, dass sie immer noch weitermachen können.
Ja,
und super. Auch immer noch coole Ideen haben, auch wie sie da jetzt die Grafikkarten und sowas da einbauen und das ist schon ganz witzig. Jo. So, das nächste ist irgendwie, also nicht witzig.
Wieso?
Ich habe es auch nicht ganz verstanden, tatsächlich. Nachdem Microsoft jetzt auch Sudo einführt, will unsere allseits geliebte SystemD Community jetzt irgendwie Sudo abschaffen.
Also, und alles man viel muss besser ja machen. Schon sagen, Sudo ist schon auch nicht so gut.
Ja.
Meinst, weil es genau. So ein Krepel ringsrum ist. An
ja, es hat halt auch ein Suite-Bit-Gesetz, es hat dieses super spezielle Bit-Gesetz und es hat trotzdem nicht so eine super geile Software. Also es sollte...
Deswegen ist sie auch nicht über... Also auf einem Standard Debian ist sie, glaube ich, nicht mal installiert.
Es kann sein.
Das ist sehr gut möglich, ja. Auf einigen Systemen ist es nicht standardmäßig installiert. Und es ist halt echt einfach... Ah, auch die Config und so, das alles so ein bisschen...
Ist ein bisschen frickelig, das stimmt.
Frickel und es gab ja auch irgendwie von wem gab's das? Dieses Do-Ass?
Do-Ass, genau. Ich hab's dir noch kurz mit verlinkt.
Irgendjemand hat das gemacht schon mal, das ist schon ein bisschen älter. OpenBSD was.
Sudo-Alternative.
Genau. Ne?
Als Sudo-Alternative. Genau wegen diesem Problem, darum irgendwie so eine Alternative für Sudo ist, glaube ich, schon ja. Irgendwas, was ich, es müsste halt was sein, was ich, also Duos hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt.
Ich hab's.
Du kannst das überall installieren, aber auf irgendwie nicht OpenBSD-System ist es, glaube ich, auch so ein bisschen mäßig und ach, ja.
Genau, genau, die Alternative von systemd soll run zero heißen, also quasi laufe als null, was ja irgendwie ganz passend ist. Und die benutzen anstatt ein Suite-Bit, benutzen die Polkit, also das Policy-Kit unter Linux, um genau die gleiche Funktionalität quasi zu gewährleisten. Das ist jetzt auch gerade nur ein Teaser, also das das kommt jetzt wohl mit der neuesten Version, also 256 von SystemD. Und ist da quasi das erste Mal in die Verwendung, kann quasi erstmal ausprobiert werden. Polkit ist auf jeden Fall grundsätzlich eine bessere Möglichkeit als diese Sudo-Konfiguration, weil es, ja, also man kann es besser lesen, was da passiert. Auch wenn man sich dran gewöhnen muss, dass es quasi JSON-Syntax ist. JavaScript-Syntax, sorry. Kein JavaScript-Syntax. Und ja. Also ja. Ein Suite-Tool weniger auf meinem Laptop, auf meinem Gerät, finde ich
auch immer besser.
Immer besser.
Ja. Ja, ist immer besser. Aber ob es in SystemD drin sein muss, ist schon auch ein bisschen komisch.
Ja, aber du musst ja nicht, also du kannst es ja genauso deaktivieren, du musst es nicht benutzen, es ist ja immer das Gleiche, das hängt nirgendwo drin. Ja, also es ist nicht so, dass du gezwungen wirst, es zu benutzen.
Nein, aber es hängt halt in SystemD drin.
Ja,
und? Also es ist halt kein extra Tool, was losgelöst ist von SystemD, sondern es ist einfach noch wieder so eine weitere Ecke von SystemD und
ja, es ist halt ein extra Tool halt von SystemD, genauso wie die ganzen anderen Tools oder die ganze andere Funktionalität, die du alle nicht benutzen musst.
Ja, aber extra Tool, as in, du kannst halt nicht, also, wenn du Run Zero benutzen willst, musst du halt das ganze SystemD mehr oder weniger.
Nee, du brauchst, glaube ich, an der Stelle nur Polkit. Du brauchst nicht, das klingt nicht so.
SystemD Run. SystemD Run brauchst du.
Okay. Und SystemD Run wird irgendwelche anderen Teile von SystemD brauchen und dann wirst du irgendwie dieses so, du musst irgendwie so ein halbes SystemD installieren, um Run Zero zu benutzen.
Ja gut, aber das ist geht wahrscheinlich auch eher, also es geht nicht in die FreeBSD-Ecke. Ja? Also das ist nicht so ein Ersatz für DOS auf FreeBSD, sondern du SystemD hast, dann kannst du
Run Zero benutzen. Dann ist halt einfach, aber das ist genau mein Punkt, das ist halt ein weiteres Ding, was SystemD macht, was so ein bisschen... Ja.
Ist okay.
Komisch ist.
Aber also ich meine, wo hast du so noch Systeme, wo gerade kein SystemD läuft, außer ein FreeBSD?
Nein, mein Problem ist nicht, mein Problem ist, wenn du das halt dann irgendwann ersetzen möchtest oder so oder irgendwas an SystemD ändern möchtest. Du hast halt so ein du hast halt so ein bisschen das Problem, dass wenn du dann irgendwo an einer Ecke ziehst, dass du dann halt irgendwie an ganz vielen Ecken von SystemD irgendwas ändern willst. Also wenn sie in irgendwie 10 Jahren irgendwie diese Run Zero durch irgendwas anderes ersetzen möchten oder ändern möchten, dann musst du irgendwie voll viel von SystemD mit ändern. Und das ist schon so ein bisschen eine komische Abhängigkeit. Hm. Aber
weiß noch nicht so genau, aber ja. Es ist Teil von SystemD, von dem Konglomerat von Sachen.
Ja.
Ja, das stimmt schon.
Genau. Das aber ist halt so ein bisschen, ja.
Genau, du musst es also nicht benutzen. Du kannst weiter Sudo benutzen. Es zwingt dich quasi niemand und das ist ja eigentlich auch in Ordnung. Also.
Ja, ja.
Klar.
Und ich denke mal, das wird auch so ein Jahrzehnt mindestens dauern, dass sich
ja, Sudo, wenn überhaupt, ja.
Ja, ja, genau. Also wenn sich es steht halt in allen Anleitungen drin. Es ist das Tool, was alle kennen. Nicht umsonst hat Microsoft seine Funktionalität, die jetzt irgendwie ähnliche Sachen macht, auch Sudo genannt, obwohl es ja kein Linux-Sudo ist, sondern schon was anderes macht. Aber nicht umsonst haben sie das Ding halt genauso genannt.
Ja,
also, aber das kannst du ja mit Run Zero genauso machen. Wenn du das Interface nachbaust mit minus klein u, was das Einzige ist, was du dabei den Sudo brauchst, ja, dann kannst du da genauso so Zeugs ausgeben. Das geht schon.
Ja. Müsste man dann halt machen, dann Alias jetzt.
Ja, genau. Das gibt's ja, also bei Portman war das Gleiche. Du hast den Ersatz für Docker und dann haben sie einfach den Wrapper gebaut, der sich genauso wie Docker verhält. Und dann,
das stimmt.
Dann sagst du anstatt Docker PS, sagst du Portman PS und dann gibt's quasi so einen Link, für dass du immer noch Docker PS schreiben kannst. Dann ist immer noch Portman, das sieht genauso aus.
Das ist korrekt. Aber wie gesagt,
funktioniert halt aber auch nur theoretisch, ne? Also funktioniert auch nur für irgendwelche einfachen
Container. Ja, für einfache Sachen. So. Ja, stimmt.
Sobald du irgendwas ein bisschen komplexer...
Ja, wenn du dir irgendwelche internen Datenstruktur anschaust, dann passt es natürlich nicht mehr, weil die es halt anders aufsetzen.
Ja, ja. Ja, auch von Konfiguration und so. Es ist, wir haben ein paar Dinge von Docker auf Portman umgestellt und...
Das hat nicht direkt funktioniert. Ja,
das ist schon ein bisschen mehr als einfach hier Symlink und los geht's. Und bei Sudo wird es ähnlich sein. Solange du nur irgendwie diese ultra basic Dinge tust, ja klar, machst du einfach Symlink und los geht's. Aber sobald du irgendwelche
Aber es sind ja 80% der Fälle.
Ja, ja, klar.
Ja, also genau. Aber wenn du quasi in die Config schaust und dann guckst, ob da irgendwas gesetzt ist und basierend darauf dann irgendwas anderes machst, das geht natürlich nicht mehr.
Ja, es wird dann ziemlich schnell.
Ja, wenn du da irgendwie Regex-Matching gegen die ETC-Sequels machst, dann.
Ja, da musst du halt ein Sudo nachimplementieren, das irgendwie auch nicht.
Ja, gut. Okay. Aber quasi was nicht ein Sudo-Bit hat, das wäre schon gut.
Das stimmt. Einfach nicht installieren. Einfach kein Sudo installieren.
Kein Sudo installieren, aber dann brauchst du
im direkt, ersten Fenster direkt root werden. Ja, immer direkt als root arbeiten.
Genau, direkt als root einloggen. Scheiß drauf.
Einfach hier SSH root und
los. SSH rooted, localhost und go. Das ist quasi genau. Bester Sudo-Ersatz.
Ja. Ja, klar. Warum nicht? Komme ich eh schon.
Wenn du sonst sudo-i machen würdest, dann ist es ja rooted localhost ein guter Ersatz, das stimmt.
Jo. So, okay, kommen wir zum Objekt, was die Menschen in den Weltall geschickt haben, was irgendwie am weitesten weg ist von unserem Planeten, da schon ein paar Jahrzehnte unterwegs ist, nämlich die Voyager 1 Sonde. Und die hat ganz lange nur irgendwelchen Müll, Datenmüll gesendet. Und jetzt haben es ein paar NASA-Techniker geschafft, das wieder hinzukriegen. Ja. Nachdem sie ja irgendwie vor einer Zeit es zumindest hingekriegt hat, dass sie irgendwie ein Datenabbild geschickt hat und sie dann rausgefunden haben, dass ein Teil des Speichers irgendwie kaputt ist, haben sie das jetzt so umprogrammiert gekriegt, dass es wieder funktioniert und dass die wieder richtige Daten sendet. Das ist schon eine coole Geschichte. Wenn sich vorstellt, wann ist sie losgeflogen? 77 oder sowas, ne? Die meisten Leute, die das damals programmiert haben, sind irgendwie nicht mehr am Leben. Und dass sie das jetzt doch hingekriegt haben, das nochmal so umzuprogrammieren, dass die jetzt wieder richtige Daten sendet, das ist schon eine coole Geschichte.
Mhm. Muss ganz klar sagen. Schon verrückt auch, weil ja die Latenz zum Debugging, das ist ja die absolute Hölle, ja.
Ja, du schickst dann halt auch deinen Befehl dahin und dann wartest du erstmal irgendwie, keine Ahnung, einen Tag, bis du dann weißt, hat es jetzt funktioniert oder nicht.
Ja, genau. Also
das ist schon.
Und dann ist es halt auch irgendein ein Gerät, was schon sehr, 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 sehr alt ist.
Ja, deswegen.
Ja, wenn du jetzt versuchst, quasi irgendwie in aktueller Zeit irgendwie Node.js 2 oder 0 irgendwas zum Laufen zu bringen, ist quasi unmöglich, ja?
Ja, genau. Dann
stell dir vor, nochmal da 30 Jahre drauf.
40. Code von 77 und der ist ja wahrscheinlich nicht, der ist ja wahrscheinlich nicht vorher geschrieben worden, also irgendwie Anfang der 70er geschrieben worden und genau. Und dann müssen sie heute debuggen und das irgendwie hinkriegen. Aber sie haben es hingekriegt. Und ja, Voyager 1 sendet wieder Daten zur Erde und ja, ist immer noch aktiv, funktioniert noch. Coole Geschichte.
Ja, coole Sache, genau. Kannst noch ein bisschen weiter fliegen.
Okay, dann Vodafone Sammelklage.
Felix. Ach so, genau. Genau, es gab diese Vodafone Sammelklage, weil sie einfach die Preise erhöht haben um 5 € vor X, weiß nicht, vom Jahr oder so. Ja. Und das war immer so, ja, die soll jetzt gemacht werden und alle haben darauf gewartet, dass man sich irgendwo eintragen kann. Jetzt ist es soweit. Das heißt, wenn ihr vor einem Jahr oder so Vodafone hattet und haben sie die Preise erhöht, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch der Sammelklage anzuschließen. Das ist relativ einfach, würde ich jetzt sagen, sich dort anzuschließen und dann kann man das erst bei der ersten Sammelklage in Deutschland mitspielen. Das ist doch cool. Das ist die erste. Ich glaube, es ist die erste.
Nein.
Weil das war ja ganz lange, ging das ja nicht und so. Du musst immer quasi einzeln klagen. Das hat sich dann irgendwann mal geändert.
Ja,
und jetzt ist es soweit.
Über die Verbraucherzentralen klagen ja schon mal mehrfach für dich. Also das
aber ich glaube, das ist die erste offizielle. Ja, Gott, weiß ich nicht.
Klage Deutschland.
Nee, seit Oktober sind auch in Deutschland Sammelklagen zulässig.
Okay.
Erste Sammelklage in Deutschland war Sachsens Verbraucherzahle, legt sich mit Zalando an, anscheinend. Also es ist schon mal passiert vorher, aber es Vodafone ist, glaube ich, einem schon was Größeres allgemein. So.
Also,
weil es halt viele Leute
gegen irgendwas Bestimmtes oder einfach mal so gegen Vodafone?
Also nee,
einfach so, ich finde Vodafone scheiße.
Also nee, es war folgendes. Vodafone hat dir einen Vertrag gegeben für, weiß nicht, 39 Euro oder sowas. Haben gesagt, okay, das ist hier der Vertrag, der kostet so viel. Und dann hast du das unterschrieben und hast quasi das Internet bekommen über Fernsehen. Also es war dieses Fernsehkabel-Internet. Mhm. Und dann war letztes Jahr, ich weiß nicht genau wann, irgendwie Anfang, Mitte jetzt, letztes Jahr, haben sie gesagt, übrigens, es wird jetzt 5 Euro teurer. Und bitte unterschreib doch, dass das in Ordnung ist. Das war quasi so, was sie gesagt haben. Und wenn du da nicht irgendwie reagiert hast oder irgendwas gemacht hast, dann ist es trotzdem 5 Euro teurer geworden. Und das ist das nicht okay.
Also eigentlich hätten sie dich dann kündigen müssen.
Genau, sie hätten dich kündigen müssen. Genau. Das ist aber nicht passiert. Sie haben es einfach nur 5 Euro teurer gemacht. Und dagegen hat die Verbraucherzentrale jetzt quasi geklagt. Als Sammelklage, und da kann man sich jetzt anschließen. Wenn einem das passiert, das ist quasi in den allermeisten Fällen, wenn du bei Vodafone oder bei Unity Media oder bei diesen, nee, ich glaube bei den beiden, einen Vertrag hattest. Telefonica war es früher. Ja. Einen Vertrag hattest für Kabel-Internet und es ist teurer geworden und du hast nichts gemacht. Und dann kann man sich dort anschließen.
Okay. Also wenn ihr davon betroffen seid, dann geht doch mal auf die
Seite. Genau, geht auf die Seite. Es ist jetzt freigeschaltet. Es war eine ganze Zeit lang stand es aus, dass es passiert, und jetzt ist es tatsächlich aktiv.
Gut, dann kommen wir zu einer komischen Geschichte, die mal wieder unser irgendein Finanzamt.
Genau, aus dem Fediverse.
Ja, eine Fediverse-Geschichte, die aber was mit dem Finanzamt, keine Ahnung, weiß nicht, ein bayerisches Finanzamt oder sowas. Also Mastodon wird ja von der Firma der Mastodon GmbH, und das G davor steht für gemeinnützig, ne? Oder so?
Ja, genau.
GmbH,
ja.
Betrieben, die haben also ein paar Leute eingestellt, kümmern sich darum, und das Finanzamt hat 2001 diese Mastodon GmbH als gemeinnützig anerkannt, was bedeutet, dass die Spendenquittungen ausstellen können und man, wenn ich jetzt denn was spende, kann ich diese Spende dann einfach von meiner Steuererklärung abziehen. Und jetzt haben sie sich, hat die Finanzbehörde gedacht, naja, nee, machen wir dieses Jahr nicht mehr, und haben diese Gemeinnützigkeit aberkannt sozusagen. Und das ohne eine Begründung. Grund wurde genau. Nicht genannt. Und das ist irgendwie doof.
Ja, das ist völlig doof. Aber sie betonen selber, dass sie eigentlich seit 2016 keine Spendenquittung mehr ausgestellt haben, sondern die Spenden eigentlich alle über Patreon laufen. Patreon-Einnahmen gelten nicht als Spende. Insofern gefährdet dieser Move jetzt das aktuelle Setup bei Mastodon nicht.
Ja, und das ist schön, aber trotzdem.
Ja, ja, genau, das Verhalten des Finanzamts ist halt blöd, sowas zu machen, vor allem auch ohne eine Begründung zu liefern. Das ist halt, das hat nichts mit der Bürgerorientierung, die man von dem Finanzamt eigentlich erwarten sollte oder zu Recht erwarten kann. Da hat das wenig zu tun.
Das Finanzamt hat Bürgerorientierung?
Ja, sollte es haben. Also das
ist ja überraschend.
Das ist so die Erwartungshaltung, von der ich spreche, die man als Bürger durchaus zu Recht haben darf. Dass das nicht gegeben ist, ist eine andere Geschichte.
Okay. Das ist jetzt erstaunlich. Also ich bin davon ausgegangen, dass es eher gegen mich kämpft, anstatt dass es für mich versucht, etwas zu machen.
Eben, und das ist ja das Problematische an der ganzen Geschichte. Und ich habe mal einen recht ausführlichen Artikel darüber gelesen, dass die Finanzämter in den Niederlanden ganz anders vorgehen, ganz anders operieren, viel kooperativer sagen. Und sagen, hier, es geht darum, wir haben in diesem Staat Regeln, und es geht darum, dass du deine Steuern ordnungsgemäß entrichtest. Das wollen wir kontrollieren, aber wir wollen dir auch dabei helfen, und wir wollen dir auch dabei helfen, dass du nicht zu viel bezahlst. Und also diesen gemeinschaftlichen Ansatz da dran zu gehen, der ist viel, viel freundlicher als das, wo man eben, wie du das sagst, oft das Gefühl bekommt, dass die gegen einen arbeiten, dass die einem nur so viel wie möglich abnehmen wollen, aber einem nicht dabei helfen wollen, sich selber richtig zu positionieren in den ganzen Steuerangelegenheiten.
Ja, die sagen immer nur so, ja, das hast du aber falsch gemacht. Das hast du. Ja, nicht so, dass das eine unterstützende Leistung ist.
Ja, ich muss sagen, ich habe in meinem Finanzamt im Kontext der PV-Anlage auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Da hat mich dann jemand auf der angegebenen Telefonnummer angerufen und mich auf etwas hingewiesen und das war auch sehr freundlich. Also ich hatte da zumindest so Lichtblicke, wo ich gedacht habe, aha, vielleicht ändert sich ja doch was, vielleicht macht sich da langsam ein anderer Geist breit.
Weiß gut, ich nicht. Aber ich glaube, es kommt auch ganz stark auf die Person dann an.
Ja, es kommt absolut auf die Person
an. Wenn die Person, erzähl.
Ich hatte mit meiner Solaranlage nämlich komplett Probleme. Also seitdem ich die habe, ist das, habe ich mit dem Finanzamt noch mehr Stress und Schwierigkeiten als sowieso schon. Also da sitzt irgendein Bearbeiter, der mich nicht mag oder keine Ahnung, der irgendwie alles korrekt machen will und und dann schickt man über dieses Portal irgendwelche Sachen und kriegt dann böse Briefe zurück und dann wird man ja immer so gleich angeschrieben nach dem Motto, du kommst gleich ins Gefängnis, wenn sie nicht antworten bis zum, wo du dann sagst, aber ich habe doch alles gemacht, was ihr wolltet.
Das reicht uns noch mal, nicht.
Ja, da müssen wir nochmal nachgucken. Ja, sie haben recht. Ja, toll, danke. Also ich habe da eher ein paar Jahre meines Lebens wieder verloren und an Nerven sowieso. Das macht keinen Spaß.
Da sind all deine Haare hin.
Ja, korrekt.
Ja, genau. Okay, zurück zu Mastodon.
Ja.
Was sie aber gemacht haben, ist eine Non-Profit-Entity in den USA zu gründen.
Ja, das ist schön, das nützt mir aber nichts.
Das hilft dir also, voll, ja. Aber es ist halt gut,
das
ja,
ist
ich
halt,
meine,
das kann man. Das, genau, das ist, wenn du jetzt in Amerika sitzt und da Spenden der amerikanischen Organisation spenden willst, kannst du das bestimmt in Amerika dann von Spendenerklärungen absetzen, aber bei uns ja jetzt nicht. Also wenn ich jetzt der Mastodon GmbH Geld spenden würde wollen, kann ich das nicht von meiner Steuererklärung hinterher
absetzen. Heißt sie dann überhaupt noch GmbH oder darf sie dann überhaupt gar nicht mehr so heißen?
Doch, gemein, darf dann trotzdem noch so heißen.
Aber sie ist dann nicht mehr gemeinnützig.
Ihr
aber
Verein
sie hat gemeinnützig,
kann auch gemeinnützig
im Namen,
sein. Ein Verein kann auch gemeinnützig sein, oder nicht?
Ja, aber es hat, also, ja, wenn er gemeinnützig ist, dann, nee, keine Ahnung. Also GmbH heißt ja gemeinnützige GmbH. Deswegen würde ich mir davon ausgehen, dass du das dann nicht mehr kannst oder so.
Muss die denn auch dann anerkannt sein? Oder
das
kann man
genau
das
Frage,
GmbH nicht auch führen als Aushängeschild und sagen, das ist unsere Absichtserklärung, das wollen wir wollen gemeinnützig sein?
Ja, vermutlich.
Ist im deutschen
und ob das Finanzamt das anerkennt oder nicht, steht noch auf einem anderen
Zettel. Deren Erträge für gemeinnützige Zwecke, ja, das kann schon sein, dass quasi du nur sagst, dass deine Erträge für gemeinnützige Zwecke verwendet werden, aber
ob das Finanzamt das anerkennt, ist nochmal eine andere Frage.
Okay, weiß ich nicht genau. Das ist jetzt kompliziert.
Das
ist deutsch
was
wieder.
Was diese Non-Profit-Entity in den USA aber als Vorteil hat, ist, dass da ein paar schwergewichtige Namen mit im Board sitzen, die auch fleißig Gelder schon eingeworben haben. Also Twitter-Mitbegründer Biz Stone und der Stack Overflow-Mitbegründer Jeff Atwood, die haben $100,000 beigesteuert und Mozilla auch nochmal $100,000. Und das Geld ermöglicht es jetzt, dass sie eine dritte Vollzeitentwicklerstelle für Mastodon schaffen können.
Das ist gut.
Und vorher war das Mastodon-Kernteam eben bestand nur aus zwei Personen und aus der Community-Arbeit.
Ja, also steht ja in dem Artikel auch drin, dass sich dadurch jetzt erstmal nichts ändern wird. Sie haben eh schon keine Spendenquittung ausgestellt. Es ist trotzdem ein bisschen seltsam, dass sich das Finanzamt da so verhält, insbesondere, dass es keine Erklärung dazu abgibt, warum, was der Grund jetzt ist. An sich hätte man den Teil mit deutschen Spendenquittungen bestimmt auch noch besser ausbauen können, wenn man es gewollt hätte. Musste man jetzt scheinbar nicht machen, weil klar, wenn man alles über Patreon macht, da geht halt eine Menge Geld, bleibt da halt hängen bei Patreon auch auf der Plattform.
Das ist echt schade, ja.
Und da werden auch Steuern, also Patreon führt ja auch diese Umsatzsteuer und sowas gleich mit ab. Das ist alles, wenn man es so sieht, nett, insbesondere wenn du von verschiedenen Ländern Geld oder von Leuten aus verschiedenen Ländern Geld sozusagen entgegennimmt, kümmert sich Patreon da um alles. Aber für Leute, die jetzt aus Deutschland Patreon was Mastodon was spenden würden wollen, ist es schlechter natürlich als vorher. Aber gut, vielleicht ist das nicht so viel. Da machen wahrscheinlich die, ja, die jetzt diese gemeinnützige Organisation in den USA gegründet haben und da großes Geld reintun, wahrscheinlich ein bisschen mehr aus. Aber gut. Mhm. Ja, das zu den undurchsichtigen Machenschaften eines deutschen Finanzamts. Wie gesagt, man kann sich ja erklären und vielleicht gibt's auch eine gute Erklärung dafür, aber auf der anderen Seite, wenn eine GmbH sagt, sie sind gemeinnützig, sie fördern ein Open-Source-Projekt, sie stellen Leute an, aber alle Gewinne, die sie sozusagen produzieren, wenn da überhaupt Gewinne rauskommen, ja, fließen in die Weiterentwicklung dieser Open-Source-Software, warum man dann nicht sagen kann, ja, ist eindeutig eine gemeinnützige Organisation, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Und von dem her ist es
vielleicht schade. Haben sie den gleichen Typen, wie du hast.
Ja, das ist also ich weiß nicht. Ich habe auch meine Steuererklärung von vorletztem Jahr immer noch nicht gekriegt. Ich weiß nicht, wie lange die da irgendwie dran rumrechnen wollen. Hat wahrscheinlich auch mit der Solaranlage zu tun. Haben sich bisher noch nicht gemeldet. Die Steuererklärung für 22 abgegeben, aber bisher habe ich noch nichts gehört. Finde ich auch ein bisschen seltsam. Mhm. Ja, jetzt müsste man ja schon die für 23 machen.
Oh ja, stimmt, wir schon wieder Steuern machen. Fuck.
Habe ich gemacht.
Ja, aber euch ist
ja, es könnte auch sein, dass man noch die für 22 machen muss. Na, lass uns schnell nächstes Thema.
Genau, da hat jemand direkt schlechtes Gewissen bekommen. Das ist bei uns, Thema.
Das ist bei uns voll gut. Ich habe da mal angerufen, weil ich auch so Fragen hatte, wie ich das Zeug eintragen soll. Und die haben mir dann echt gesagt, schreib einfach was rein, leg die Unterlagen dazu, wir korrigieren das dann schon, wenn es nicht stimmt.
Ja, das ist schon gesagt, verrückt
okay,
eigentlich, ja.
Top. Ja. Das, weil es interessiert mich wirklich gar nicht. Schreib da irgendwas rein und dann lege ich halt einfach all diese Belege bei. Und dann, wenn das irgendwie nicht richtig war, was ich da eingetragen habe, dann sollen sie das ändern. Und dann bekomme ich so einen Brief und dann steht da so, ich habe korrigiert das, das und das. Und dann sag ich so, aha.
Okay.
Und dann
passt schon. Alles klar. Nee, das ist ja auch schon wirklich verrückt, weil die gucken, also es gibt ja quasi eine Person, die sich das alles nochmal anguckt, der dann nochmal ein anderes Ding reinkopiert. Ja, oder reinschreibt nochmal von Hand. Ja. Es ist nicht so, dass es quasi direkt in einem anderen System landet, sondern das Ding, was du geschrieben hast, das guckt sich jemand an und dann schreibt es nochmal woanders rein. Ist halt ein Formular, ja, und was von diesem Formular übernommen wird, ist interessant, also das.
Ja, ja.
Ne, ist ein bisschen so, auch wie bei einer PKI, ja, du hast so ein Signing Request und schreibst so rein, so, ja, ich wäre gerne CIA und irgendwas, und dann guckt jemand alles an und sagt, nee, kriegst hier den Ausnahme. Okay, alles klar.
Ich finde, das sollte alles die KIs machen.
Meine Steuererklärung. Ingo-Steuererklärung, genau. Ja, meine Steuererklärung, weiß ich nicht. Je nachdem, wie die Chancen sind, dass es gut wird oder nicht.
Ist dann gut, wenn es irgendwelche Grundbesitzer findet, die du nicht hast und so. Und irgendwelche Konten, die du nicht hast. Nee, das wäre nicht
gut, weil dann müsste dafür ja Steuern sein.
Ja, eben, das.
Aber es wäre gut, wenn es, weil es so ein schlechtes Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis hat, einfach Sachen vergisst. So, was, der Ingo hatte irgendwie ein riesiges,
ja, drei so Häuser Nachanlage oder so? Gebaut?
Nee, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich schreibe mal, dass er nur ein bisschen gearbeitet hat. Okay, alles klar.
Okay, und gut.
Du kriegst irgendwie 50.000 Euro Steuern wieder.
Würde ich nehmen.
Also ich würde sagen, ich würde es ausprobieren, weil es ist ja schon spannend auch.
So eine KI-Steuer.
Und wenn man dann sagt, ja, das ist totaler Quatsch, was da drin steht, musst du halt angucken, was die zurückschreiben. Das ist aber ein bisschen blöd, aber es ist quasi den Versuch wert, dass es besser wird. Weil wenn es schlechter wird, kannst du mal sagen, nee, ist schlechter geworden.
Die Frage ist halt ein bisschen, glaube ich, wie die Verantwortlichkeit ist. Wenn du verantwortlich bist für die Fehler der KI, dann ist es nicht so gut.
Nee,
wenn die Fehler der KI dann nicht dein Problem sind, dann ist es, glaube ich, okay.
Nee, du musst aber quasi checken, ob die Fehler von der KI in deinem Vorteil sind und du nichts sagst.
Ja, aber das ist ja nur, wenn das Finanzamt nachher auf die, ja.
Nee, also die Idee ist
quasi,
wenn
die sowieso auf dich zurückkommen, dann, also ich meine, du kannst auch sonst einfach Steuern hinterziehen.
Das stimmt, das geht auch.
Also nee, das ist einfacher.
Macht man aber nicht, genau. Wir
aber dann hast du halt das Problem, also hä?
Zahlen gerne Steuern. Außer wenn jemand.
Es sollte nur einfacher sein. einfacher genau, sein. Sollte einfacher alle sein. Sollten Steuern zahlen. Die Reichen ja. müssen auch Steuern zahlen.
Aber was ich ganz cool fände, wäre, wenn ich quasi irgendwo reinschreibe, so ja, ich habe irgendwie da und da gearbeitet und dann macht's daraus meine Steuererklärung.
Ja, aber das kannst du ja mittlerweile abrufen. Rufst du erstmal die Daten genau, ab, die das Finanzamt sowieso hat. Das verstehe ich ja auch nicht, warum ich erstmal die Daten vom Finanzamt abrufen muss, um sie ihnen dann wieder zu schicken.
So übrigens, das sind die Daten, die ihr habt.
Genau.
Das stimmt, das ist schon ein bisschen obskur.
Ich habe mal geguckt, was ihr so an Daten habt. Ja, die sehen gut aus. Nehmt die doch.
Ja. Also ich meine, ist ja auch okay, dass du das nochmal bestätigst oder so. Dass du das nochmal durchschaust von mir aus. Aber ja, das könnte so vorgefertigt und dann kannst du das kurz durchklicken und dann sagst du, ja, das stimmt, da habe ich gearbeitet, das ist mein Haus, das ist meine neue Solaranlage, und das ist alles vorausgefüllt für dich und du musst nur noch schauen, ob das einigermaßen passt und dann sagst du, ja.
Aber also, wie gesagt, ich fände es besser bei so Formularen, wenn jetzt zum Beispiel steht, so, ja, hast du irgendwelche besonderen Sachen, dann musst du da nicht irgendwie versuchen, welches Feld für was steht oder so, sondern schreibst einfach rein, so, ich habe eine Solaranlage gebaut, es hat so und so viel 1.000 Euro gekostet und dann macht er daraus deine Steuererklärung, es wäre doch 1.000-mal besser als das, was du jetzt gerade machst.
Die KI.
Genau. Ich finde es gut. Ich bin auf Ingos Seite jetzt auf einmal.
Ja, genau. Doch. Ich mache nur noch meine Steuererklärung mit KI.
Ja, nö.
Ich sage einfach nur noch, die Sachen habe ich hier, füll mal aus.
Ja, das ist ja auch die Sache. Eigentlich könntest du es ja machen. Du könntest ja alles auf diese ganzen Vordrucke und sowas scheißen und kannst einfach so ein Blatt Papier schicken und sagen, ja, übrigens, ich habe noch sowas Dings gemacht. Bitte schreib das mal an der richtigen Stelle rein. Ich fände es nice. Ja. Ich fände es sehr, sehr gut.
Haben wir das auch geklärt, wie man Steuern macht.
Ja. Und, ja. Okay, dann brauchen wir das nur noch.
Dinge, die kaputt sind. Mm. Für 1.000. VPNs.
Ja.
Palo Alto Networks.
Ja, Global Protect.
Wir hatten Palo ja OS, schon dieses, hatten wir das nicht?
Nee, wir hatten dieses Pull Secure und so. Ja. Und jetzt ist Global Protect. Weil das ist neu, das ist seit Ende März.
Oh.
Dieses Jahr.
Aber Ende März hört sich nach so einem Ding an, was wir hatten.
Hatten wir das?
Es hört sich so an. Ich weiß nicht, Ende März ist jetzt ja noch nicht Mai. Und irgendwo dazwischen, zwischen Ende März und jetzt haben wir ja schon mal gesagt.
Ich meine auch, wir hätten das schon mal erwähnt.
Ich glaube, das ist das Gleiche.
Gut, das dann kann sein. Aber ja, VPNs, TLDR, VPNs sind immer noch kaputt. Wenig überraschend.
Wir hatten aber noch zusätzlich ein anderes VPN-Ding, was nicht Palo Alto, sondern das andere Ding war.
Pulse Secure war kaputt. Über Pulse Secure haben wir gesprochen vor ein paar Sendungen.
Krepel.us, weil ich hier kurz hin so, okay.
Und ich glaube, da hatten wir das auch irgendwie erwähnt, weil das halt auch eines der großen, ja.
Nee, PanOS Vulnerability steht hier sogar drin in unseren letzten Shownotes.
Ah ja, dann hatten wir das schon.
Das wäre Arbitrary File Creation leads to OS Command Injection via Global, in Global Protect.
Ja, VPNs sind kaputt.
Dann weiter mit Ruby.
Genau, wir hatten ja dieses Problem, dass wir unser Ruby das hätte auch ein Blast sein können. Wir haben dieses Ruby geupdatet und dann ist unser Docker-Image einfach gecrashed, aber nur auf Fly.io. Stellt sich raus, hängt so ein bisschen damit zusammen, dass die super wenig Cache da haben oder super wenig RAM haben und dann dieser Cache nicht richtig funktioniert. Und da gibt's einen Fix und dieser Fix ist jetzt mit dem neuesten Ruby, dem 3.3.1 ist das released. Könnte man jetzt wieder updaten. Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ich...
Müssen wir das?
Was? Updaten?
Ja.
Immer.
Ja. Niemals, oder? Außer jetzt, wenn was kaputt ist, dann muss man updaten.
Ja. Nee, also wir haben ja wieder gedowngraded.
Ja, gut, dann bleiben wir da.
Nee.
Gut. Na gut, du kümmerst dich.
Ja, ich werde das irgendwann.
Du nimmst das mal mit.
Ja. Ich nehme das mal mit. Das ist auch so ein
Das ist auch so gut. Es gibt quasi zwei Ebenen so. Entweder, ja, ich nehme das mal mit oder jemand anders sagt dir, du nimmst das mal mit. Dann weißt du, du hast verkackt.
Ja. Aber es heißt auch nicht, das ist einfach so ein, das ist auch so ein,
nee, jemand
das
anders
hat auch so alles von, ich kümmere mich drum bis zu, das halt eine No Operations und ich
nehme
das mal mit, schreib das auf und es passiert genau
eigentlich
gar nichts.
Ich nehme das mal mit, ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwas verkackt und ich nehme das mal mit, weil ich das nicht gemacht habe. Und wenn jemand anders dir sagt, du nimmst das mal mit, dann weißt du, dass die andere Person auch gemerkt hat, dass du was verkackt hast und deswegen musst du sie jetzt reparieren.
Gut. Wer auch was verkackt hast, ist AWS.
Ist es so?
S3? Oder?
Ach so, ja, nee, das, ja doch, so ein bisschen.
Schon so ein bisschen.
Ja, also nee, S3, also AWS S3, die haben alles richtig gemacht. Diese eine Person, die AWS S3 benutzt hat, hat nicht alles richtig gemacht, irgendwelcherweise. Und zwar geht es quasi darum, AWS möchte Geld machen.
Ach das was.
Erstmal nichts Besonderes, erstmal, ja. aber stellt sich heraus, wie sie Geld machen, an dieser einen Person ist ein bisschen unglücklich, weil diese Person hat quasi so ein S3-Bucket aufgemacht und der wurde dann, war das eine Ding, also ein bisschen speech jetzt schon geworden, bla bla bla. Ach so, genau, es geht quasi darum, dass dort kleine Daten von seinem Bucket oder riesige Daten von seinem Bucket geladen werden, aber nur kleine Teile davon. Und AWS hat gesagt, kein Problem, das waren alle 2 GB, die runtergeladen hast. Und stellt sich heraus, in seinem Fall ging das sehr schnell, dass er sehr, sehr viel Geld bezahlen musste, beziehungsweise seine Firma natürlich, nicht er, die Person selber. Und das ist quasi so ein Zusammenschrieb, dass man darauf aufpassen muss. Es gibt zusätzlich noch ein anderes Thema, nämlich, dass jemand sein AWS S3-Bucket nach irgendwas genannt hat, was irgendwie irgendwelchen Testdaten von irgendwelchen CI-Zeug drin war und dann musste auch zig Cash-Moneys bezahlen, obwohl obwohl der quasi protected war, der Bucket. Und obwohl der protected war, hat AWS gesagt, das ist kein Problem, Geld kriegen wir trotzdem dafür, für diesen Angriff. Und das ist natürlich schon gut. Also Geld machen kann die bei AWS schon mit ihren Services. Da kann man nichts sagen.
Ja. Finden die raus.
Das zeigt aber auch, was für eine Gefahr da drin steckt, so einen Cloud-Provider zu benutzen. Da musst du auf einmal, das ist ein unternehmerisches Risiko, was wirklich schwer abzuschätzen ist, weil du wirst ja auf einmal zur Kasse gebeten für etwas, was du überhaupt gar nicht auf dem Zettel hattest und wo du auch wenig Chancen hast, das vorher irgendwie auf dem Zettel zu haben.
Ja, das stimmt schon. Es ist öfter mal so, quasi solche Sachen, so Open-End Zahlen ist natürlich schon immer echt tricky. Besonders bei
solchen. Du tauschst halt das eine Problem durch das nächste Problem aus. Ja.
Bei dem anderen, also wenn du quasi irgendwie so einen Computer kaufst und den irgendwo hinstellst, dann weißt du, okay, das sind die Kosten, die du halt hast. Aber bei so Cloud-Providern ist das schon echt sehr problematisch.
Dafür ist dann halt, wenn irgend so ein Spectre oder Meltdown oder keine Ahnung was.
Kümmert sich jemand anders darum, das stimmt.
Da kümmert sich dann halt
aber
jemand
drum. Aber die Frage drum, ist halt, ob das den Wert hat.
Ja, das, ob das so viel, ja, das, darum gibt's ja auch so wieder so ein bisschen zum Teil so ein Trend zurück von der Cloud schon wieder bei einigen Firmen.
Ja, das ist immer so ein Hin und Her, das stimmt schon. Ja, ich weiß gar nicht, wir sind gerade auf dem Zurückweg wieder.
Ja, man muss sich das halt immer genau durchrechnen, was das genau heißt. Das halt. Und das ist halt auch nicht immer einfach, das überhaupt durchzurechnen und irgendwie genau Zahlen zu haben.
Ja, wir hatten das aber auch vor ein paar Sendungen erst, dass Festplattenspeicher in der Cloud quasi nicht billiger geworden ist, obwohl überall anders Speicher billiger geworden ist. Und da muss man natürlich jetzt doppelt rechnen nochmal. Wenn du jetzt sagst, S3 Storage kostet, ich weiß nicht, wie viel ein Gigabyte da kostet, mit den ganzen drumherum, ob du da nicht einfach quasi das als Platten kaufst.
Und das
bei aber du musst natürlich gucken, wo ist es und so, ob das in den Keller stellt. Und
von der Differenz jemanden bezahlst, der das für dich wartet und diesen jemand dann außerdem auch noch, dann hast du die Kompetenz und das Know-how im Haus und damit kannst du wahrscheinlich mehr anfangen als mit der Dienstleistung von AWS.
Ja, aber also wie gesagt, es sollte, wenn Speicherplatz billiger wird, dann sollte auch quasi das im Internet billiger werden. Grundsätzlich, nee, ja, klar. Weil ja quasi die Leute einfach nur größere Platten in ihre Server drücken und das heißt, du musst auch weniger eigentlich an von diesen Menschen bezahlen. Ja. Also es sollte nicht linear skalieren, irgendwie auch. Weiß ich nicht.
Ja, aber die passen ihre Preise ja nicht an und machen weniger draus.
Nee, die sagen, ist Inflation, leider kostet alles doppelt so viel. Großes Problem. Denkt an unsere Shareholder. Haben wir noch? Flatpak. Flatpak gab es irgendwie in Sandbox, Escape. Wenn ihr Flatpak benutzt und hofft, dass alles dadurch geschützt ist, dann müsst ihr wahrscheinlich patchen. Wenn ihr nicht davon ausgeht, dass alles geschützt ist, dann ist auch egal.
Nee, ich benutze Flatpak, weil es die Dinge nicht irgendwo anders gibt.
Ja, genau. Und dann
und nicht, weil ich hoffe, dass alles geschützt ist.
Ja, ja, genau. Du hoffst einfach nur, dass es dann funktioniert.
Weil ich nicht Install machen konnte, darum benutze ich Flatpak.
Ja, okay, das geht fair.
Und du keine Lust hattest, es selber zu kompilieren.
Ja, also ja, ich glaube genau. Auch quasi dieses Schutzziel Sandboxing, das ist bei den meisten Leuten eher im Weg, als dass es da tatsächlich was bringt. Ich meine, es gibt bestimmt irgendwelche Use Cases, wo du sagst, okay, das ist voll gut, dass es jetzt geschützt ist, so ein bisschen so wie Android halt, ja, dass da auch nicht jeder überall hingucken kann, aber speziell bei Linux-Applikationen, das ist ja, du bist glücklich, wenn es überhaupt funktioniert. Das ist halt einfach so, ja.
Das ist ein bisschen traurig, aber ja,
es ist schon so. Und wenn du halt...
Bisschen, es gibt das Gefühl von Sicherheit.
Ja, also was du halt schon öfter mal haben möchtest, ist, dass deine Services, dass die irgendwie gesandboxed laufen, weil das halt ein Ding im Internet ist und da sind die ganze Zeit irgendwelche Leute drauf. Ja, das, da möchte man schon diese Gewissheit haben, aber für Flatpak hatte ich das als Anforderung auch gar nicht so dringend.
Ja, also ich glaube, dieses, was halt NixOS ja auch dir gibt, dieses, dass du das Library in verschiedenen Versionen haben kannst für verschiedene Apps. Mhm. Ich meine, das macht die Flatpak ja auch.
Ja.
Das, glaube ich, das Sandboxing, ja, was irgendwie eher noch interessant ist. Das ist eher
die
Art von Sandbox,
die du erhoffst dir davon, ja, dass diese eine Applikation, wo jemand gesagt hat, die funktioniert, dass die auch bei dir funktioniert, ohne dass genau. Du halt irgendeine Dependency-Helle kommst. Ja.
Genau, und dafür hast du halt irgendwie dafür hast du dann halt vielleicht ein bisschen mehr Disk Space, weil du halt zwei Versionen der gleichen Library hast.
Ja, genau.
Aber so ja, diese Security, also bis jetzt hatte ich auch eher mehr Probleme, weil man dann ja trotzdem irgendwelche Files und so austauschen möchte zwischen Flatpak-App und dem richtigen Linux-System und dann, ja.
Ja, genau. Genau, jetzt noch was zu PlayStation 4 Exploits. PPPwn ist jetzt in einem Zustand mittlerweile, wo es mehrere Firmware-Versionen unterstützt. Das ist quasi eine neue Art des Exploits für die PlayStation 4. Und ich wollte nur nochmal quasi darauf hinweisen, dass es jetzt so weit ist, dass es eigentlich benutzbar ist. Ich glaube, letztes Mal habe ich schon gesagt, dass es gekommen ist, weil das war die Zeit irgendwie. Wenn nicht, dann genau, es gibt einen neuen Exploit von dem, wie heißt denn der Typ, der diese ganzen PlayStation Exploits gemacht hat?
Mr. PlayStation.
Mr. PlayStation Exploit, Mensch.
Das ist schon so lange her.
Ja, bla 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 bla. Und zwar von The Flow, genau. Von dem einen Typen, der all diese PlayStation Exploits gefunden hat, der hat den einen Exploit gepublished, den er auch an Sony vor X Zeit mal geschickt hat, um die Cash Money einzusammeln, hat den gepublished, wie das funktioniert. Und jetzt ist quasi dieser Exploit in der Verwendungsphase. Also jetzt quasi bis Version 11 hoch gibt es jetzt Support. Wenn euch das interessiert für Homebrew auf der PlayStation, dann da einmal reinschauen. So, das nächste. WireGuard auf ESP. Ich habe es jetzt in die News mit reingetan, weil es mir jetzt erst wirklich aufgefallen ist, beziehungsweise im April kam der Support für ESP8266 und zwar WireGuard auf deinem Win6-Computer. Und das ist schon irgendwie cool. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich finde es einfach eine coole Sache. Quasi den Support von WireGuard, also das, was quasi das moderne VPN auf kleinsten Computern zu haben, ist schon eine witzige Sache. Und ich habe hier den Artikel, beziehungsweise nicht den Artikel, sondern die Page auf ESP Home verlinkt, die quasi zeigt, wie es funktioniert. Und hier steht quasi dazu, WireGuard is an extremely simple yet fast modern VPN that utilizes state-of-the-art cryptography. Und mit der Prämisse ranzugehen, auf Clients-Computern VPN zu machen, ist schon eine coole Sache. Ich habe jetzt gerade keinen Use Case, aber Ich fand's einfach eine nice Sache.
Ja, ist crazy, dass das geht.
Ja. Genau. Es gibt halt kein OpenVPN auf, es gibt kein OpenVPN auf ESP, aber es gibt WireGuard, weil es halt einfach genug ist, dass es funktionieren kann.
Das ist schon ein bisschen cool.
Qualitätsmerkmal, würde ich sagen.
auch cool ist, dass mit unseren Gebühren endlich mal was Sinnvolles finanziert wird. Das
werden wir noch sehen.
Sinnvoll.
Zumindest das liest sich die News so. Also gut, der eine Felix zahlt nichts hier ein, aber wir anderen schon. Nämlich, wie heißt es? Rundfunksbeitrag heißt das Ding, ne? ARD und ZDF wollen irgendwie ihre Streaming-Plattformen zusammenlegen und wollen dafür jetzt auch ein eigenes Open-Source-Betriebssystem bauen. Finde ich ganz interessant.
Also, für was wollen sie ein Betriebssystem bauen?
Für Streaming.
Ja, für ihre Plattformen. Für ihre, die wollen das, was sie entwickelt haben für die Plattformen, für die Mediatheken, wollen sie Open Source stellen und auch untereinander vernetzen, dass es ineinander greift und sie da nicht das Rad immer wieder neu erfinden.
Also sie wollen eine Video-Hosting-Plattform.
Oder eine Video-Abspiel-Plattform. Mir ist es auch
aber
nicht
klar. Aber also was daran ist, also ich sehe nicht genau, warum man da ein Operating System. Also nee, für mich
OS
klingt das
steht
so nach einer ganz...
eher für Open Source.
Entschuldigung?
OS steht da wohl eher für Open Source.
Ah. Aber hier steht Open Source Betriebssystem.
Ja, das ist ein bisschen...
Da steht Betriebssystem.
Ja. Na, die werden kein eigenes Linux-Betriebssystem oder ein eigenes Betriebssystem an
sich
schreiben.
Ja, aber es hat so... Es hat so richtig dieses Nordkorea-OS-Vibes.
Bisschen.
Also wo irgendwelche so Unrechtsstaaten hingehen und sagen, wir haben unser Linux mit Überwachungssoftware direkt eingebaut, und du kannst dann nur unseren Messenger verwenden und so, und das, was alle Leute benutzen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber irgendwas so
also
Nordkorea OS.
Ja, das Nordkorea OS. Nee, also hier geht's wirklich drum, eine Streaming-Plattform auf Open-Source-Basis zu bauen, wo die ihre Mediatheken dann haben und, weiß ich nicht, der eine steuert einen Algorithmus bei, der andere steuert irgendwie sein technisches Know-how in X dabei, deswegen legen sie da dann auch einen extra, also Betriebssystem ist ein bisschen übertrieben an der Stelle.
Klingt dann einfach nach einer App. Software.
Ja, es ist nicht nur eine App, sondern es wird ja ausgespielt auf Smart TVs, auf Handys oder Smartphones, auf
aber du hast ja irgendwie so Kleinstdinge und dann hast du so Serverdinge, aber nichts davon ist ein Operating System. Nee,
ich glaube, es ist nicht Operating System in dem Sinne einfach. Das ist das Problem.
Es ist ein Streaming OS, aber kein Betriebssystem, sondern
aber da
Plattform.
Steht halt Betriebssystem und das ist halt das Komische. Ja, Plattform. Plattform ist vielleicht das Wort, was da stehen sollte.
Plattform, ja.
Dann würde das vielleicht auch Sinn machen.
Aber das im Marketing-Sprech ist das viel besser, wenn man da von einem Betriebssystem spricht.
Nee, ist nicht besser.
Aber es geht ja um den Betrieb der Plattform.
Ah,
verstehst du? Du darfst doch nicht so engstirnig sehen. Das ist
Ja, natürlich. Betrieb von der Plattform. Jetzt macht alles Sinn.
Ja, ja.
Okay. Also dieses Streaming OS soll auf jeden Fall im Frühjahr 25 fertig sein. Wie gesagt, arbeiten Leute von beiden Anstalten. Im OS-Office, finde ich auch toll. Aber das scheint ja dann OS an der Stelle wirklich für Open Source zu stehen. Und
OS steht für Operating System. Nee, ohne Witz, ich habe den offiziellen ZDF-Artikel und da steht es in der zweiten Zeile. Da
steht
drin, OS
steht für Operating
System.
Ja. Aber zentrale Komponenten ihrer beiden Streaming-Plattformen, so etwa der Player, das Login-System, der Empfehlungscode oder der Kern des Design-Systems. Das ist einfach eine Plattform.
Das ist eine Plattform. Also sorry.
Das ist sowas wie Netflix, aber halt.
Genau, Netflix, aber dass du nicht die ARD und ZDF-Mediathek hast, sondern dass die ZDF-Mediathek.
Die Deutschland-Mediathek und.
Deutschland-Mediathek. Die Deutsch.
Ah ja, schwierig.
49-Euro-Mediathek.
Branding, aber ja.
Oder wie heißt, wie viel zahlen wir jetzt gerade?
Rundfunksbeitrag.
Wie ist es jetzt gerade Rundfunkbeitrag?
Plattform. Rundfunksbeitragsplattform.
55 Euro?
Die 55 Euro Mediathek. So.
Ja.
Dann weiß man wenigstens, was man bezahlt hat, um das zu bekommen.
Leute sind überrascht, wie viel man für 55 Euro bekommt.
Mhm. Einmal komplett Deutschland streamen.
Ja, ist doch gut.
Ich finde es auch okay. Sollen sie machen und ich finde, das ist eh Quatsch, dass man ARD und ZDF 2 hast.
Ja, das mag gar, das mag wirklich gar
keinen Sinn. Ich
hab
gedacht, das sind die gleichen, aber anscheinend sind es unterschiedliche Leute.
Ja, das ist tatsächlich von dieser Senderausrichtung, oder? Die reden sich ja immer damit aus, dass sie halt unterschiedliche Zielgruppen bedienen und lalala.
Ja, aber das machen sie auch.
Kann ich das schon nachvollziehen, dass sie da unterschiedliche Marken für pflegen?
Aber das macht ja sie doch gar nicht, oder?
Unterschiedliche Marken ist ja auch okay, aber dein Streaming-Backend-Zeug muss ja nicht, also, dass du dann obendrauf vielleicht noch so ein bisschen Branding und Skin und keine Ahnung was hast von mir aus. Und dass du irgendwie, das ist ZDF und das ist irgendwie, aber hinten
nein, dran, das ist bestimmt voll notwendig, um die Unabhängigkeit der Anstalten sicherzustellen.
Oh ja. Gut. Was auch immer. Dann sollen sie halt zusammen.
Die 55 Euro sind übrigens nicht pro Monat.
Ach, das sind 18,38 Euro im Monat.
Ja. Und das sind dann 55 im Jahr.
Die 18 Euro.
Nee, 55 für 3 Monate.
Hä, für drei, was ist das für eine komische Zahl? Du musst in 3 Monaten.
Ja.
Quartal.
Du musst, musst du zahlen in der Mitte der 3 Monate. Du bist verpflichtet, in der Mitte der 3 Monate deinen Beitrag zu zahlen.
Das ist ein super Bullshit, echt.
Also, wie viel zahlt ihr jetzt pro Jahr?
Weiß ich nicht. 18 Euro im Monat.
4 mal 55. Genau.
Oder 4 mal.
200 Euro.
220 Euro.
220 Euro. Ja, sowas um den Drehzahlen.
Ja, aber wenn man quasi 49 Euro als Ticketpreis nimmt, kann man auch 18 Euro als Mediathekpreis nehmen. Ja. Und das ist nicht so viel teurer als Netflix, muss ich jetzt sagen. Das ist schon okay. Oder wie viel kostet gerade Netflix?
Ich finde das auch gut.
Und Netflix ist wesentlich vielseitiger als Netflix. Um das mal kurz zu sagen, wesentlich vielseitiger.
Ja. Nee. Also okay, finden wir eine gute Sache.
Ja. Also ich finde jetzt, wo Netflix so viel teurer geworden ist, kann man jetzt schon den Preis rechtfertigen.
Ja.
Premium, also 4K. Also 4K hast du ja auf jeden Fall bei ARD Mediathek auch. Kosten 19,90 Euro. Das heißt, Netflix ist gerade teurer als der Rundfunksbeitrag. Mind fucking blown.
Und dann brauchst du ja, dann ist ja nicht alles auf Netflix, dann brauchst du ja auch noch Disney Plus und was auch, wie auch immer die anderen.
Das hat sich ja auch geändert. Es gibt ja nicht mehr alles auf Netflix.
Genau. Es ist fast so, als würde sich hier Pirating wieder lohnen.
Ja.
Vielleicht. Habe ich hier gehört von einem Freund.
Also ich habe von anderen Freunden auch schon gehört, dass die sich jetzt überlegen, quasi wieder den Piratenhut aus ihrer Schrank, aus dem Schrank zu holen.
Plex ist immer noch super, um irgendwie Linux-Distributionen sich anzuschauen.
Jellyfin auch super, gute Sache. Es funktioniert alles. Und das ist ja auch viel besser geworden alles.
Genau.
In der Zeit. Das kann man schon einfach direkt so hernehmen. Und die Integration in die Pirateriedienste ist wunderbar. Was willst du sagen, ja? Und wenn du dazu noch die 18 Euro Mediathek hast, dann reicht das.
Ja. Genau, und die hast du ja dann oben drauf sowieso.
Ja, also genau. Das ist
Win-Win.
Das ist super gut.
Ja, leider.
Gut. Was mit leider? Passwörtern?
Ach so, dass Netflix teurer geworden ist. Ja, okay.
Netflix ist teurer geworden. Ja, deswegen habe ich es jetzt auch gekündigt wieder mal.
Guter Mann.
Ich habe gedacht, zumindest ein paar Monate. Man kann es ja dann mal wieder abonnieren, wenn man es braucht.
Was ist KeePass?
KeePass. Das XC vor allem. Genau, kam in der neuen Version raus, wollte ich einfach nur mal picken.
Gibt's das noch?
Kann mittlerweile auch Passkey und hat jetzt irgendwie einen Bitwarden-Importer oder so, den habe ich jetzt noch nicht angeguckt, keine Ahnung, aber ich fand witzig, dass das auch Passkeys mittlerweile unterstützt. Und deswegen,
benutzt jemand von euch Passkeys gerade?
Ja. Ach so, nee, noch nicht.
Ja. Echt? Wofür?
Ja. Also ich habe jetzt gestern meinen Amazon-Account zum Beispiel aktiviert. Passkeys. Achso, KeePass oder Passkeys? Was hast du
Passkeys gefragt? Mann, nicht KeePass.
Ja, dann ist gut. Dann antworte ich ja auf das Richtige. Yeah. Ja, ich, weil mein Schlüsselverwaltungstool, das wunderbar, ich benutze ja das Endpass, unterstützt, dass ich dann auch synke zwischen Mobil und Desktop und allen Geräten. Und dann juckt mich das halt auch nicht, wenn ich in einem Account das aktiviert habe und ich dann aber mit einem anderen Gerät drauf zugreife, weil ich die dann einfach in meinem Store da drin habe. Das geht ganz gut. Das geht echt gut.
Was ist denn der Unterschied zu, also funktioniert das anders als eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ohne dass du einen zweiten Faktor
Du brauchst kein Passwort mehr. Du brauchst nicht mehr einen zweiten Faktor. Du brauchst gar nichts
mehr. Ja, genau. Aber Zwei-Faktor war ja auch immer so,
Hardware-Token,
dass du nun einen Hardware-Token hast.
Ja, eben. Ich habe keinen Hardware-Token. Ich habe meinen
Doch, dein Hardware-Token ist deine Library. Weil es hängt ja an einem Gerät.
Das ist ja aber kein Hardware-Token.
Das ist doch kein Hardware-Token. Genau,
so, und
Software-Token.
Was aber du hast als zweiten Dings, dass du den in der Regel ja mit einem biometrischen Merkmal entsperrst.
Ah.
Mhm. So, das ist aber, und du kannst das im Passkey, kannst du das einfordern. Aber ob jetzt ein Passkey eine Two-Factor-basierende Authentifizierung ersetzt, das ist eine wilde Diskussion. Also das kriege ich oft mit und habe da selber auch schon Diskussionen drüber geführt, weil es da eben sehr unterschiedliche Sichtweisen drauf gibt. Und wenn man es ganz nach der reinen Lehre betrachtet, ersetzt der Passkey das noch nicht, weil dann ist der Passkey erstmal wie das Passwort. Weil
ja, einfach genau, etwas automatisch ausgefüllt wird. Eigentlich nur von deinem
Genau, und Tool. Dann anscheinend kann man in der Passkey API oder Webausend kann man fordern, dass das aus einem Store kommt, der mit einem biometrischen Merkmal geschützt war.
Und dann muss
oder
quasi
anders,
diese Library sagen, ist ja total aus dem Store gekommen. Oder wie funktioniert das?
Ja, genau, also das muss halt dann sauber funktionieren, genau. Auf der anderen Seite ist es halt schon sicherer, ein Passkey zu benutzen als ein Passwort, weil beim Passkey wird ja nie der Passkey übertragen, sondern es wird ein
so eine
ausgehandelte
Challenge-Response-Verfahren.
Es wird da was übertragen, so dass es nicht abgefangen werden kann.
Okay.
Und damit auch vor Replay-Attacken geschützt.
Ja, das ist besser.
Ist Passkey auch dieses,
Fido?
Ist FIDO 2. Was Microsoft macht, wo du dann im Authenticator einfach noch eine der drei Nummern klicken musst?
Oder nee, das ist Microsoft Voodoo.
Okay. Voodoo? Ich habe keine Ahnung, was
die
haben, aber
so
das
genau.
haben sie
ich, also bei Passkeys mir Passkeys habe ich jetzt schon so oft gehört, aber vielleicht will ich das jetzt auch haben. Vielleicht guck mal, wie das hier funktioniert.
Na, genau, deswegen habe ich jetzt KeePass, da sind wir gestartet, KeePass XC gibt's ja auf allen möglichen Plattformen und hat jetzt auch die KeePass Passkey-Unterstützung. Ich habe die jetzt aktiviert. Ich habe das in dem Plugin in meinem Browser
fies,
aktiviert und werde das demnächst mal an ein, zwei Stellen ausprobieren, aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen.
Doch, ich probiere das jetzt ja
genau.
aus. Genau. Gibt es so ein Fallback für Passwörter oder ist es dann weg? Kann es dann gar nichts mehr machen? Funktioniert das dann?
Das muss der jeweilige Dienst
implementieren.
Ja, nicht, okay. Also in dem Protokoll ist das nicht drin. Dein Dienst muss dir da was anbieten. Und ich meine, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, ähnlich wie das für den zweiten Faktor ja auch schon der Fall ist, kannst du dann dir da zusätzliche Security-Schlüssel-Keys generieren lassen und dich dann damit authentifizieren.
Okay, also mit dem Void-Warden, was ich hier gerade benutze, sagt er, auf dem Gerät kann ich kein Passkey erstellen. Wahrscheinlich muss ich da irgendwas machen erst. Vielleicht muss ich es erst updaten, das Backend? Kann das sein? Ja, ich gucke mir das mal an. Ich möchte es auf jeden Fall auch haben jetzt. Ich möchte auch Challenge Response, anstatt dass ich mein Passwort zu denen schicke. Das macht ja viel mehr Sinn.
Ja, und ansonsten kann man ja auch noch so YubiKeys oder NitroKeys oder sowas nehmen und da auch Passkeys drauf speichern oder andere Geschichten mitmachen. Deswegen.
Genau, und dann hast du ja auch wieder die Situation, wo du einen zweiten Faktor hast. Dann hast du nicht mehr nur dieses Merkmal, sondern da musstest du ja noch das physische Element zur Hand haben.
Mhm. Ja. Also ist mir wesentlich lieber, als ein Passwort und noch einen zweiten Faktor anzugeben. Also
ja, auf
lieber,
jeden Fall. Tausendmal besser.
Lieber hier den Besitz einen Hardware-Token haben und die handeln das irgendwie selber unter sich aus, weil mir geht das mittlerweile auf die Nerven, ständig irgendwelche zweiten Faktoren irgendwo einzugeben.
Ja, das ist
macht
auch
einfach
so
kein,
nervig einfach.
Das macht keinen Spaß mehr. Das war vor 5 Jahren irgendwie noch witzig. Aber das reicht jetzt langsam. Von dem her mehr FIDO 2, mehr Passkeys machen. Ja, genau. Und wie gesagt, wenn ihr ein Tool haben wollt, könnt ihr euch mal dieses KeePass angucken, das in der neuen Version rausgekommen ist und das auch machen kann. Und ansonsten hatten wir ja auch schon viele, viele andere Sachen mal besprochen. Also das, was Markus, was war das nochmal und du benutzt was? NPass.
Ich benutze NPass, genau.
Und ansonsten gibt es noch Bitwarden, genau. VaultWarden.
Ich weiß auch nicht, ob VaultWarden das tatsächlich schon unterstützt. Das ist nicht so richtig klar hier.
Okay, aber das wäre nochmal die ich hoste es selber Variante. Mhm. Oder KeePass XC, wenn man es auch nur als sozusagen Desktop-Datei ohne Cloud auf seinem Rechner haben will. Das ist das, was ich zurzeit noch verwende.
Mhm. Genau, Disclaimer zu NPass ist halt, es ist leider kein Open Source.
Genau.
Es war nur die Wahl für mich, weil man den Tresor sehr bequem auf eine Nextcloud ablegen kann. Also das liegt nicht irgendwo dort, sondern liegt in meinem Bereich. Und ich benutze deren Software. Dem muss ich natürlich vertrauen. Das ist dann
ja, und die KeePass
Datei kannst du von der Security-Schiene her das Problematische. Ja.
Genau, also bei KeePass XC kannst du natürlich auch die KeePass Datei auch auf eine Nextcloud legen, wenn du das willst. Mache ich jetzt nicht tatsächlich, aber kann man so machen.
Mhm. Also VaultWarden sollte Passkeys unterstützen, jetzt laut dem, was ich hier gerade gesehen habe, aber es muss man gucken, wie das genau funktioniert.
Wäre dann auch noch eine super Alternative eigentlich, das mit VaultWarden zu machen. Okay, dann kommen wir nochmal zum Fediverse, hätten wir eigentlich an der richtigen Stelle schon mal.
Nee, es wird zu einfach.
Ja. Immer mehr Dienste kommen ins Fediverse. So auch die Plattform, Blogging-Plattform Ghost. Auch die wird jetzt ActivityPub unterstützen und ist damit im Fediverse. Also das Fediverse wächst und wächst und wächst. Flipboard ist letztens ins Fediverse gekommen. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, scheint das Ding zu sein zurzeit. Was ja auch irgendwie ganz cool ist.
Mhm.
Ne? Also wenn immer mehr Dienste sagen, okay, sie unterstützen jetzt ActivityPub und dann kannst du mit deinem Mastodon-Account auch dies und jenes und dem folgen. Das ist schon ganz gut. Es scheint sich als Standard so ein bisschen durchzusetzen. Und dann hast du hinterher, weiß ich nicht, demnächst nur noch Twitter, was es nicht unterstützt und alle anderen unterstützen es. kommt einem so ein bisschen so vor, ja.
Dann müssen sie quasi nur noch sagen, dass jetzt alles Geld kostet und dann hast du auf einmal kein Twitter mehr. Ist so einfach.
Ja, das machen sie ja schon so ein bisschen.
Ach so, fangen sie schon an. Ich weiß nicht genau, das war nur eine Idee, habe ich gedacht, aber ist es schon soweit? Nee, oder? Also, dass du keinen Account mehr ohne bezahlen
musst. Ach so, so weit sind sie noch nicht, aber.
Das war, glaube ich, immer eine Idee. Ja. Oder dass du für irgendwas anderes bezahlen sollst, für ein Twit X.
Weiß nicht genau. Ja, du kannst Geld dafür bezahlen.
Nee, das war nicht mal die Idee von dem CEO, dass sie für jeden Tweet, den du abschickst, Geld bezahlst oder für jeden Like oder so. Weißt du das? Der hat irgendeine dumme Idee gehabt, aber ich weiß nicht, ob er es schon wieder vergessen hat. Passiert ja öfter mal.
Ja, passiert.
Ist auch kein Problem mehr für mich. Wenn ich so Twitter-Links sehe, dann gucke ich einfach, ob es eine Vorschau gibt. Und wenn es keine gibt, dann interessiert es mich auch auf einmal nicht mehr. So ein bisschen so wie Bild.de-Artikel oder so, ja. Wenn jemand drunter geschrieben hat, was da drin steht, ist okay. Aber wenn es quasi nicht ist, dann scrollt man halt weiter. Oder ich weiß nicht, gibt es ja so ein paar von diesen Sachen. So. Sind wir? KeePass. Jetzt sind wir durch, oder? Guck mal, wir haben es geschafft. Durch die News Story.
Durch die News. Kommen wir zu den nächsten Themen. Der Blog heißt Themen. Da haben wir alles reingepackt, was irgendwie keine News sind. Und Markus hat uns
angefangen.
Ein Thema mitgebracht.
Ein Themen.
Ja, alles klar. Das hängt sich so ein bisschen an der News auf. Und zwar hat die Bitkom eine Pressemitteilung rausgegeben, wonach ein Studienergebnis zutage gefördert hat, dass 6 von 10 Deutschen gerne online wählen würden.
Nein.
Und genau, die haben da offensichtlich eine Umfrage durchgeführt und es gut gefunden, da eine Pressemitteilung draus zu machen. Was ich daran dem Bitkom unwürdig finde, ist, dass sie da keine Einordnung zu machen. Als Branchenverband für Telekom finde ich, hätte da irgendwie schon noch einen Nachsatz oder reingehört in diese Pressemitteilung, dass es
irgendwie ja wahrscheinlich einen Grund gibt, dass Online-Wahlen in Deutschland verboten sind, dass E-Voting in Deutschland verboten ist aktuell und dass auch da einfach ungelöste Probleme im Raum stehen, nämlich dass jeder technische Ansatz, der zurzeit irgendwo auf der Welt ausprobiert wird, unseren Ansprüchen an freie, geheime, nachvollziehbare Wahlen nicht gerecht wird. Also jedes Mal, wenn man bei den technischen Ansätzen versucht, den dreien gerecht zu werden, bei der Implementierung schwächt man mindestens eins dieser Kriterien. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich erwähne das hier mal, dass der Bitkom da so sowas raushaut und ich habe einfach die Befürchtung, dass das auch dazu dient, die Stimmung dafür zu glätten, dass man sowas eher akzeptiert. Und Leute, lasst euch da nichts einreden, das ist alles nicht gelöst und es ist, im Moment sind unsere Papierwahlen das beste Instrument, was wir demokratisch zur Verfügung haben, weil dann liegen diese Papierzettel irgendwo, dann kann die nochmal alle auszählen und dann kann man nochmal nachgucken, was da wirklich gewählt worden ist. Ja. Sehr viel besser und ausführlicher erklären das Tim und Linus in Logbuch Netzpolitik immer wieder mal gerne. Ich habe eine Folge mal verlinkt. Sie haben das mehrfach angesprochen und die ausführliche Erklärung habe ich noch nicht gefunden. Sollte ich das in den nächsten Tagen tun, ergänze ich die Shownotes. Linus ist da sehr tief drin, auch über das Engagement vom CCC, der ja immer wieder sich eindeutig gegen das E-Voting positioniert. So auch in der Schweiz, da kann vielleicht der Felix noch mehr zu sagen. Ich habe aber auch verlinkt einen Flyer vom CCC Schweiz gegen das E-Voting, wo sie eben auch nochmal ganz klar sagen, warum es so kritisch ist, nämlich dass da an zu vielen Stellen dran geglaubt werden muss, dass es sauber läuft. Diese durchgängige Nachvollziehbarkeit für einen Unabhängigen ist in den Systemen eigentlich nie gegeben, weil das dann zu tief reingeht, da einen Experten zu finden, der es durchschaut und auch in einer vernünftigen Zeitspanne tun kann, das ist einfach nicht umgesetzt. Bei der Suche nach Sachen davon bin ich auch über ein KIT E-Voting-Zentrum gestolpert. Also das KIT ist die Technische Hochschule in Karlsruhe. Das Karlsruhe Institute for Technology. Die haben ein eigenes Zentrum dafür. Das fand ich auch, ja, genau, fand ich ganz interessant, dass sie da eine eigene Abteilung für haben. Ja. Genau, und jetzt hagelt es hier noch ein paar Links. Felix, packst du da gerade noch Links rein, oder?
Ja, wer ist das? Ich mach nix.
Also, der andere Felix. Einerseits haben wir ja mal Binärgewitter 2.24 über dieses Swiss E-Voting-Zeug gesprochen. Da haben wir garantiert auch schon darüber geredet, dass es eine dumme Idee ist. Und da war ja diese Software, die dann auch gerade mal vorzeigemäßig schlecht implementiert war. Das ist schon ein bisschen her. Ist eine schlechte Idee. Und dann gibt es natürlich die klassischen zwei Videos von Tom Scott, dem britischen YouTuber. Das erste ist Why Electronic Voting is a Bad Idea. Und dann ein neueres Why Electronic Voting is still a bad idea und es hat sich auch einfach noch nichts, also keines der Probleme ist gelöst. Also es gibt halt keinen Grund, warum E-Voting plötzlich eine gute Idee ist. Ja, und genau, die Gründe sind, was Markus schon ein bisschen angeführt hat.
Neben technischen Problemen gibt es natürlich auch noch so organisatorische, ne? Wie stellst du überhaupt sicher, dass derjenige dann überhaupt wählt, der auch wählen soll? Das ist ja schon bei Briefwahl ein bisschen schwierig.
Ja. Ich meine,
wenn du dann 100% Briefwahl hast, hast du auch nochmal ein paar andere Probleme. Das haben wir ja jetzt hier nicht, aber ja.
Solange du das so auf Papier machst, ist halt ziemlich schwierig zu betrügen, weil du brauchst halt super viele Leute, um zu betrügen bei deinen Wahlen.
Und ja, genau, du kannst ja immer noch
das auch bei schon Briefwahlen, so ein Feature.
Hast du pro Wähler einen Zettel. Ja.
Genau, das ist halt schon so ein Feature, nicht mehr, wer wählt. Ne? Das kann in der Familie, kann die einer alle sozusagen einsammeln, für alle wählen und dann wegschicken.
Klar, aber das ist in der Familie, oder? Sobald du das halt für dein Dorf machst, fällt's halt schon wieder ein bisschen auf. Klar, genau. Du kannst irgendwie
Familie ist. Auch solange du sagst, du hast nur 15%, 20% Briefwahl, ist es wahrscheinlich in der Masse, gehen die paar Betrüger dann unter. Wenn du im großen Stil, wenn wir Online-Wahlen machen und das dann gehackt wird, dann haben wir noch ganz andere Probleme.
Ja, genau. Bei Online-Wahlen reicht es halt im Prinzip, dass eine Person mit genügend Access kann halt das ganze Resultat beeinflussen.
Mhm. Und kriegst es nicht wieder raus.
Solange das Papier ist, ist das halt ziemlich schwierig, als eine Person diese 100.000 Papierzettel irgendwie
zu fälschen,
zu fälschen, ohne dass das irgendjemand anders mitbekommt.
Ja.
Es gibt der Prozess wie einfach nicht her, weil es halt, Und das ist schon so ein cooles Feature, glaube ich.
Ja, sind wir mal gespannt, in welche Richtung das geht. Aber ja, stimmt. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass aus dieser Pressemitteilung, Jüngere würden das gerne machen, aber die haben sich halt mit den Wahlen auch noch nicht so auseinandersetzen müssen. Und das, weiß ich nicht, ein TikTok-Video vielleicht was anderes ist oder eine Online-Bestellung oder von mir aus auch irgendwie eine Umfrage, dass die irgendwie anders abgesichert sind als so eine Wahl. Damit muss man sich dann auch erstmal auseinandersetzen. Also das
kann ich fairerweise mir schon vorstellen. Muss man bei Wahlen auch sagen, es kommt halt irgendwie wie auch ein bisschen drauf an, glaube ich, um was es geht. Also wenn es darum geht, irgendwie, ob was das Flaggentier deines Dorfs ist, dann kann man das vielleicht auch online abstimmen.
Wenn du anfängst, damit Wahlen abzuhalten, öffnest du die Büchse der Pandora.
Aber dann es wird ja schon.
Das ist ja so problemlos bei unserer kleinen Dorfabstimmung hier über unser Wappentier. Dann lass uns das doch auch für das andere benutzen. ist doch das Grunde. Also entweder wir machen Wahlen, die unseren Kriterien, unseren Qualitätsansprüchen an dieses wichtige demokratische Instrument entsprechen, oder wir lassen es bleiben. Also da gibt's doch nicht, wir machen das mal hier ein bisschen und mal da.
Warum?
Anders.
Du kannst jetzt auf deinem Blog kannst du ja so eine Abstimmung machen für Dinge.
Naja. Oder das passiert ja bei jetzt irgendwelchen schon. Newsportalen oder so. Das gibt's ja immer halt wieder.
Also ja, richtig. Das erfüllt ja aber auch in keinster Weise die eben genannten Kriterien, die wir an eine freie, geheime, demokratische Wahl haben wollen.
Ja, korrekt. Das, aber was ich sage, ist, für Dinge, wo es halt nicht drauf ankommt, kannst du sowas schon tun. So, keine Ahnung, wer ist, was weiß ich.
Genau, aber das sind dann keine Wahlen in unserem demokratischen
korrekt,
System.
Das
ist dann irgendeine Dorfabstimmung.
Da geht es nicht um wichtige Dinge. Da geht es nicht drum, wer wird Bürgermeister. Nur,
das Gefährliche ist eben, wenn unser Staat jetzt hingeht und sagt, ach, diese Abstimmung, die machen wir jetzt mal mit diesem unsicheren Verfahren, dann ist das sozusagen als Verfahren etabliert und dann haben wir ein Problem.
Es braucht quasi die klare Linie, ab wann ist es offiziell und ab wann ist es Quatsch. Und das halt alles, wo es halt um solche Sachen geht, dass es dann halt immer diesen Standards entsprechen muss. Das finde ich auf jeden Fall auch wichtig.
Genau, und bald sind Europawahlen.
Ja. Und
erinnert
Kommunalwahlen.
Mal,
in den
alle
meisten,
Leute dran hinzugehen.
In den meisten
Bundesländern. Erstmal jetzt im Juni.
In den meisten Bundesländern sind gleichzeitig auch Kommunalwahlen.
Ach, die sind gleichzeitig.
Ja. Ich glaube, mindestens in der Hälfte der Bundesländer. Wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, in Brandenburg. Gut, bei euch dann scheinbar nicht,
auch.
Aber in den meisten.
Nee, bei uns
die andere Hälfte.
Nicht.
Nein. Ja, ihr seid dann
bei uns
der
ist
Hälfte.
Zusammen mit der Bundestagswahl nächstes Jahr Kommunalwahl.
Ja. Nee, also in der Hälfte der Bundesländer ist auch noch Kommunalwahl und genau, deswegen wichtig, dahin zu gehen. Ich stehe auch auf so einem Wahlzettel irgendwo.
Ah, wählt Ingo.
Wählt Ingo.
Ja, genau, wählt mich, ja. Können nicht so viele, zumindest von unseren Hörern vermute ich mal, dass das
Aber ich dachte, du hast diesen Podcast hier nur als Werbeplattform gemacht für deine Politkarriere.
Ja,
ist ja auch so.
Natürlich.
Aber er darf es natürlich nicht eingestehen, ansonsten würde bestimmt irgendwelches. Obwohl, nee, eigentlich ist okay, oder?
Wir sind ja auch alle bezahlt von Ingo, natürlich, dass wir hier mitmachen
für Wahlverein. Ihr seid hier ein Wahlverein.
Genau. Wahlverein, ja.
Und jeder Podcast ist eigentlich nur eine Wahlveranstaltung.
Da gab es doch jetzt diese lustige Geschichte mit diesem rechten Magazin Cicero, die Wahlwerbung für die AfD machen. Und die AfD versucht, sich die ganze Zeit davon zu distanzieren, weil dann müssten die das ja in ihrem Wahlmechanismus irgendwie mit versteuern. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das ist war sehr lustig. Die machen offen Wahlwerbung für die und die AfD sagt, nee, das ist das ist nicht von uns hier.
Nee, das ist nicht. Die machen aber das sind andere
völlig Leute. Bescheuert.
Das machen die aus reinem Altruismus. Wir haben nichts, wir können da nichts für.
Genau, die müssten das als Wahlspende verbuchen. Mhm. So war das. Genau, die müssten das als Spende verbuchen und ja.
Was ist denn ein PRF-capable Browser?
Ein was?
Ein PRF-capable Browser. Ich versuche gerade herauszufinden, warum mein Firefox keine Passkeys kann, aber ich glaube, das liegt daran, weil er nicht PRF-capable ist. Sorry, ich habe das jetzt ein bisschen gehijackt.
Dann bau dein Browser mit PRF?
Yeah, apparently.
Also, wo ist das Problem?
Ich guck mal ganz, das Firefox PRF.
Ja.
Kannst du ja dein ChatGPT
Firefox? Nee, man braucht eine Extension. Ja. Eine PRF-Extension.
Schön,
genau. Sorry, sind wir mit dem Wahlthema durch dann, oder bleiben wir noch?
Ja, ich glaube schon.
Sind wir mit dem Wahlthema durch? Next.
Ja. Mail. Ich frag nur.
Ja,
nee, es kommt gleich wieder abdriften.
Komm, erzähl uns was über Mail.
Genau, Nextcloud Mail hatte ich eine Weile aktiviert, hatte ich dann wieder deaktiviert, weil es ein Problem gab, nämlich es gibt da so eine automatische Klassifizierung, die dann alle Mails als important taggt und das zeigt der Thunderbird dann natürlich so an und das fanden einige Leute nicht lustig. Es gab aber nicht die Möglichkeit, das auszuschalten. Und das ist, oder es gab nicht die Möglichkeit, dass du globals einmal ausschaltest und dass Leute trotzdem noch einschalten können, wenn sie es doch haben wollen. Das geht jetzt wohl aber seit ein paar Tagen. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert, fand es aber total toll, dass das so ein Bug ist, der lange vor sich hin gedönst ist. Und ich denke, jetzt kann ich das Plugin oder kann ich Mail mal wieder in meiner Nextcloud aktivieren, weil jetzt ist das größte Problem, was die Leute dann immer hatten, wo sie immer rumgeheult haben, mein Thunderbird zeigt jetzt alles irgendwie komisch an. Ist jetzt sozusagen gefixt damit, bin ich total froh und weil das irgendwie sonst nirgendwo reingepasst hat, hatte ich das jetzt hier unter Themen gepackt. Also, falls ihr eine Nextcloud habt und vielleicht auch einen Mail-Server habt, betreibt, keine Ahnung, oder anbinden wollt, ist das vielleicht auch eine nette Möglichkeit, euch mal Nextcloud Mail anzugucken. Und ja, weil, wie gesagt, schreibt, kann ja mittlerweile mit KI auch irgendwie deine E-Mails beantworten und so, wenn man das alles machen will. Ist schon ganz witzig. Und jetzt
ist
eins meiner Probleme ist gelöst.
Nice. Mit KI E-Mails beantworten.
Ja, kannst du machen.
War es ganz cool, wir werden eine Zusammenfassung bei so langen Mails, weil wir
mit ja, das eh macht es auch. Also wenn
macht
du
es das, aber brauchst du dann wie musst du dann eine Integration?
Ja, du musst Local AI natürlich haben und
du brauchst eine echte Grafikkarte und so ein Shit und so. Oder wie funktioniert
das? Ja, wenn du selber hostest, dann ja. Ja.
Ah, klar. Das ist also, blöd.
Du kannst natürlich auch OpenAI oder Co. verwenden.
Nee, will aber nie.
Nee, genau. Dann musst du, wenn du selber hosten
dann brauchst
willst,
eine
dann
Grafikkarte.
Selber hosten.
Ja, aber es gibt hier Local AI für CPU oder dann brauchst du irgendwie 100 Stunden, bis es funktioniert, oder?
Dann brauchst du ein bisschen, ja. Ich habe es auch noch nicht richtig ans Laufen gekriegt, beziehungsweise war so lahmarschig, dass ich auch schon überlegt habe, ob ich eine alte Grafikkarte mal auspacke, die immer
aber alte Grafikkarte reicht dann auch wieder nicht. Du brauchst ja schon eine fette Grafik.
Ja, die war vor 4-5 Jahren, waren die schon echt gut. Hm. Vielleicht reicht das noch.
Okay, Local AI.
Local AI und dann kannst du den Nextcloud AI Assistant anmachen und der fasst dir Mails zusammen, der kann ja auch Mails beantworten und so.
Aber du musst mir auch sagen, welches Modell er nehmen soll und so, ist ja alles gar nicht so einfach, oder?
Ja,
ist das so?
Ja.
Natürlich. Ach Mensch.
Muss man sich mit beschäftigen.
Ich habe gedacht, einfach nur hier aktivieren und dann Voodoo und dann habe ich auf einmal zusammengefasste E-Mails, aber nee, nicht überraschen, dass es genauso, dass nicht so ist.
Da muss ich ein bisschen damit beschäftigen. Außer
okay,
du klickst
Ingo,
an und sagst,
Ingo, beschäftige dich einfach mal damit.
Okay, steht auf meiner To-Do-Liste.
Okay, steht auf, nimm das mal auf meiner Not-To-Do-Liste, deswegen.
Ich nehme das, genau, ich nehme das mal mit.
Okay, danke.
Ja. Okay,
siehst du, das ist, ich nehme es mal mit, heißt einfach nur, dass der die Person gemerkt hat, dass sie es verkackt hat und das deswegen halt mal mitnimmt, aber niemand anders hat es bis jetzt gemerkt.
Das der zum Mitnehmen Podcast.
Ja, zum Mitnehmen Podcast. Der Podcast zum Mitnehmen.
Der Podcast zum Mitnehmen.
Mhm. Hm. Kommen wir zum Rumheulen. Wenn ich jetzt schon ganz froh war über Probleme, die gelöst sind, könnt ihr jetzt rumheulen, falls euch irgendwas.
Was? Treibt.
Ja, nein.
Probleme, vielleicht, die nicht gelöst sind. IPv6.
20 Jahren nicht, ja.
Fucking hell. Ich was hatte, ist, was hast vielleicht du? Leute haben das vielleicht auch gesehen, ich habe mich echt aufgeregt auf Mastodon. Also ich habe mir echt Mühe gegeben, ich habe hier dieses Rezepte-App-Dingsi bisschen dran rumgebastelt. Ich benutze das immer noch, müssen wir gesondert mal drüber sprechen. Und etwas, was halt noch fehlt, ist, dass ich das auch irgendwie so auf meinem Handy so, wenn ich es halt so beim Einkaufen bin. Wäre ja schon praktisch, wenn du dann kurz nachschauen könntest, so, wir wollen irgendwie das machen, was brauche ich noch? Mhm. Das heißt, es wäre voll gut, wenn das halt nicht nur irgendwie zu Hause funktioniert. Und aktuell hoste ich halt das hier zu Hause auf meinem NAS-Server-Dingsi. Und dann habe ich das hier, also erstens mal muss man super viel rumkrebeln, weil die App selber, naja, so mäßig und irgendwie mit mehreren Apps auf einer IP und IP-Binding und bla bla, alles so ein bisschen gebastelt von mir aus. Irgendwie braucht man irgendwie ein Nginx Reverse Proxy und das irgendwie mit NixOS hinbasteln und bla bla. Was auch immer. Habe ich mir gedacht, ich habe ja aber voll gut, ich habe ja Public IPv6 Adressen.
Ja.
Super easy, kann ich in meiner Firewall, kann ich sagen, hier diese V6-Adresse auf dem HTTPS-Port, kann da Traffic durch, dann geht das direkt auf mein NAS, dann muss ich hier nicht irgend so ein Port-Forwarding scheiße basteln und irgendwie den DNS und keine Ahnung was, dann kann ich einfach diese V6-Adresse eintragen in meinem DNS und los geht's.
Ja.
Habe ich es gemacht, habe ich es probiert, funktioniert nicht, habe ich gedacht, so ja, DNS, irgendwie, was weiß ich, brauche vielleicht ein bisschen, um zu updaten. Nächster Tag, funktioniert nicht.
Ah.
Habe ich mal so ein bisschen rumgegoogelt und geschaut, stellt sich raus, fucking Mobilfunkprovider. Du bekommst keine IPv6.
Was?
Das ist kein, hä?
Wie? Literally, was hast du für ein Mobilfunkprovider?
Ja, hier, ich hab hier in der Schweiz geschaut. Keiner der Mobilfunkprovider, die es in der Schweiz gibt, haben V6.
Echt?
Keiner. Also, fucking keiner. Ich glaube, ich kann nicht mal Geld dafür ausgeben.
Die Telekom, selbst wenn ich, du kannst bei der Telekom, also bei der Deutschen Telekom,
ja,
kannst du sogar feste IPv6-Adressen im Mobilfunknetz holen, wenn du das willst.
Für dein Phone. Ja, nice.
Für dein Phone. Genau. Also du hast immer öffentlich sowieso, aber du kannst dir feste IPv6-Adressen holen.
Ja, so soll's auch sein. Warum du das willst, gut, vielleicht für so ein VPN oder so, super geil. Kannst du irgendwie VPN, kannst du diese eine V6-Adresse freischalten in deiner Firewall. Was weiß ich. Geile Sache. Hier, ich hab kurz gegoogelt, also mein Provider hat's offensichtlich definitiv nicht. Das habe ich auch ausprobiert. Ich habe mal kurz gegoogelt, wie es bei den anderen so aussieht, ob ich einfach wechseln sollte. Weil das ist für mich ein absoluter Grund zu wechseln und ich hab's auf die Schnelle ist. Diese Forumbeiträge und so haben alle gesagt, ja, man denkt drüber nach, vielleicht, irgendwann, aber Stand jetzt, nein. What the fuck? Das heißt, ich muss jetzt trotzdem wieder irgend so ein IPv4, Port Forwarding, Dynamic DNS, bla bla bla, weil ich habe natürlich auch keine statischen V4-Adressen. Ah!
Läuft also.
Das hätte ich jetzt nicht vermutet, sonst seid ihr in der Schweiz doch immer so weit voraus und in sowas sei der jetzt echt total zurück.
Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht, was da los ist. Ja. Ganze habe ich mich so einen Hals.
Echt. Kann ich nachvollziehen.
Ich steig mal kurz mit ein. Bei VPS-Servern, bei Strato kann man kein Reverse DNS für die V6-Adressen setzen. Das ist sehr doof.
Da kann man ja keinen Mail-Server betreiben.
Sie arbeiten dran.
Hm.
Ja, doch, geht. mache ich, aber
ist nicht halt, auf V6.
Was, ja genau, was V6 angeht, schon arg beschnitten. Ja.
Kannst auch in meinen Keller kommen.
Ingos Keller, jo.
Das stimmt, ich hörte aber davon, du wirst geblockt.
Ja, wegen deiner Fritzbox oder so.
Ja, von irgendwie einem Unternehmen.
Das sind Laser, ja. Ja, die wollen einfach nicht, dass du zur Macht kommst.
Ich glaube nicht, dass das, weil, ich sag mal so, das vermutlich alles eingekauft und das heißt, bei vielen großen Unternehmen bist du vermutlich blockiert.
Hm, glaube nicht.
Pappalapapp.
Ich glaube schon.
Bei vielen großen Unternehmen, die so.
Kinder, ist egal. Wir sind hier nicht in der Kirche. Können wir mit dem Glauben aufhören?
Genau. Wir brauchen Fakten, kommen wir, Fakten.
Gut. Kommen wir lieber zur Kategorie Lesefu. Da sind viele, viele Fakten.
Das okay. sind nur Fakten.
Nur 100% ja. Fakten,
die wir gelesen haben.
Also es sind halt irgendwelche Leute, die irgendwas geschrieben haben.
Ja, ja. Hat er was geschrieben.
Das sind Fakten.
Ja, wer was geschrieben hat?
Ja,
eine Person zum Beispiel.
Du bist dran. Ja, du bist
nee, ich habe nichts geschrieben. Ich habe nur gelesen. Was?
Du hast gelesen.
Ja, aber was hast du gelesen?
Okay, also Heat Death of the Internet. Das habe ich ja vorher schon mal geteasert. Und da gibt es einen, also das ist quasi eine fiktionale Geschichte, die, wenn man sich sie durchliest, leider sehr, sehr real ist. Von einer Person namens, wer hat die geschrieben? Gregory Bennett. Und der beschreibt quasi das Heat Death of the Internet. Also warum, also was quasi alles schief läuft, warum das Internet alles shit geworden ist. Und da gibt es einen Teil, den will ich jetzt kurz mal vortragen. Und zwar, your coworker sends you a PowerPoint pack to support the presentation you are giving to the executive committee, but you can't make heads or tail of it. You call them over Zoom and they tell you that they use ChatGPT to write it. You point out that it's near unreadable and they ask what specifically is wrong with it. You mention that, for starters, there are too many words on each slide. They tell you that they take care of it. They send you a new pack within an hour and saying that ChatGPT, that they asked ChatGPT to remove 30% of the text. It makes even less sense. You tell them that you are just rewriting it yourself. Und das ist quasi ein Teil davon, was schief läuft gerade im Internet. Mhm. Und es ist schön geschrieben. Es sind viele Sachen, die ich auf jeden Fall schon die ich so schon gesehen habe. Ist auch ganz kurz. Ne? Und es steht unter Fiction, aber es ist nicht Fiction. Es ist die Realität.
Es ist einfach ein bisschen zu real.
Ein bisschen zu real, ja. Okay, dann doch nicht lesen, wenn man Angst hat vor der Realität. Okay, was haben wir hier noch? Ich habe irgendwie aus Versehen noch ein Lesefu direkt drunter. Secure Boot. Na gut, Secure Boot and TPM-backed Full Disk Encryption unter NixOS. Da gibt's quasi ein Write-up, wie das funktioniert, wie man diese ganzen coolen Sachen bekommt, dass quasi dein TPM deine Festplattenverschlüsselung macht und dass du Secure Boot hast und das alles unter NixOS. Und das wird aktuell gut unterstützt und ich habe bei mir auch Secure Boot tatsächlich gerade am Laufen und ja, die Zukunft ist jetzt und Secure Boot braucht ihr auf jeden Fall alle.
Okay, das da mache ich jetzt mal noch ein Fragezeichen dran, aber
was Secure Boot brauchst du doch auf jeden Fall, Mann, oder bootest du noch BIOS?
Nein. Ja, nein.
Secure nicht Boot BIOS, hast du dann ja wohl auch schon bei dir am Laufen oder nicht? Nee.
Ich glaube, ich habe es gerade ausgeschaltet.
Kannst du bitte Secure Boot anschalten? Nein. Was benutzt du denn für eine Distro?
Unterschiedliche.
Ja, jetzt gerade, wo du es nicht aktiviert hast.
OpenSUSE, Tumbleweed.
Die können das doch bestimmt.
Die können das natürlich.
Die Frage ja, dann mach das. Will. Was meinst du? Du weißt nicht, ob du das willst. So, ich weiß nicht, ob ich sicher sein will ja, oder also nicht. Nee, lieber nicht. Düt, einfach dir.
Ja. Also das
CQ Boot will man haben.
Setup Microsoft einfach alle Schlüssel in der Hand, das finde ich nicht gut.
Nee, das ist totaler Quatsch. CQ Boot ist genau so gebaut, dass du da deine eigenen Schlüssel enrollen kannst und
ja,
das
und
alles andere auch wegfliegt. Ja, natürlich mache ich das, weil sonst wird es ja nicht funktioniert. Meinst du nicht, das wird irgendwie von Microsoft unterstützt oder was?
Ja, natürlich.
Nee.
Microsoft, alles Microsoft signiert.
Nee, tatsächlich ist es so, dass du da deine eigenen Schlüssel enrollst. Komplett. Okay, und der Weg ist sehr easy, weil du das quasi über dieses EFI-Interface direkt machen kannst.
Stimmt, das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Aber das hast du nicht trotzdem diesen kleinen Layer, der dann halt in deinem EFI läuft, wo es halt so ein bisschen, den musst du dann halt auch irgendwie wieder trust. Also du hast halt immer so ein bisschen Bootstrapping-Problem. Aber ja,
an irgendeiner Stelle musst du natürlich irgendwas trusten, aber je weiter du quasi zur Hardware kommst, desto besser.
Naja.
Und wenn du quasi schon den Bootloader nicht mehr trusten kannst, dann hast du natürlich ein komplettes Problem.
Ja.
Ja. Ja, aber dann hilft dir auch deine Festplattenverschlüsselung nichts mehr, wenn du es drauf anlegst. Also, ja, ich meine, wir sind jetzt gerade glücklicherweise alle hoffentlich nicht Ziele von solchen Angriffen. Oder von überhaupt quasi grundsätzlich Ziele in dem Bereich. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, wenn du deinem Bootloader nicht vertrauen kannst, dass der sicher läuft, dann kannst du auch nicht darauf vertrauen, dass wenn du dein Passwort eingibst, dass da nichts Schlimmes passiert. Weil ja davor schon Code gelaufen ist, dem du nicht vertraust. Also Ingo, mach bitte einfach für deinen Tumbleweed Secure-Boot an. Ist wichtig.
Mach mal Secure
Boot. Sei hier
Roll. Nimm das mal mit, Ingo.
Genau, sei mal, genau.
Yikes,
genau, Ingo. Nee, also das Secure Boot ist schon eine Sache, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es an, weil es hat quasi nur Vorteile an der Stelle, ja. Und es ist alles gut genug, dass es direkt funktioniert.
Sagst du. Ist schon besser geworden.
Ja, ein ganzes Stück
besser geworden. Ist schon ein ganzes Stück besser, ja. Genau.
Das war ganz am Anfang bei der Einführung natürlich alles ein bisschen holprig und dann hat Microsoft gesagt, ja, es wäre doch gut, wenn nur Microsoft was sagen könnte, was abgeht. Aber das hat sich ja auch alles geklärt. Das ist ja auch locker 10 Jahre her, das ist bestimmt noch älter.
TPM, ja. Schon eine ganz schöne Weile alt, ja.
Ja, auch Secure Boot
jetzt noch nicht so ganz, aber TPM-Chips sind schon ganz
schön lange Boot, drin. Wants to keep the keys.
Aber auch, also mich stört halt immer noch diese Microsoft-Kontrolle darüber.
Aber es ist da nichts mehr. Du kannst sagen, dass du diese Keys nicht haben willst und dann hast du die nicht. Ingo, das hat sich geändert. Das hat sich das vor hat ungefähr sich 15 Jahren geändert und 10, nee. 8 oder 5. Es hat gerade vor irgendeiner Zeit, die älter ist als ein Jahr.
Ja, aber wir werden unsere Meinung ja jetzt nicht ändern, nur weil sich Fakten geändert haben. Hä? Bist du doof?
Nein, genau.
Stimmt, guter Punkt.
Und was ist mit dem Glauben?
Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, Microsoft ist da immer noch irgendwo drin.
Microsoft ist da drin. Definitiv.
Da ist ein Microsoft in meinem Computer.
Das ist der Bill Gates und der sagt so, nee, der Key, der gehört mir.
Du darfst hier nicht booten.
Ja. Der kleine Bill Gates in deinem Computer. Der dir sagt, Ingo.
Du kannst ihn da rausscheuchen, wenn du das möchtest. Da gibt's im BIOS eine Option für.
Alles löschen. No
Bill Gates Option.
Jupp. Bill no Gates. Gates, nein danke, heißt die. Und die muss einfach drücken und dann ist er raus.
Genau. Kannst du zwar kein Windows mehr booten, aber wer will das schon?
Gut. Sonst Flug ins schwarze Loch.
Okay, also hier, ich lese mal das Debian-Wiki. What is UEFI Secure Boot not? UEFI Secure Boot is not an attempt by Microsoft to lock Linux out of your PC markets.
Na, wer weiß.
Wenn das Debian-Wiki darüber redet, dann muss es wohl stimmen. Dann sind die Fragen berechtigt.
Wir lassen uns hier nicht von Fakten beehren.
Okay, sorry.
Da fangen wir jetzt gar nicht mehr an.
Das stimmt, da sind wir jetzt zu weit
das
schon.
Das hat Microsoft dafür, da bestimmt selber.
Da machen wir einen Double Down. Dann sagen wir hier, nee, das ist wirklich so. Bill Gates hat deinen Laptop gehijackt.
Und Bill Gates ist in deinem Laptop.
Und der will da nicht raus, egal wie doll du es versuchst. Oh, fuck. Was ist passiert? Sorry. Okay. Ja, nee, also Ingo, Bill Gates will nicht deinen Laptop aufessen.
Doch.
Und dann Microsoft Windows installieren oder so.
Doch. Hat er bestimmt.
Der hat bestimmt schon. Also wenn du Secure Boot deaktivierst, dann ist es auf jeden Fall, da kommt Bill Gates auf jeden Fall höchstpersönlich und installiert einfach Windows, weil du kannst nichts dagegen machen. Und er kann das einfach, komm vorbei, installiert ja einfach vom USBs direkt ein Windows und du kannst nichts dagegen tun, ja.
Ich glaube, Secure Boot Preventer nicht, dass du nicht was anderes drüber installieren kannst.
Ja doch, klar, wenn du keinen anderen USB-Stick zum Booten benutzen kannst, dann kannst du auch...
Ja, okay, ja. Ja. Aber meistens ist dann Secure, also ist dann Secure Boot so eingerichtet?
Ja, natürlich. Ich hab fürs BIOS ein Passwort, fürs Booten nur Secure Boot und dann fertig. Ja. Warum sollte ich auch vom USB-Stick booten? Macht überhaupt keinen Sinn. Brauche ich gar nicht.
Um neues Zeug zu installieren?
Ich habe nichts erstmal nicht. Was brauche ich mehr?
Ich will nie wieder wechseln.
Hab es reicht. Und die Sache ist, wenn ich es bräuchte, dann könnte ich Secure Boot im BIOS wieder deaktivieren.
Ja, ja.
Und das ist ja auch die Idee. Und ich kann gerade nichts anderes booten, weil ich, also warum auch?
Ich brauche es nicht.
Recovery?
Ja, wie gesagt, dann würde ich es deaktivieren für eine Recovery.
Ja.
Aber das ist ja genau der Weg, wie du dein System schützt.
Ja, aber also mir reicht's halt, dass, also, ja, wenn du halt was drüber ins, also, mein primäres Target ist, dass, wenn du meinen Laptop hast, dass du nicht nicht an meine Daten kommst. Das ist so mein primärer Concern. Wenn du da dann halt ein anderes Linux drüber installierst, ja.
Nee, aber wenn du quasi den Bootloader
austauschst. Du musst ja die Festplatte verschlüsseln, entsprechend.
Ja, wie gesagt, wenn du den Bootloader austauschst und der macht quasi der wartet darauf, dass du dein Passwort entsperrt hast und dann macht er den anderen Shit, um alle deine Daten zu klauen, dann geht es ja immer noch. Secure Boot enabled, also.
Ja, aber es ist schwierig, weil du kannst das ja nirgends.
Es ist schwierig, das stimmt, ja, aber darum
also geht's
ja
nicht. Also, weil, du musst ja physikalisch dann irgendwie nochmal.
Das ist korrekt,
Device ja. An meinem Device. Also, du musst irgendwie so einen USB-Stick daran haben.
Ja, aber das ist ja genau, was Secure Boot löst. Dass es auch eben nicht mehr geht. Dass dein System dann selbst, wenn du das quasi in deinem, weiß nicht, in deinem Hotelzimmer oder sowas hast, ja, und du bist ein wichtiger Diplomat, dann, dass du dann trotzdem geschützt sein kannst.
Erzähl mir mehr von meinem Leben als wichtiger Diplomat.
Ja, das habe ich ja gesagt, wir sind zum Glück nicht alle keine Ziele für solche Angriffe. Ja. Höchstwahrscheinlich, außer bei Ingo, der ist ja aus der Politik. Ja. Der sollte wenigstens Secure Boot installiert haben.
Doch war der ja kein Secure Boot.
Ja.
Nee.
Auf jeden Fall.
Wir machen hier nichts mit Computern, das ist alles Papier.
Ja, genau, wir machen nichts mit Computern. Das ist genau die Aussage. Deswegen kauft euch ein Framework, so.
Geil.
Gut. Ihr auch nicht machen könnt, ist ins schwarze Loch fliegen.
Warum
weil
nicht?
Weil kommst du nicht so schnell hin.
Zu weit,
aber,
oder?
Zu weit, ja, zu so weit weg. Aber
kurz gesagt.
Wenn du das machen würdest, dann würde das so aussehen wie in diesem YouTube-Video, was ich hier verlinkt habe. Die kommt, glaube ich, von der NASA, die hat sich mal hingesetzt und quasi so aufgezeichnet, wie das aussehen würde, wenn man in ein schwarzes Loch fliegt, was man dann sehen würde. Und dann im zweiten Teil ist auch erklärt, wie die Kamera oder wie du sozusagen siehst, wie die Kamera dann da ins schwarze Loch fliegt, auf welcher Bahn das passieren würde. Und da auch ein bisschen was beschrieben wird und auch Text ist, habe ich das jetzt mal unter Lesefuhr gepackt. Ist eine coole Animation.
Kurz gesagt, ist NASA, ja.
Könnt ihr euch mal angucken. Kam vor ein paar Tagen ins Netz und wurde hier bei uns auf Arbeit gleich verteilt. Aber ich habe es gesehen, heute stand es auch auf Heise. Also es ist jetzt irgendwie groß schon in News und ja, sie kann man sich angucken. Ganz witzig.
Gut. Habe ich ja gleich mal, falls ihr das auch noch nicht geschaut habt, das neue Video von Veritasium. Something strange happens when you follow Einsteins Math. Geht
was
auch
ist
um
dieses
schwarze
Something
Löcher
strange oder ist das jetzt quasi so ein Cliffhanger, den wir...
Es geht halt einfach auch um schwarze Löcher und wie das halt mit dieser Gravität funktioniert.
Gravitation. Oder Gravität. Ist Gravität ein Wort?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist.
Ich hätte es... Gravity.
Gravity.
Ja. Gravitation ist das deutsche Wort.
Wie auch immer. Diese Dinge... Genau. Schaut euch das Video an. Dann
machen wir das, wenn du das...
Vielleicht versteht ihr dann das. Also es zeigt halt irgendwie... das strange Ding, was passiert, ist halt, wenn man diese Mathematik fertig denkt, dann gibt's halt schwarze Löcher, die wir jetzt auch gefunden haben und gezeigt haben, dass es gibt. Es gibt halt aber auch weiße Löcher, wo Dinge rauskommen. Also in schwarze Löcher fallen ja Dinge rein und sind dann für immer da drin. Und weiße Löcher sind eigentlich das Gegenteil. Da kannst du nur rauskommen, aber nicht rein. Und es gibt Paralleluniversen. Oh. Zumindest mathematisch.
Laut diesem einen Typ und dem Typ von Veritasium, oder was?
Diesem einen Typ Einstein. Der diese Mathe aufgestellt hat und die bis jetzt nicht, wo wir nicht zeigen konnten, dass seine Mathe falsch war. Besteht die Möglichkeit, dass es Paralleluniversen gibt, dass es weiße Löcher gibt.
Okay, das heißt, man muss diese 37 Minuten jetzt gucken, von den drei Minuten Werbung. Man muss
nicht, aber wenn einen das interessiert, ist
gucken wir. Machen wir.
Es ist auch sehr einfach, es ist nachvollziehbar erklärt. Es ist nicht so super kompliziert, sondern es wird halt immer runtergebrochen auf etwas, was man dann auch irgendwie verstehen kann.
Okay, passend dazu, How LLMs Work Explained Without Math. Das ist ein Blogpost, der quasi genau das erklärt, wie Sprachmodelle funktionieren, ohne Mathe zu benutzen. Und das ist ganz cool. Also quasi mal so einen Überblick zu bekommen, wie das funktioniert, ohne über irgendwelche Matrizenmultiplikationen fallen zu müssen. Das ist ganz cool. So, jetzt haben wir noch einen.
Memory Model. Memory Model. Get your shared data under control.
Get you in shape.
Woo. Get you in shape.
Under get your control. Shape data control. Das ist irgendwie der neue Scooter-Song.
Get your shape, get your under, shape control.
Under control.
You're something, getting fat.
I have to tell you something. Get your shape under control.
Ja, das ist mein Lieblings-Scooter-Song von diesem Jahr. Es geht natürlich um Shared Data. Es ist hier am Beispiel natürlich C++. Aber es erklärt halt, wie diese Locking-Mechanismen funktionieren. Also wie Mutexes funktionieren, wie Semaphoren funktionieren, wie Barriers funktionieren, wie Latches funktionieren. Und ich finde den Approach, den sie da gewählt hat, ziemlich cool, weil sie hat so eine Story rundherum gebaut, um diese verschiedenen, also sie hat so einen Camping-Trip genommen als Example und auf diesem Camping-Trip gibt es dann halt verschiedene Punkte, wo halt Dinge synchronisiert werden müssen. Und anhand von dem hat sie dann halt irgendwie erklärt, okay, was ist ein Mutex, was ist eine Semaphore. Und das ist ziemlich cool. Also irgendwie das Semaphore-Beispiel, dass man sich das vielleicht vorstellen kann, war zum Beispiel, ich glaube, das ist so ein Leuchtturm. Und da hast du halt eine maximale Anzahl von Leuten, die gleichzeitig in diesem Leuchtturm sein können. Und dann hast du halt eine Semaphore, die sagt, okay, da können halt irgendwie 5 Leute drin sein. Und dann zeigt sie halt ein Codebeispiel, wie man sowas implementieren könnte. Für Leute, die in diesen Leuchtturm möchten. Und dann nehmen sie halt eine der Semaphoren, dann wird die halt dekrementiert und können nur noch irgendwie, kann halt eine Person weniger noch gehen. Und wenn halt, der Leuchtturm voll ist, muss man halt warten und dann kann man halt entscheiden, möchte man warten oder möchte man irgendwie etwas anderes machen in der Zeit und dann später nochmal zurückkommen oder so. Und es ist einfach, habe ich ziemlich cool gefunden, dass man nicht nur so super technisch, sondern halt einfach so ein Beispiel, wo du dir danach auch gleich irgendwie was drunter vorstellen kannst. Habe gefunden, das hilft ziemlich gut fürs Verständnis, wofür man diese Dinge braucht, wenn man halt nicht irgend so ein super technisches Problem da nimmt und oder einfach nur den Syntax erklärt und sagt so, ja, es macht das, ohne ein Beispiel, wo man das dann benutzt oder wie man es benutzt.
Okidoki, dann kommen wir zur letzten Kategorie für diese Sendung. Das sind die Picks. Picks. Wer will Picks da?
Ich bin der Pickstarter. Und yes. Zwar World Food Atlas. Das ist eine Weltkarte, wo du all die witzigen Essen, die es auf der Welt gibt, so sehen kannst, was dort quasi so das Szene-Essen ist. Und wenn du jetzt quasi schaust, okay, ich würde gerne wissen, was hier in, weiß ich nicht, in Mao
Deutschland Wurst
gegessen. Wurst.
Ganzes Deutschland.
100% Wurst. Genau.
Ja.
Oder wenn du jetzt kurz wissen willst, was jetzt hier in, wo ist das? Weiß ich nicht. Irgendwo in Zentralafrika gegessen wird, dann kannst du das da herausfinden und dann kannst du es vielleicht zu Hause kochen, wenn du diese wunderbare Kochen-App benutzt, die der andere Felix
benutzt. Geil.
Also es ist schon witzig, okay. Witzig ja. Mal zu sehen, was es so überall anders gibt und was nicht Wurst ist.
Dass es an anderen Orten auch andere Dinge als Wurst gibt.
Das ist schon ein bisschen überraschend auch, ja.
Ja.
Schön. Also es ist schon cool gemacht, also kann man nichts sagen.
Ja, das ist sehr nice. Finde ich gut.
Ausprobieren.
Okay, dann test your Adblocker.
Ja, das ist eine Website, die einem dabei hilft einzuschätzen, wie gut, wenn man ein Pi-Hole hat oder je nachdem, was man so an Plugins installiert hat, wie gut die tatsächlich die Werbung blocken.
99%, ich habe es gerade ausprobiert.
Wie 99 nur? Was
ja,
ist das denn?
100%.
99.
Er hat irgendwie page.add.js
ja.
nicht geblockt.
Warum macht er das nicht?
Ja, das weiß ich nicht. Kann man noch hinzufügen, aber.
Get your Adblocker under control.
Sonst alles andere ist geblockt. Genau, könnt ihr ausprobieren, ne?
Mhm, auch coole auf dem Sache. Telefon ausprobieren.
Genau,
da ist ja
ich
das Wichtigste
ganz
eigentlich.
Spannend, das mal zu vergleichen.
Ja. Ah, auf dem Telefon, ja, gut, okay, ja, stimmt. Da habe ich dann nur mein Pi-Hole drin und sonst okay, nichts. Ja,
ich auch.
Ja.
Page-Add.js nicht.
Gut, könnt ihr mal testen. So, dann Olama.
Ja, unser Favorite Lama.
Das O-Lama.
O-Lama. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, wenn ich was? Das andere schon gepickt habe, habe ich das vielleicht auch, habe ich das auch schon mal gepickt? Kennt ihr O-Lama?
Ich kenne O-Lama, ja, aber nicht.
Was ist ein O-Lama?
O-Lama ist dieses, ich hätte es auch in AI packen können.
Hätte es machen
so ein
können,
Tool,
ja.
Wo man ziemlich einfach Modelle lokal auf dem Computer laufen lassen kann, ohne irgendwie viel rumzubasteln.
Ah, das ist cool.
So ein, ja, ich würde so ein, sagen, so ein Framework-Dingsi, was dir halt super easy erlaubt zu sagen, ah, ich würde gern dieses Modell ausprobieren und dann, wenn es das schon gibt, kann man es einfach runterladen und dann kann man es run und muss da irgendwie nicht irgendwelche Setups und irgendwelches Zeug basteln, sondern es hat irgendwie so.
Und der kann das auch
doppelklicken.
Im CPU quasi, wenn du keine schnellen Grafikkarten hast.
Ja.
Und so, ja.
Genau. Ist dann halt, also ist halt ein bisschen langsam und so, aber.
Absurd langsam, ja.
Genau. Um rumzuspielen.
Ja, das ist schon super. Also da speziell in dieser Welt, das ist viel weg von diesem, ja, du brauchst irgendwie 1000 Millionen Sachen, damit das überhaupt nur zum Laufen kommt, zu, hier, doppelklick diese Executable und schon hast du dein Sprachmodell aktiviert.
Genau, das ist so wirklich das schon Doppelklicken und los geht's.
Ja, das ist super.
Und das ist schon ziemlich gut.
Bin ich ein großer Fan von, ja.
Dann gibt's eine ziemlich große Library von Libraries, die von Modellen, die halt ready to use sind. Die du einfach doppelklicken kannst.
Mhm.
Das schon. Darum habe ich vorher auch nicht gekannt. Mir jemand auf Arbeit gezeigt, habe ich gedacht, nice.
Okay. Ah, nee, eins haben wir noch.
JF.
Jason Klee. Eine Jason Klee.
Ach so, was habe ich? Das ist meins.
Flatten Jason Klee.
Ja, genau. Flatten Jason CLI. Wenn ihr jemals in der Problematik landet, dass ihr irgendwelche JSON-Objekte habt, aber die sind tausendfach verschachtelt. Aber ihr wollt eigentlich nur so ein Dings daraus haben und nicht irgendwie selber anfangen, das zu parsen und irgendwelche Selectors zu machen, dann gibt es die Möglichkeit, dieses JSON zu flatten, also so quasi flach zu machen, das ist nur noch ein Key und dann ist gleich die Value. Und dafür gibt es ein Tool, da gibt es auch mehrere Tools, aber das habe ich jetzt gerade hier mal rausgesucht. Das nennt sich JF und das flattet quasi euer JSON zu, nested zu Punkt, also so zum Beispiel wie es Elasticsearch oder sowas macht. Und dann kann man da relativ einfach mit diesen Objekten arbeiten, dann haben die quasi, also Arrays haben dann nur Zahlen, also Punkt 0 oder so. Und die Objekte, genestete Objekte haben halt sind mit Punkt getrennt. Und wenn ihr dann da irgendwas rausfiltern müsst oder irgendwas anderes damit machen könnt, dann könnt ihr es flatten, dann könnt ihr ein Grep-V und dann wieder zusammenpacken und dann habt ihr das Objekt ohne diese Sachen da mit drin. Oder mit diesen Sachen, die ihr da rausgefiltert habt. Und das ist schon eine coole Sache. Um da einfach mit Objekten arbeiten zu können, die wo man sich sonst mega in abkrippeln müsste mit JQ oder so.
Okay, wunderbar. Dann sind wir am Ende dieser kleinen Feinsendung.
Klein.
Ja,
23 Uhr 30. Naja.
Ja, genau. Aber das ist schön. Es ist 23.36 Uhr und das ist die Folge 336. Also es passt. Wir können genau jetzt
Arsch auf Auge aufhören.
Tschüss.
Und tschüss.
Genau. Schön, dass ihr uns zugehört habt, auch wenn diese Männertagssendung diesmal mit nicht so viel Alkohol war und vielleicht deswegen nicht so lustig. Zumindest
nicht witzig genug.
Nicht witzig genug, naja, war trotzdem witzig genug, finde ich. Also so allgemein.
Das ist immer witzig.
Ja, wir nehmen das mal mit.
für nächsten Männertag genau. Gucken wir mal, dass es lustiger
wird. Dass es wieder ein bisschen flüssiger genau. Wird.
Dann spritzen uns alle ein bisschen Heroin am Anfang und dann geht's los.
Genau. Oder rauchen ein bisschen. Und das wird alles. Ja,
dann wird es aber eher langsamer, diese.
Von dem Mann gebaut so bei dir aus dem Garten, Ingo.
Sechs Stunden Podcasten.
Naja, die Leute können sich das ja dann in doppelter Geschwindigkeit anhören.
Eher in achtfacher Geschwindigkeit, was du dann da brauchst.
Gibt ja einige Leute, die uns zu langsam finden und uns auf zweifache Geschwindigkeit hören.
Das ist
hören.
In Ordnung. Gibt es?
Ich finde das immer krass.
Ich finde das auch total verrückt. Aber gibt es quasi so Einstellungen für verschiedene Podcasts, dass du verschiedene Geschwindigkeiten hast oder hörst du dann einfach alles immer gleich schnell? Weil zum Beispiel, wenn du jetzt
kannst
irgendwie...
Kannst du glaube ich, pro Podcast einstellen. So 1,1, 1,12 mache ich auch öfter mal, aber schon 1,5 ist mir bei den meisten Podcasts zu schnell. Das ist nicht, finde ich nicht gut.
Ja, 1,5 finde ich auch zu krass. Ich mache auch meistens 1,25, ja.
Dann wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao. Ciao, ciao.